Läuft das schon? Läuft schon.
Ah. Max, wir müssen reden.
Guten
Abend. Wir müssen feiern.
WMF.
Wir haben ACTA getötet.
Ach, wir waren das?
Ja, wir waren das.
Der Cheers. Schwarm.
Prost.
Prost, Schwarmintelligenz.
Und Prost auch Julia Seliger, unser Gast.
Hallo, freut mich hier zu sein im Garten.
Ja, Garten ist ein bisschen übertrieben, oder?
Auf der Terrasse.
Auf der Terrasse von 343 Max.
Genau, wir haben gedacht, bei so einem geilen Wetter, da. Ach, guck mal, jetzt sieht es auch schon der Himmel ganz blau aus. Und die Schwalben fliegen hoch. Wenn die Schwalben hochfliegen, dann heißt das immer, dass gutes Wetter ist.
Genau, aber du weißt, eine Schwalbe macht noch kein Gewitter. Oder nee, wie war das denn? Ja.
Sind zwei.
Dann gibt es jetzt ein Gewitter.
Die Katze hat hier neulich, wir sind hier mit Katzen und einer so ganz idyllisch mitten in Berlin. Julia kann rauchen, ist sehr glücklich darüber.
Ja, geht so. Ich rauche auch gleich nicht mehr, weil ich dann immer so atme.
Ach so,
atmen
geht hier gar nicht.
Das ist, nicht ja.
Und die Katze, die da rumsitzt und so tut, als könnte sie keinem Ding was zuleide tun, hat jetzt schon zweimal Mäuse angeschleppt.
Toll.
Und zwar immer lebend.
Ach so, und du hast sie dann getötet?
Nee, wir haben sie aus der Wohnung rausgeschmissen. Einmal hat sie selber jemand rausgetragen, die halbtote, also der scheint es auch relativ gut zu gehen. Und das andere Mal saß die dann im Flur und dann haben wir sie in den Hausflur rausgescheucht und haben sie dann hier auf den Hof vertrieben.
Ja, das machen die aus Nettigkeit. Mit den Mäusen, zumindest hat meine Mutter das immer behauptet, wenn die Katze dann wieder eine Maus auf ihr Kopfkissen gelegt hat, dass es ein Geschenk ist.
Irgendwie sowas in der Richtung.
Ich bin keine Katzenkennerin.
Bilden sich alle Katzenbesitzer irgendwie ein. Ja. Keine Ahnung.
Vielleicht. Die wollen das.
Deine Katze mag dich, Max.
Wenigstens irgendwann. So, jetzt will ich hier auch mal Bier. Wir haben heute übrigens keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben ein Original Higgs-Boson hier.
Ja, genau.
Sogar mehrere.
Genau. Julia ist ja jetzt befördert worden zum Higgs-Boson.
Nee, ich habe hier mir auch am Bauch schon ganz viele angesammelt.
Ach so.
Die sind für die Schwere zuständig, ne? Fürs Gewicht.
Genau, ja. Ich habe ja.
Für die Masse oder für die Masse?
Ja. Ich bin nicht fett. Mein Körper interagiert nur mit vielen Higgs-Bosonen. Ey, du siehst aus, als ob du echt mit vielen Higgs-Bosonen interagierst. Das ist auch irgendwie geile Scheiß.
Gibt es bestimmt auch demnächst so arme Higgs-Boson-arme Burger und sowas.
Ja.
Ah, naja.
Und so als Superfood. Und das wird dann so, kommt dann in Smoothies rein.
Genau, das macht alles dann leichter.
Joghurt.
Fliegt von alleine weg. Ich habe neulich mal über Päckchen, zahlt man noch nach Gewicht, oder?
Was für Päckchen?
Na, wenn man ein Päckchen verschickt, dann zahlt man
Ach so.
Noch pro Kilo, so bei der Post.
Und nach Größe auch.
Und nach Größe,
wenn man das so reinsteckt, manchmal, da gibt es dann so einen Tester, und wenn man so reinstecken kann, dann ist es billiger und ist noch ein Päckchen oder sowas.
Ich hatte neulich mal überlegt, Heliumballons zu verschicken und gucken, ob man da Geld rausbekommt.
Das ist natürlich eine schöne Idee. Könnte man mal eine Anfrage bei der Post machen und gucken, wie die
das
reagieren.
Das ist ein Geschäftsmodell.
Nach Kinder in China adoptieren. Hat MS Pro schon die zweite großartige Geschäftsidee heute.
Ja, genau. Ja, stimmt, ja. Also jedenfalls, wir wollten den 4. Juli nochmal nachfeiern, denn der 4. Juli war ja die Befreiung von Amerika.
Am 4. Juli, Menschenskindern.
Ja, also ein krass bedeutungsschwangeres Datum. Also da war halt die Befreiung von Amerika, da war die Befreiung von ACTA, da war die Befreiung von der Schwerkraft.
Jetzt fehlt nur noch die Befreiung von der Vernunft und wir...
Genau. Und die wollten wir jetzt nachholen.
Das machen wir jetzt wieder.
Wir sind ein bisschen spät. Eigentlich sollte das ja auch am 4. Juli passieren. Genau.
Ja, Befreiung vom Kalender machen wir auch.
Kalender?
Stimmt, ja, Tage.
Zeit ist so alles gleich. So, im Internet wird es alles eins.
Das ist ja sowieso so. Ne? Also wenn jetzt das Higgs-Boson jetzt tatsächlich jetzt bewiesen ist, dann heißt das ja...
Das ist nicht bewiesen. Das kannst du gar nicht beweisen.
Was heißt bewiesen? Also das ist halt irgendwie...
die Wissenschaftler haben gesagt, wir müssen jetzt noch 30, die Presse muss jetzt noch 30 Jahre warten, bis es dann aber wirklich irgendwie bewiesen ist.
Oder? Nein, beweisen kannst du sowas nie.
Weiß ich ja nicht. Ich bin ja kein Physiker.
Nee, das ist jetzt eine Theorie und jetzt haben sie Messdaten, die diese Theorie stützen und die möglicherweise darauf hindeuten, dass was dran sein könnte. Und wenn sich das dann jetzt noch 30 Jahre so weitergeht, dann kann man irgendwann mal sagen, ja, sieht so aus, als ob es das eventuell wirklich geben könnte. Aber das kann ja auch dann 10 Minuten später alles wieder sein.
Ich habe jetzt aber tatsächlich Physiker sagen hören, ja, wir gehen jetzt davon aus, es gibt dieses...
Ja, nee, das ist ja okay, aber das heißt nicht beweisen. Du gehst davon aus.
Okay.
Das heißt, also, aber das ist, ich meine, das ist, Max Planck ist dafür ganz berühmt geworden, dass er, der wollte ja unbedingt Physiker werden und da hat ihm irgendwann Ende des vorletzten Jahrhunderts und da hat ihm sein Lehrer oder sein quasi gesagt, so, oh, mach das nicht, das ist so, Physik ist vorbei, das Thema ist echt durch, da kommt nichts Neues mehr, das ist jetzt hier Newton, alles geklärt. Ja, das sind auch spannend, wirklich so, das sind auch spannende Sachen. Da kommt nichts Neues mehr, da kann man höchstens noch aufschreiben, was es so gibt und das irgendwie so ein bisschen nochmal ein paar dicke Bücher draus machen und dann ist das Thema durch. Und dann hat der Max Planck gesagt, ach, genau darauf habe ich Bock, ich will gar nicht sowas Neues.
Einfach mal nochmal alles aufschreiben.
Und 3 Jahre später macht er irgendwelche Experimente und die mit Licht- und Welle-Teilchen-Dualismus und so und die wirklich die gesamte Physik dann komplett umgeschmissen haben und seitdem probieren sie es wieder so auf den Zustand zu kriegen, den sie damals Ende des 19. Jahrhunderts hatten.
Mhm. Ja.
Also der es eigentlich gar nicht wollte, der gesagt hat, ach ja, Revolution, nichts für mich, hoppla, was habe ich denn hier gemacht?
Ja, aber auch jemand, der natürlich so auf sein Ding geguckt hat und gedacht hat, oh, ich mach das, was, wo ich jetzt Bock drauf habe und nicht, was Trend ist.
Ja, einfach mal seinen Weg gegangen und dann auf einmal war plötzlich nichts mehr sicher.
Ist ja auch so, irgendwie vor ein paar Jahren, na gut, okay, da hat noch keiner gesagt, Blogs sind jetzt durch, aber macht man sich einen Blog und plötzlich hat man dann 15
und jetzt
Jahre
ist es total
später,
da, ne?
Podcasts, ja, hätte ich auch mal angefangen. Ne?
Ja, da kannst du immer noch anfangen. Ist zwar total durch das Thema, aber...
Nee, Podcast, wer hört das denn noch?
Niemand.
Nee, oh,
diese linear ist so ätzend.
Ja, aber ich meine, hey, das freut ihr euch nicht. Ich war auf der ACTA, auf dem Anti-ACTA-Grillen, also auf dem ACTA ist tot-Grillen.
Ach so, das gab's.
Ja,
das
auf gab's. Anti-ACTA-Grillen muss man nicht eher ACTA-Grillen? Also wir
haben genau. ACTA-Grillen. ACTA weggrillen irgendwie. Und das war in der Seabase jetzt am, wann war das? Am Dienstag, nee.
Am 4.
Am
4.
Ja, am 4. halt, ne? Und,
was war da?
Ja, am Mittwoch, genau. Und, da hat die DigiGES eingeladen.
Ja.
Ach, und,
wer ist das?
Die digitale Gesellschaft.
Kennst du nicht DigiGES?
Nee.
Die DigiGES.
Die DigiGES, das könnte aber auch ein Mädchen.
Und das war irgendwie ganz nett.
Anke, also waren viele Tanja, Leute da, DigiGES.
Waren viele Leute da, hat man viel getrunken, viel geredet.
Und
sich
viel gefeiert.
Sich gegenseitig auf die Schulter geklopft.
Ja, aber auch mit Recht.
Ne? Ja, ja. Und jeder hat für sich dann immer irgendwie in Anspruch genommen, wir haben ACTA getötet. Also die DigiGES ganz vorne ran. Ne? Also ich will jetzt auch gar nicht deren Verdienste da in kleinreden. Das haben, die haben viel gemacht. Auch
ja, also
so.
Bevor es die DigiGES gab, sind die Leute ja auch schon immer nach Brüssel und haben da demonstriert. Als es das noch gar nicht gab, dass man irgendwie europäisch denkt und dass man da so eine, ich weiß ja jetzt nicht, ob es sie gibt oder nicht gibt, diese europäische Öffentlichkeit. Manche sagen ja, manche sagen nein. Und in Bezug auf ACTA ist da ja auch viel herumgemutmaßt worden. Aber Fakt ist ja schon, dass die Leute von der DigiGES schon viele Jahre, bevor es die DigiGES überhaupt gab, dass sie da
Strukturen aufgebaut haben nach Europa hin, ja.
Ich weiß gar nicht, ob man da Strukturen aufbauen kann.
Ja, also Strukturen halt in Form von Leute dort haben, Kontakte dorthin haben und so weiter und so fort.
Bierchen trinken gehen,
keine Ahnung. Genau. Also.
Mate vielleicht.
Ja.
Ich glaube.
Aber es haben natürlich auch in dem Bündnis ganz viele andere Leute gemacht, die waren dann immer irgendwie ein bisschen angepisst und dann war der andere angepisst und dann so weiter und so fort. Und ich habe halt einfach nur da gestanden und dachte mir, wenn die wüssten, dass ich ACTA verhindert habe.
Ach, du warst das?
Ja, ich war das.
Ach so.
Ja. Ja, jeder
aber
für sich.
Ja, wollen wir jetzt gar nicht drüber hören.
Aber ich.
Was war dein Beitrag? Also was war jetzt der wesentliche Beitrag?
Das haben wir doch letztes Mal schon erzählt. Das war meine tolle Rede vor den 40 ACTA-Demonstranten.
Ach so, ich dachte, das EU-Parlament ruft einen Wähler, einen Bürger an und sie dürfen jetzt entscheiden, machen wir ACTA oder nicht. Sie haben einen Telefon-Joker und den 50-50. Dann hast du den 50-50-Joker genommen und dann blieb nur Nein und auf gar keinen Fall. Und dann hast du
Anatol Stefanovic und meine Rede, die waren das. Die haben ACTA definitiv den Todesstoß gesetzt. So. Dabei bleibe ich jetzt.
Sehr gut, sehr gut. Das, dann jedem seine Wahrheit.
Ja.
Wir sind hier,
genau.
Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast, wo jeder seine Version. Genau. Außer wenn es um Facebook-Seiten geht.
Mal, wie war das nochmal mit dem Major Narrative Consent von Franco und Fefe? Es gibt immer 4 Seiten einer Geschichte. Die eine Seite, die andere Seite, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist.
Und Ponys.
Und dann noch, genau. Und das ist halt das, was sie halt hardcore ignorieren. Es gibt immer noch die Pony-Variante. Und dann gibt es noch die Rule 34, ne? Gibt es dann ja auch noch. Also gibt es alles nochmal als Porno.
Na, selbstverständlich.
Ja.
Und als Pony.
Genau. Und dann noch als Pony-Porno.
Ja. Pony-Porno mit Frank und Fefe.
Das war, für mich war das der Moment, in dem ich kapiert habe, dass es im Internet wirklich alles gibt, als ich über eine Webseite gestolpert bin, ist schon ein paar Jahre her. Ah, sorry.
Wow.
Das war, habe ich irgendwelche Verletzten?
Nee, nein, das war eine total überlegene Reaktion.
Ja. Ich habe bloß probiert, hier noch irgendwie in letzter Sekunde das irgendwie das Mikro wegzukriegen.
Einfach so machen.
Ja, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja. Das ist,
naja. Also die Hand zwischen Mikro und Mund.
Genau.
Naja, muss ja auch mal ein bisschen hier pegeln, damit auch die Hörer wieder wach sind. Achso, ich wollte ja, kann ja hier mal wieder einen Chat machen.
Hörerinnen und Hörer.
Ja, das stimmt. Hören, ja. Ich habe den Chat hier auch offen. Der Chat, was sagt der Chat?
Schön.
Bei seinen? Achso, da. Gesundheit.
Oh, wenn es da schon Twitter gibt. Ich will gar nicht an den Leuten im Chat rummeckern, aber so blöde Sachen wie, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, was hätte Planck dann wohl geschrieben?
Also wenn es doof findest, dann nicht vorlesen.
Achso, aber ich mag total gern an Sachen und rumkritisieren, was ich doof finde. Das
also, ja genau. Julia ist ja eine ganz große Disziplin, weil Julia ist ja tatsächlich Publikum trollieren.
Ja.
Ich fand ja übrigens tatsächlich deine und Julia Schramms Republika-Session ja auch ganz großartig. Die hatten wir auch gar nicht besprochen, glaube ich, ne?
Die hatten wir gar nicht besprochen.
Warst du da drin?
Ungefähr 10 Minuten lang. Ich bin gegangen.
Also Max gehört auch mit zu den Leuten, die erfolgreich heraustrolliert wurden.
Genau, ich habe mir dann gedacht, irgendwann auch... Ja.
Jetzt hab ich meine Trollage voll.
ich fand es, ich fand es ehrlich gesagt während der Session auch total schrecklich. Also ich habe mich dann auch selbst getrollt. Also ich habe die Session ja auch aufgehört, dann nach 50 Minuten, ihr hätte 60 Minuten gehen sollen. Und ich war total verstört und wusste auch nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und dann innerhalb von 24 Stunden oder 12 Stunden hat sich dann aber so ein Nachzustand eingestellt, der dann eben doch das Ganze in ein besseres Licht rückte. Und ich habe dann auch von Leuten, egal ob sie das jetzt ernst meinten oder eben nicht.
Oder ob sie dich getrollt haben.
Ob sie mich jetzt getrollt
Geiler
haben, so wie
Vortrag,
jetzt.
Endlich hat mich mal jemand verstanden.
Auch mal so, dann haben echt so Leute gesagt, ja, da meinte ich dann so, ja, am besten fand ich ja den Vortrag von Katrin Passig. Und dann meinte jemand anderes, ja, ich auch. Und dann meinte ich, ja, den von Katrin Passig. Und dann meinte er, nein, so total verwirrend. Und auch so Leute, der beste Vortrag seit 6 Jahren. Da habe ich gedacht, seid ihr irgendwie alle total bescheuert?
Nein, gute Trolle.
Ja, gute Trolle. Aber was fandest du daran gut?
Ja, also ich fand das ja so, ich meine, der war natürlich irgendwie erst einmal schon so angekündigt, ne? Das ist ein Trollvortrag, es geht um Trolle. Und dann auch in der Ankündigung so, schon so zwinkert, natürlich werden wir euch auch trollieren, so, ne? Also halt schon mit Ankündigung, wenn ihr da hinkommt, werdet ihr getrollt, ja? Und das war ja schon mal erstmal eine ziemliche Fallhöhe, ne? Weil wie schafft man es tatsächlich, jemand mit Ansage zu trollen, ja? Du, ich troll dich jetzt und so. Und dann dachte ich mir, eigentlich kann man das gar nicht schaffen, ja? Das ist eigentlich so hoch, das ist die höchste Kunst. Hatte aber tatsächlich ein gutes Gefühl, weil ich kenne dich ja und ich kenne ja auch Julia Schramm und ich weiß, dass ihr da einfach auch, dass ihr das drauf habt, so. Und dann saßt ihr da oben vorne auf der Bühne und Julia Schramm hat, also La Printemps hat ja nicht viel gemacht, die hat irgendwie so ihren Scheißesturm-Regenschirm, ne, so gegen den Scheißesturm halt aufgespannt.
Ach, der war gegen den Scheißesturm.
Sozusagen und hat dann einfach immer so ein bisschen wenig gesagt und hat dich so machen lassen. Ne?
Ja, und dann habe ich auch irgendwann gedacht, scheiße, die
da
trollt
hat sie dich
ja auch
genau,
noch.
Das war die erste Trollage eigentlich, ja, von Julia Schramm auf dich, so, ja. Also indem sie halt sich einfach nur da ganz hingesetzt hat und einfach gesagt, ich verweigere jetzt hier einfach so ein bisschen, ja, und lass jetzt mal die Julia dort die Zeitrafferin ins offene Messer laufen. Das ist schwierig, wenn man über euch beide redet. Ich lasse jetzt mal, glaube ich, Zeitrafferin und La Printemps, um euch zu halten. Und jedenfalls, das war die erste Trollage. Dann irgendwie kam dein Vortrag, der dann im Kern ja ernst gemeint war. Womit dann aber auch keiner gerechnet hat, weil dieses ganze Setting schon irgendwie in diesen Kontrollkontext reingesetzt wurde, ja. Und der Vortrag war dann aber trotzdem irgendwie auch immer mit so irgendwelchen ironischen Untertönen und so weiter und so fort, sodass man sich nie sicher war. Und irgendwie saßen, glaube ich, irgendwie alle so da und dachten so, was ist das denn jetzt? Irgendwie werde ich jetzt gerade getrollt oder ist das jetzt Übertrolle oder was? Was macht diese Julia Schramm da mit ihrem Regenschirm und irgendwie macht das alles keinen Sinn? Und das war dann wirklich die große Publikumsgetrolle, wo das Publikum dann halt wirklich irgendwie nicht mehr so richtig wusste, in welcher Situation es sich befindet. Dann kam relativ früh diese Zuschauerfrage von diesem Mädchen, das dann ans Mikrofon ging Und
also zuerst ging es ans Mikrofon, dann hat sie die Frage gestellt.
Genau, erst ans Mikrofon und dann euch beide gefragt, sag mal, habt ihr sie noch alle oder meint ihr das jetzt ernst oder ist das jetzt irgendwie, Und
ich dachte am Ende, die ist von der Bild-Zeitung. Ich habe dir hinterhergerufen, oder bist du von der Bild-Zeitung? Also ich habe mich auch so nämlich gestresst.
Ja, aber der Witz war ja, dass halt ihr dann darauf reagiert habt, oder du dann wirklich böse darauf reagiert hast, weil du hast es ja ernst gemeint, auf so eine Art, ja. Und dann irgendwie gesagt, so was ist das für eine bescheuerte Kritik? Natürlich meinen wir das hier ernst. Sag mal, willst du uns hier trollieren oder meinst du das ernst?
Ja.
Und dann irgendwie, dann hatten wir plötzlich die Situation, ja, dass halt irgendwie das Publikum nicht mehr wusste, was ist. Diese Frau, diese Fragestellerin nicht mehr wusste, was ist, du wusstest nicht mehr, was ist und sich jeder gegenseitig Trollerei unterstellt hat, sodass plötzlich das, was irgendwie Wahrheit sein könnte, irgendwie in seiner Konsistenz völlig aufgelöst war und in diesem Raum schwebt und ich glaube, man hätte dort jegliche Aussage machen können, irgendwie keiner hätte mehr irgendetwas geglaubt und das ist halt sozusagen wirklich eine total Zerstäubung jeglicher Wahrheitskonsistenz in diesem Raum passiert, was viele Leute einfach auch gar nicht ausgehalten haben, glaube ich, aber ich fand das irgendwie ein Naturschauspiel.
Aber gibt das eigentlich, das wird doch jetzt wahrscheinlich nach Social Media Berater der nächste große Trend, der Trollberater.
Ja, das hoffe ich,
willst
dann habe ich einen neuen Job.
Ja, das ist, ich glaube, dass das wirklich kommen wird. Ich habe ja, irgendjemand hat ja, ihr habt ja vielleicht auch diesen Horizont-Artikel gelesen, oder also ich hab nicht gelesen, aber der ist ja wahrscheinlich auch mal in eurer Timeline vorbeigewuscht, dieser Horizont-Artikel von irgendjemandem, der sich nur Scheiße labert über alle, die ACTA nicht und ist zitiert worden aus der Netzpolitik und überall fertig gemacht worden. Und ich würde sagen, das war hervorragend getrollt. Das war so einmal so richtig groß gut Scheiße erzählt und überall verlinkt worden. Aber das ist ja, man kann ja jetzt mit Trollen richtig Geld verdienen. Das ist ja für die darbenden Verlage, ist das ja durchaus eine Einnahmequelle der Zukunft. Trollartikel posten und dann hoffen, dass die ganze Netz-Community, Netzgemeinschaft drauf verlinkt. Und aber wie alle
naja,
das durchlesen.
Naja, das wird ja zum Teil auch schon gemacht.
Ja,
also
ja, eben.
Ich würde sagen, das, was Dennis Yüsel bei der Taz macht,
ja,
ist auch Trollerei. Und das, was der, wie heißt er bei der Welt, aber vielleicht meint er es auch ernst, Ulf Porschardt oder...
Das weiß man bei Trollen ja nie so genau.
Das weiß
das
man
ja,
nicht
das
so,
ist
ne?
Ja,
und, oder Jan Fleischhauer.
Ne? Jan Fleischhauer, absolut.
Das ist ein harter Troll, aber der natürlich, so unter Linken fand ich jetzt so ein bisschen
Josef Joffe
schlecht,
auch irgendwie.
Aber,
ja,
also. Ja, genau, also das sind natürlich dann Leute, die vielleicht zuspitzen, die Sachen weglassen, also die schon, oder die einfach, ja, oder Frank Schirmacher. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Also einfach die Leute, die einfach wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen und dann knallt es halt.
Na, ja, aber
das ist natürlich nicht, so einfach ist es natürlich nicht.
Ja, eben, das ist, ich meine, das muss man
Trollen können,
ist ja, ja schon noch was, ist ja, also erstmal muss man können, man muss ja auch irgendwie noch, also es muss ja schon so sein, dass man eigentlich ausschließlich das mit dem Ziel macht, dass man möglichst einen Aufreger produziert, man darf ja gar nicht das Ziel, darf man als Troll auch das Ziel haben, doch durchaus ein bisschen was zu bewegen? Oder
ja,
geht es nur
ja
darum?
Na, ich finde schon, Trollen ist in erster Linie Kommunikation mit verdeckter Strategie oder mit verdecktem oder verdeckter Identität.
Ja, also und vor allem, es ist halt ja es ist Störkommunikation.
Mach doch mal so eine PowerPoint-Präsentation und dann kannst du durch die Verlage tingeln.
Es ist eine Störkommunikation.
2000 Euro nehmen dafür.
Es ist eine Störkommunikation. Du willst halt tatsächlich, es gibt einen Diskurs zu einem Thema X, ja.
Da gibt es auch ein Brötchen.
Es gibt einen Diskurs zum Thema X und da gibt es halt bestimmte Regeln, da gibt es halt bestimmte Wahrheiten, da gibt es bestimmte Meinungsspektren und so weiter und so fort.
Vermutungen, wie was passieren wird und wer was schreiben wird.
Genau.
Und wenn du eben diese Vermutungen enttäuscht, beziehungsweise...
Du musst in die Erwartungshaltung halt reinbashen und dann kannst du halt tatsächlich so einen Diskurs aufmischen, ja? Und das ist eigentlich Trollen. Und wie gesagt, das gibt's halt viel länger als das Internet. Also ich habe mich halt damals irgendwie in der Literatur...
Ach, du hast nicht nur ACTA verändert, sondern hast auch noch das
Trollen
erfunden. Trollen
ist eigentlich Verstörung und das andere.
Nein, ich habe mich damals in der Literaturwissenschaft zum Beispiel halt so mit so alten Feuilleton-Debatten auseinandergesetzt, beispielsweise so Joachim Fest und solche Sachen und dieser ganze Historikerstreit oder wenn du da zum Beispiel solche Sachen nimmst wie Boto Strauß, der damals irgendwie in den 80ern, glaube ich, mit diesem anschwellende Boxgesänge so einen künstlerischen Text geschrieben hat, der aber ganz, ganz viele ganz provokante Passagen drin hat, wo dann einfach ein riesengroßer Shitstorm darum ging irgendwie und dann gefragt wurde, ist Boto Strauß rechts oder wie auch immer. Und also das heißt also, damals nannte man das nicht Shitstorm und nicht Trollen, sondern man nannte es Rauschen im Blätterwald.
Aha.
Und weil damals hat es noch gerauscht, weil man mit der Zeitung rumgewedelt hat halt, ne?
Hat hier, jetzt fällt mir sein Name, wieso fällt mir jetzt sein Name nicht ein hier? Die Rettin? Wie hieß die ja gleich? Hier mit SS-Dingsbums?
Was?
Wie hieß denn ja unser deutscher, großer deutscher Dichter mit dem
Ach, der Grass, ja.
Der Grass. Wollte der uns nur noch mal beweisen, dass er noch der Obertroll ist?
Jetzt bewegen wir uns natürlich in schwere Gewässer, aber ich würde sagen,
ich habe ja nicht gelesen,
Grass, ich habe das Gedicht
hat
gelesen.
Hat Grass denn überhaupt je getrollt? Also richtig?
Ich glaube, das ist einfach der typische deutsche Antisemitismus, der da jetzt rauskotzt.
Meinst du?
Ja.
Das kann, also ich kann durchaus.
Ich habe das Gedicht gelesen, da stand drüber, was gesagt werden muss. Das ist dieses typische. Man wird es ja mal sagen dürfen.
Genau.
So. Ja. Und okay, na klar, warum schreibt er drüber, was gesagt werden muss? Also das ist natürlich die Frage, also dass er genau natürlich den Knopf drückt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt so aus ihm raus.
Ja. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, Gras ist gar kein gutes Beispiel für einen Troll.
Und in der konkret habe ich jetzt gelesen, das stand aber bestimmt auch woanders, dass er eben auch in früheren Werken eben solche Klischees dann auch bedient hat.
Also ja, also Gras ist auch kein gutes Beispiel für einen Troll, weil ich habe jetzt in seiner gesamten Karriere noch nicht eine große, wirklich gelungene Trollierung gesehen. Also er hat immer eher irgendwie seine Romane geschrieben, hat sich mal als politischer Schriftsteller gesehen, aber halt politisch im Sinne von SPD.
Der
und und das heißt also, er hat halt immer irgendwie in allem immer total die moderate Position gehabt.
Naja, ich fand halt, ja, aber es war halt, ich fand ja, er hat die Leute mit also ich habe probiert, wirklich die Retten damals, aber es war wahrscheinlich auch eines seiner schlechtesten Bücher und vielleicht war ich auch im falschen Alter und vielleicht, ich habe mich wirklich, ich glaube, er hat so unglaublich langweilig geschrieben und hat damit alle getrollt. Er hat durch seine Langweiligkeit getrollt, dass er immer noch einer der größten deutschen Schriftsteller galt, obwohl das wirklich zum Einschlafen langweilig war, durch die Bank weg, was er geschrieben hat.
Na, ich habe da zum Glück nichts von gelesen.
Das ist genauso wie jetzt Wovereit uns alle trollt hier, indem man ein Großprojekt nach dem anderen ins Sand setzt und guckt, ob wir ihn immer noch wählen.
Ich habe die Blechtrommel war schon nicht uninteressant, die war schon echt spannend zu lesen.
Habe ich aber nicht.
Dann habe ich irgendwie so ein anderes Buch, was ich vergessen habe, das haben wir in der Schule gelesen, das war in der Tat ganz, ganz schrecklich langweilig.
Ja, alle sagen immer, die Blechtrommel war gut und darüber hinaus.
Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Ein gutes Buch reicht ja.
Ja. Es war, glaube ich, tatsächlich der Nobelpreis war tatsächlich für die Blechtrommel, glaube ich, oder?
Ja. Ich weiß nicht.
Nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich. Also Wovereit trollt uns auch. Aber Wovereit, also dass Bauprojekte in Berlin schiefgehen, das ist ja auch nichts Neues. Und dass Bauprojekte oder andere Großprojekte in anderen Städten schiefgehen, irgendwie ist ja auch nichts Neues. Also ich schrieb kürzlich meine Kolumne und wollte dann was zu Berlin und Hamburg schreiben und dachte dann an die HSH Nordbank und so. Also ob jetzt sowas oder sowas. Aber na klar, also was mich an dieser Flughafensache total ärgert, ist, dass vor der Wahl hat es keiner gemerkt. Die ganzen Baupolitiker haben offenbar geschlafen oder man konnte es nicht rauskriegen. Also ich kenne nur die Wohnungspolitiker von den Grünen, die beschäftigen sich halt lieber mit, also mir wurde dann so erzählt von dem Wohnungspolitiker, dass man sich dafür einsetzen sollte, Wohnungsgrößen zu begrenzen und eine Steuer auf zu große Wohnungen zu machen. Also da war irgendwie offenbar jetzt kein Problembewusstsein da. Und na klar, die Opposition muss nicht alles machen und die Regierung muss auch vernünftig arbeiten, aber ich finde es einfach total ätzend. Jetzt haben wir die Wahl durch und jetzt kommt es und wahrscheinlich geht es bis zur nächsten Landtagswahl so
hart. Aber so ein Großprojekt vorher mal abzuklopfen und gucken, ob das auch wirklich alles so ist, wie uns die Regierung das da verspricht, das ist schon die Aufgabe der Opposition.
Ja,
also dafür ist sie da.
Eben, also
insofern.
Deswegen finde ich es jetzt so albern, dass eigentlich die ganze Berliner Politik jetzt gelähmt ist mit diesem Untersuchungsausschuss und diesem immer nur, es wird jetzt alles so Milliarden teurer und sondern Wovereit, ganz schlimm und am liebsten hätten sie es, dass er zurücktritt und wahrscheinlich engagieren sie sich nur noch dafür, dass er dann irgendwann zurücktritt, aber ich weiß jetzt nicht, was das politische Ziel ist. Also ich hätte mir da in dieser Flughafendebatte jetzt vielleicht auch eher noch eine sozialpolitische oder eine wohnungspolitische Debatte gewünscht. Also wir haben uns ja irgendwann unter... Ja.
Genau, ziehen wir da einfach alle ein.
Ja, oder in Tempelhof. Genau. Das schöne Gebäude in Tempelhof, das steht da doch immer noch rum.
Ich würde sagen, dass der eine Hangar ist dann mein WG-Zimmer.
Ja.
So, das claim ich jetzt mal.
Welcher?
Der Rechte.
Ach, das.
Natürlich der Rechte. Wenn schon, denn schon.
Genau. Ich muss mal gucken, welche Poster ich da drin hänge.
Müssten schon größer sein. Ach ja.
Ja gut, das haben wir irgendwie über
noch
den
gar nicht
Flughafen.
Mit Themen, noch gar nicht mit Themen hier angefangen, oder?
Flughafen.
Haben wir eigentlich dich überhaupt so richtig vorgestellt?
Wer bist du überhaupt?
Genau, wer bist du überhaupt? Zeitrafferin. Du bist ja irgendwie auch berühmt-berüchtigt, oder?
Genau, du bist bei den Grünen, Politiker.
Nee, nein.
Sie mal. Sie war mal bei den Grünen.
Das war eine Trollerei.
Sie war mal bei den Grünen. Sie war mal, sie war sogar mal Parteiratsmitglied, was irgendwie etwas mittel ziemlich hohes bei den Grünen ist, glaube ich, innerhalb der Parteistruktur.
Ja, das ist so ein Gremium aus 16 Leuten, die beraten den Bundesvorstand, die treffen sich ungefähr alle zwei Wochen, da gibt es immer sehr leckeres Essen und auch leckereres Essen als beim Bundesvorstand. Der Bundesvorstand hat nur Brötchen, der Parteirat hat immer richtig schön warm vom Catering.
Da merkt man,
ansonsten,
wer wirklich wichtig ist.
Da sieht man, wer wirklich wichtig ist, ansonsten werden da die großen Strategiedebatten geführt, wie es heute ist, weiß ich nicht, da muckt er, glaube ich, ein bisschen mehr auf der Parteirat. Früher wurde ja brav geredet und auch, es waren interessante Debatten, das kann ich auch nicht sagen und vielleicht war ich auch manchmal überfordert, aber ja, war ganz gut. Und auf der anderen Seite habe ich da was reingebracht. Also ich wurde dort reingewählt, nachdem ich spontan auf dem Grünen Parteitag kandidiert hatte und das war ein ziemlich großes Ding. Ja, ansonsten habe ich einen Blog und als ich zum Beispiel in den Parteirat gewählt wurde, hatte mein Blog dann auch gleich eine Bestimmung. Vorher hatte ich so überlegt, ja, worüber mache ich meinen Blog? Es braucht ja jetzt langsam mal ein Thema, ein Format, ein Frame.
Ja, du hast schon vorher in der Netzpolitik, warst du schon vorher auch aktiv bei den Grünen, ne? Oder wie war das?
Ja, bei den Grünen, bei der Grünen Jugend und auch so Meta. Also zum Beispiel war ich, also da war ich zwar auch in der Kampagne der Grünen Jugend, die hieß Copy for Freedom 2004 zur Europawahl. Da haben wir uns eingesetzt für freie Software und File-Sharing und ja, habe ich vergessen. Und wir hatten 6 Blogs und eine schöne Kampagnenseite und verschiedene schöne Kampagnenelemente. Und haben wir uns zum Beispiel mit dieser Kampagne haben wir uns dann auch vernetzt in so einem Bündnis namens Fair Sharing, wo wir auch große Debatten hatten, ob es jetzt Kultur Flatrate oder Content Flatrate heißen soll. Und da haben wir zum Beispiel dann auch irgendwann, zumindest schien es mir so, dass wir das in dem Bündnis da entschieden, dass es jetzt Kultur Flatrate heißen muss. Das ist alles schon sehr lange her. Ja, das habe ich da gemacht. Aber dann bin ich jetzt aus den Grünen ausgetreten im März, weil es doch zunehmend ärgerlich wurde mit meinem Beruf, weil in unterschiedlichen Institutionen, also in der Taz und in der FAZ war es nicht ganz so schlimm, wurden dann immer so Witze gemacht, ja, du bist ja bei den Grünen, dann durfte ich zum Beispiel in der Taz oder habe ich nicht über die Piraten geschrieben, als sie groß wurden, obwohl ich der Ansicht bin, dass ich doch mich ganz gut auskenne mit dieser Partei. Ja, und deswegen habe ich gedacht, dann trete ich jetzt einfach mal aus. Und ja, war schon ein bisschen Herzschmerz, aber ich habe es jetzt inzwischen überwunden.
Okay.
Ansonsten bin ich 33 Jahre alt und lebe in Berlin.
Genau.
Lieblingsfarbe?
Grün.
Ach, haben wir jetzt ja alles geklärt. Tschüss.
Gut, ja, und du bloggst noch weiter, twitterst und ja, bist irgendwie netzpolitisch organisiert, bist du jetzt aber nicht mehr so richtig, ne?
Nö, ich würde schon auch mehr über Netzpolitik schreiben.
Genau, du schreibst halt darüber, ne? Bei der Taz und auch bei der FAZ.
Ja, würde ich gern mehr. Also ich schreibe ab und zu mal über Urheberrecht. Also zum Beispiel habe ich über Sven Regner, als Sven Regner eben da diese Wutrede, wie man sagt, gehalten hat, habe ich dann auch so einen Artikel geschrieben, den einige auch ganz differenziert fanden. Also wo dann mal dargestellt wurde, wie das eigentlich war, so mit dem File-Sharing im Jahr 2000, wie das war mit Napster, wie geil das war, auf den Festplatten von anderen Leuten umgehen zu können. Und man hatte ja eigentlich so Similar-Funktionen einfach nur dadurch, dass man sich die Festplatte von dem anderen angesehen hat. Das war ja echt, ist ja echt die ursprünglichste Similar-Funktion, die man überhaupt haben kann, finde ich.
Also
dadurch,
was dem ähnlich ist.
Was ihm gefällt. Der hat eben ein Lied, das ich interessant finde, das lade ich mir runter und dann entscheide ich mich, gucke ich mal, was er noch so für Lieder hat.
Genau, stimmt.
So. Okay. Und das ist eigentlich eine...
Das war dann immer so, ne? Irgendwann hat man tatsächlich, doch, das habe ich dann auch irgendwann...
Ja. Oh, ich habe das sehr exzessiv gemacht.
Ich habe tatsächlich zu der Zeit, als Napster groß war, habe ich bei einem Provider gearbeitet. Und es gibt eigentlich so außerhalb von Uni-Anbindungen gibt es keine geilere... Also ich habe praktisch auf dem Peering Point gesessen. Ne? Also es war tatsächlich dort in dem Haus, wo ich war, war der Peering Point Hamburg.
Also du brauchst gar keine Daten downloaden, du brauchst das einfach nur die Hand in den Stream reinhängen. Und
und war sofort gedartet. Genau. Und das Problem ist aber tatsächlich, wenn du so eine Bandbreite hast, die halt für damalige Verhältnisse total ungewöhnlich war, dann kommst du halt nicht mehr hinterher, halt irgendwie irgendwie neuen Content zu finden, weil der war halt immer schon da, wo du dann irgendwie...
Du hast das Internet einfach schon leer.
Genau, ja. Und dann fängt man dann halt tatsächlich an...
Gab es denn so große Datenträger überhaupt da schon?
Ja, Ich bring dann immer mit einer CD nach Hause jeden Tag. So, ne? Mit einer CD voll MP3s.
MP3s.
Okay. Ja, genau. Hier, leg mal endlich wieder was für den CD-Player.
Nee, und dann fängt man tatsächlich an, sich halt die einzelnen User guck mal hier, jetzt habe ich schon das dritte Lied von dem, der hat ja irgendwie einen ähnlichen Musikgeschmack, und dann kannst du halt bei dem gucken und dann merkst du halt so, alles klar, der hat dann noch mehr. Und dann entdeckst du auch Sachen, von denen du dann halt nicht wusstest, dass du sie magst. Und das hat genauso gut funktioniert wie heutzutage irgendwie diese ganzen komischen Dienste, für Last.fm oder sowas.
Genau, ich war bei Napster erst relativ spät dabei, weil Napster für den Mac, das kam erst später. Ich war ja damals schon Mac-User.
Mac-Hipster.
Und ich bin dann gleich auf Audio Galaxy gegangen. Und Audio Galaxy war irgendwie besser. Also bei Napster musste man ja wirklich, wenn die Person, von der man gerade dieses MP3 runtergeladen hat, wenn die mittendrin offline gegangen ist, dann hat man ja einfach ein Pech.
Ich habe sogar teilweise ein Modem.
Die andere Seite hatte ja auch ein Modem. Dann so haben da irgendwie 20 Leute gleichzeitig probiert, von dessen Festplatte was per Modem runterzuladen. Dann hatte der da von den 3 Kilobyte Upstream, dann sind da pro Person 300 Byte pro Sekunde übrig geblieben. Das war wirklich furchtbar. Und Audio Galaxy war das hat dasselbe Stück dann auch noch bei einem anderen. Also jemand anders online gegangen ist, also man konnte es auch gleichzeitig von mehreren Personen runterladen. Und dann irgendwann kamen dann so Sachen wie LimeWire und sowas.
Ja, also ich habe da noch Kazaa nochmal benutzt, aber also schöner als Napster war für mich eigentlich nichts. Weil ich aber auch in so einem Uni-Netzwerk saß und dann eben auch so die Sperre, die Uni-Admins dann gemacht haben, überlistet habe, um weiter Napster machen zu können. Und auch mein Mitbewohner hat immer Napster gemacht und kam nach einer Nacht aus dem Zeichensaal und ich dachte, er hätte jetzt ganz viel geschafft für die Uni und er strahlte glücklich und sagte, ich habe jetzt alle CDs von Bob Marley, also das war alles, dieses Uninetz an der TU Braunschweig, das haben wir gut.
Oh Gott, jetzt wohnt er hier, da hinter dem Fenster und singt immer die ganzen Bob Marley-Lieder mit. Ja. Hier ist, da wohnt, das ist hier eigentlich ein ganz lustiger...
Da wohnt Bob Marley, hallo.
Bob Marley. Da wohnt einer, der wirklich unglaublich schlecht, aber sehr laut irgendwelche Gassenhauer mitbrüllt regelmäßig. Und ich habe ihn schon mal gesehen, dann rennt er immer mit Kopfhörer durch die Wohnung, macht dann auch immer so richtig vollen Einsatz und schreit das dabei hinaus in die Welt. Und manchmal habe ich das Pech, hier zu sein. Das ist sowieso überhaupt dieses...
Das ist Lebensfreude.
Na, ich will es ihm gar nicht, doch ich will es ihm sehr gerne verbieten, aber ich habe bisher keine rechtliche Handhabe gefunden. Nee, ja,
du kannst mal eine Lautstärkemessung machen. Wir haben zum Beispiel eine Kirche in der Nähe und da haben wir uns auch schon mehrmals überlegt, ob wir uns mal ins Bezirksamt wenden, dass sie das mal durchmessen.
Wann bimmelt die denn?
Ja, abends um 18 Uhr und morgens um 9 und um 15 Uhr.
Das geht ja immer noch. In Berlin ist das ja immer noch relativ harmlos.
Ja gut, aber wir können auch verlangen, dass wir eine Moschee daneben gestellt bekommen oder so, der Gerechtigkeit halber.
Ja, nee, aber es geht ja nicht um Gerechtigkeit. Da hast du was falsch
verstanden. Es geht um Ruhe.
Nee, es geht um, dass alles so bleibt, wie es ist.
So,
ja,
stimmt.
Die Kirche trägt da dazu bei mit dem Gebimmel, dann schafft sie so ein...
Ja, aber um 9 Uhr morgens finde ich halt tatsächlich noch irgendwie sowas wie human. Als ich im Urlaub war, haben wir direkt neben der Kirche, das war unser Hotel, und das hat einmal die Stunde. Und
war das in Deutschland?
Das war in Deutschland.
In Bayern?
Nee, in Sachsen-Anhalt, Tangermünde.
Krass, dass da überhaupt noch Christen sind.
Nee, sind keine mehr, aber darum müssen sie umso mehr.
Was, wo bleibt die Christenverfolgung, wenn man sie mal braucht?
Aber was ist denn mit der Religionsfreiheit? Möchtest du nicht, dass die Religionsfreiheit in Deutschland auch stark ist?
Wo wir gerade bei Beschneidung sind.
Genau.
Ja. Das ist eine gute Überleitung. das gab da dieses Urteil, ne? Beschneidung.
Ja, ich finde es gut.
Ist jetzt irgendwie verboten anscheinend.
Wenn Männer beschnitten sind.
Ja, ich mache
es. Ist hübsch.
Ja, ja. Also ich finde das ja interessant, weil ich meine, sieh mal, ne, dieses Beschneidungsurteil, Das ist eine, wie die Religionen ja richtig sagen, irgendwie eine jahrtausendalte Praxis, die jetzt auch nicht erst seit ungefähr vorgestern in Deutschland auch praktiziert wird, und zwar regelmäßig und zwar in einem großen Maßstab mit vielen, vielen, vielen Leuten.
Und durchaus nicht nur mit religiösem Hintergrund.
Und jetzt fällt, doch auch mit größerem religiösem Hintergrund.
Na auch, aber nicht nur.
Ja, nicht nur, ja genau. Und jetzt fällt denen auf einmal ein, dass das ja total illegal ist. Ist das nicht ein bisschen krass?
Das ist der Nachbar, der hat noch ein Päckchen bei mir.
Ach, das ist schön.
Hallo Nachbar.
Just bring it.
Du brauchst nichts zu sagen.
Okay. Wir können dich eh nicht verstehen.
Ja, ihr kommt überhaupt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist, ja, ich finde es total unpraktikabel, wenn das sich jetzt fortpflanzt in den ganzen anderen Gerichten. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil die Leute wollen ja trotzdem beschneiden. Und die werden das ja auch tun. Das
wird in die Illegalität auswandern.
Ja, oder? Und entweder sie bringen die Kinder dann in irgendwelche anderen Länder und machen das da, oder die machen das in Hinterzimmern. Und ja, ich hoffe, dass es nicht weiter solche Urteile gibt. Oder dass man dann, ich weiß ja nicht, wie das gerade so ist mit der Gesetz.
Ja, der Punkt ist ja der, das Urteil ist ja da und das Gesetz gibt es ja. Die Sache ist die, jetzt wird halt kein Arzt mehr es auf sich nehmen, diese Beschneidung vorzunehmen, weil er sich dann halt sofort strafbar macht.
Meiner Ansicht nach müsste man dann das so regeln wie mit der Abtreibung, dass man eben sagt, es ist verboten, aber es ist straffrei.
Ja, aber dann ist es, erstens ist ja nicht verboten, sondern hat ja irgendein Gericht entschieden. Das kann ja das nächste Gericht
wieder. Ja, eben, habe ich ja gesagt, wenn es auch mehr
genau, Urteile das kann ja das nächste Gericht wieder schon. Ich glaube auch, das wird das nächste Gericht komplett
anders entscheiden. Aber das war ja schon, aber das war doch jetzt schon ein Revisionsverfahren.
War das ein Revisionsverfahren?
Das war, glaube ich, schon jetzt ein Landgericht irgendwie, das schon einem Urteil widersprochen hat, das in erster Instanz das hat durchgehen lassen.
Ja, stimmt.
Also ich halt auch, ich sehe das genau, es ist ganz deutlich eine Körperverletzung, aber ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, nicht wirklich viele Fälle. Das wird wahrscheinlich im Promillebereich sein, dass es irgendwelche Komplikationen hat. Ich glaube auch, dass nur die wenigsten Kinder traumatisch darunter leiden, dass sie beschnitten worden sind. Oder die wenigsten jungen Männer. Bei Frauen ist es was komplett anderes. Es ist in Amerika ist, glaube ich, quasi jedermann beschnitten. Also es ist offensichtlich.
Ja. Aus rein hygienischen Gründen. Also tatsächlich, es gibt halt unglaublich viele, ich sehe die Vorhaut, ich bin übrigens auch beschnitten. Und ich sehe das halt tatsächlich.
Ich nicht, nur falls wir jetzt mal, damit ja alles klar ist.
Also ich sehe das halt tatsächlich so ein bisschen wie den Blinddarm, die Vorhaut. Ja? Also die braucht eigentlich keiner. Und sie ist im Zweifelsfall eher so der Herd für Infektionen, für Geschlechtskrankheiten, Begünstigtes und so weiter und so fort und für hygienische Probleme.
Da kann man sich im Zweifelsfall gegen waschen. Aber es ist ja so, dass gerade bei Frauen Geschlechtskrankheiten in Ländern, in denen mehr beschnitten wird, seltener auftreten als in Ländern, wo nicht beschnitten wird. Also das ist wohl offensichtlich...
Oder in Ländern, wo keine Kondome benutzt werden, zusätzlich wahrscheinlich. Ja.
Naja, wenn die Kondomnutzung ungefähr genauso groß ist, dann...
Bei
gleicher Kondomnutzungsrate.
Also was ich...
Also die Übertragung von Geschlechtskrankheiten
wird reduziert.
Erheblich reduziert, wenn du keine Vorhaut
hast. Also ja, aber angeblich, also da müssen sich vielleicht mal beschnittene Männer oder so... Ach nee, man kann es ja nicht vergleichen. Also angeblich stört es irgendwie, führt es dann dazu, dass die Eichel abstumpft. Sagt mein Kumpel... Lehmann, mit dem ich mich immer im Chat aufhalte und wir haben schon...
Ist der beschnitten oder ist er nicht beschnitten?
Ich nehme an, nicht. weiß ich nicht. Und der argumentiert immer so und der regt sich megamäßig darüber auf, dass das gemacht wird und auch schon vor diesem Urteil gab es ständig bei uns im Chat Gespräche über Beschneidung.
Ernsthaft?
Ja.
Das gibt da so ein paar hier, der Presseschauer auf Twitter, der geht auch so total ab auf das Thema.
Echt? Was hat er gesagt?
Na, der hat Volker Beck angemacht, also Volker Beck so, ja, ich finde...
Was hat Volker Beck für eine Meinung?
Na, Volker Beck findet, dass das irgendwie, dass es schon erlaubt sein sollte und das war so...
Stimme,
also das war ungefähr das, was Presseschau... Nee, so einzelne Begriffe sind ja gar nicht mehr aufgetaucht, das war wirklich mehr so ein, Rauschen in hoher Frequenz.
Ja.
Das war, also das ist... Aber ich sehe es genauso, die Leute werden es weiterhin tun. Sie werden es selber mit der Küchenschere machen und es wird zu ganz, ganz bösen Krankheiten führen und Verstümmelungen und Lasst uns doch, wenn die Leute es unbedingt machen wollen, dann...
Und das ist echt ein Politikum, glaube ich, tatsächlich, weil diese beiden nicht ganz kleinen Religionsgemeinschaften, das Judentum und die Muslime, da ja halt selten genug Seite an Seite sich darüber aufregen.
Haben Sie mal, das ist ganz schön.
Das ist eigentlich schön. Ne? So.
Können sich hier Israel und Palästina gemeinsam gegen Deutschland als Feind, endlich mal wieder.
Jetzt machen sie so gemeinsame Waffenbruderschaft.
Deswegen muss man für Beschneidung sein. Genau. Gegen Deutschland.
Die marschieren jetzt hier ein.
Was nimmt man da für Instrumente für zum Beschneiden? Gibt es ja so klassische... Ist das nicht so eine kleine Mini-Guillotine, die dafür benutzt wird?
Sieht immer aus, als würden die mit einer Schere schneiden.
Mini-Guillotine?
Ja, das ist so eine...
Zack! Oder? Nein, es wird ja tatsächlich nur die Vorhaut abgeschnitten, nicht die...
Ja, ich weiß.
Das weißt du schon.
Ja.
Kopf ab!
Das Einzige, was ich zum Thema Beschneidung weiß, weiß ich aus einer Seinfeld-Folge.
Aha.
Seinfeld-Bilder.
Hier ist die Antwort. Das Ding zum Beschneiden sieht eher wie ein Dosenöffner aus, sagt...
Wie ein Dosenöffner?
Kindner.
Also können wir uns jetzt vorstellen, wie Palästinenser und Israelis mit Dosenöffner gemeinsam gegen Deutschland ziehen.
Genau. Ja. Wenn erstmal alle Deutschen nachbeschnitten. Das wäre doch mal eine Maßnahme.
Das kann man auch noch im höheren Alter machen.
Ja, es tut nur dann verdammt weh.
Ja,
glaube ich. So.
Ja, man muss wochenlang dann...
Wahrscheinlich tut es als kleines Kind auch weh.
Einen Penis irgendwo rumvagabundieren.
Und El Bandi wurde auch beschnitten.
Stimmt, habe ich auch gehört, gibt es so eine Folge, ne? Stimmt,
genau.
Ich kann mich dunkel erinnern.
Ja.
Gut, haben wir alles zur Beschneidung gesagt?
Vielleicht
kann man nochmal festhalten, dass
Beschneidung
bei Frauen eben nicht dasselbe ist und dass man hier den Begriff der Genitalverstümmelung verwenden
sollte.
Weil das, was da häufig bei Frauen gemacht wird, natürlich so ist, als würde man die Eichel abhacken. Allerdings hat mir auch jemand in Chat gepostet, dass es da auch Unterschiede gibt, aber es ist, also das, was ich bisher darüber gelesen habe, ist doch wesentlich brutaler und
es gibt da, glaube ich, verschiedene Riten und irgendwie manche machen die inneren Schamlippen, glaube ich, weg und andere machen den Kitzler weg und...
Siehst du, wie ein Zigarrencutter. Das hat schon so ein bisschen was Guillotinhaftes.
Okay.
Also ich glaube, das wird da schon so ein bisschen durchgesteckt, dann so...
Ja, damit es genormt
ist. Und bei Seinfeld fiel das dann so, ist die Vorhaut dann runtergefallen und irgendjemand, ich weiß nicht, irgendwie ist was mit der Vorhaut.
Was ist meine Vorhaut?
Naja, das Kind war ja schon bei... Also, okay. Kann ich mal noch so ein Bier haben, bitte?
Ah.
Ich werde das jetzt mal kurz demonstrieren, wie das mit dieser Vorhaut geht. Also,
du kriegst das Hippie-Bier.
Das Hippie-Bier, genau.
Ich
habe jetzt hier quasi diesen Dosenöffner in der Hand. Ja. Jetzt, ich nehme ein Feuerzeug dafür und...
Au!
Und das ist auch das Geräusch, das es macht.
Genau.
Also ohne das Au.
Das hat jetzt wehgetan.
Gut, beenden wir das Thema.
Warum würdest du darüber erzählen? Warum bist du geschnitten? Also nicht aus religiösen
Gründen? Hygienischen. Nee, aus medizinischen. Also ich hatte, glaube ich...
Du hattest keinen Bock mehr, dich zu waschen.
Nein, ich hatte, glaube ich, als Säugling eine Vorhautverengung oder so etwas.
Ja.
So eine Anomalie irgendwie. Und dann
das hatte mein Vater auch und bei mir dachten sie auch, dass ich das hätte.
Ja.
Hast du Glück gehabt?
Ja, ich Glück gehabt.
Naja, jedenfalls, das war so eine reine medizinische Maßnahme, glaube ich, so eine Standardmaßnahme. Das ist halt... wenn das im Weg ist, dann brummt das ab. Ja? Und dann, ja.
Damals.
Im Zuge dieser Debatte, die dann auf Twitter sich entsonnen hat, habe ich das dann auch einmal getwittert. Habe ich dann einfach nur gesagt, ja, ich bin übrigens auch beschnitten und ich habe, mir geht es prima, danke. Mehr nicht. Ne? Haben sich auch tatsächlich Leute drüber aufgeregt. Also so irgendwie too much information und...
Ach so!
Ja.
Ach, in der Richtung aufgeregt.
Genau.
Aber
ja.
Zum Beispiel bei Gay Romeo gibst du es ja richtig an.
Echt?
Dann, ja.
Da ist das ein Pflichtfeld wahrscheinlich.
Und da gibt es auch einen Fetisch, Card, Uncard und so, kannst du gut finden und so. Ja.
Genau, ist das
da kannst du auch, da gibst du aber auch Schwanzlängen an, zumindest damals, als ich da noch einen Account hatte. Also jetzt habe ich da keinen Account mehr, aber...
Hattest du da einen Fake-Gay-Account oder...
Ja, ich hatte einen Gay Romeo-Account, naja, Fake, ich kann da ja sein.
Ja klar, aber warum hattest du den? Wolltest du dich mit Schwulen treffen?
Ich hatte schwule Freunde, mit denen ich kleine Nachrichten schicken wollte.
Ach so.
Und niemand, kein Dienst war besser als Gay Romeo, da gab es Facebook noch nicht.
Ach so, okay.
Und ziemlich viele von den Leuten waren dann da konzentriert, sodass ich da eben auch einen Account hatte und Messages.
Ich glaube so zwischenzeitlich, das war so, als StudiVZ halt gerade noch in der Wachstumsphase auch noch war, war da mal irgendwann die Meldung, dass, wenn man es genau nimmt, Gay Romeo das größte deutsche Social Network sei.
Ja.
Ja, ja. Irgendwie, das war zu der Zeit auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, mittlerweile
ist es Facebook, auch aber... Die haben auch die besseren Funktionen.
Ja, das glaube ich
die auch. Ich bin mal mit einem Freund über einen CSD und der hat dann nur mit dem iPhone da kann man nämlich anzeigen, wer ist gerade hier in der Nähe. Und
ach,
dann
das
sieht
ist
man
auch, immer, das auch bei Geromeo, weil das ist auch echt...
Ich dachte, das war Grindr.
Anderen, die, genau, Grindr
das heißt war doch das. Grindr, oder?
War das Grindr?
Ich dachte, das Grindr, war Grindr ist so eine App, die dann halt wirklich so Schwule in der Nähe und dann halt irgendwie mit sexuellen Vorlieben halt matchen und dann irgendwie Heidewitzka.
Ja, und dann war das da so irgendwie so, oh, der ist nur 5 Meter weit weg. Oh, 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 oh,
oh. Ich finde ihn.
Ja. Also, und da habe ich mir gedacht, das ist so, davon kann Facebook und
aber ich meine, auf dem CSD ist das, glaube ich, nicht mehr nutzbar, dieses Grindr. Oder?
Nein, das stimmt, aber das war auch einfach so im Alltag, war das offensichtlich ganz praktisch.
Warst du auf dem CSD eigentlich?
Dieses Jahr, nee.
Also wie ich war. Also auf dem Alternativen. Ich war auf diesem Alternativen.
Es gibt Alternativen CSD?
Ja, in Kreuzberg.
Ja, genau. Selbst der CSD ist schon zu
Mainstream geworden. Da haben die sich ja, da wurde ja dann auch gesagt, also weil der CSD eben dieses Jahr, der Haupt-CSD, dieses Jahr eben die große Losung ausgegeben hat, wuhu, wir gehen jetzt durch Kreuzberg, da wo eben die homophoben Leute aus der islamischen Community sind, damit wir die mal richtig stellen und damit wir die mal provozieren. Und dann haben so alle Kreuzberger gesagt so, hä, wir machen hier seit Jahren den transgenialen CSD. Und ja, also wir sind hier, ja. Ihr müsst jetzt nicht
transgenialer extra CSD,
eure Route hier verlegen, nicht?
Genau.
Ich war aber dieses Jahr nicht da. Ich war auch noch nie auf dem Berliner. Ich war aber mal beim lesbisch-schwulen Straßenfest oder wie auch immer das hier heißt in Schöneberg. Das fand ich ganz nett. Aber früher war ich jedes Jahr auf dem CSD in Köln. Den find ich gut. Der ist zwar sehr kommerziell.
Das ist wahrscheinlich groß, oder?
Der ist sehr kommerziell, ja. Da gibt es auch eine Studie, vielleicht gibt es auch mehrere, aber eine Studie, die ich gelesen habe, war, dass der CSD in Köln so gut funktioniert, weil er eben so gut anschlussfähig ist an Karneval.
Ja, genau. Ne? So. Ist halt auch ein Umzug so und ist halt auch Feierei. Ist ja, halt auch
mehr sind tolerant.
Ne? Ja, genau. Ja, ist halt tatsächlich so eine Art schwuler Karneval, ja. Also ja. Wahrscheinlich, ja, ja, klar. Ja.
Soll ich das polnische Bier trinken?
Als ich in New York war, bin ich dann auch einmal durch die Christopher Street durchgegangen.
Stimmt, die gibt es ja wirklich.
Die ist ja da wirklich, ne?
Ja, man also denkt ja immer, die ist in San Francisco, aber stimmt nicht.
Nee, die ist in Lower, genau. In der Lower East Side ist sie, glaube ich.
Ja, ja und? Hat da irgendwas dran erinnert? Gibt es da einen Stein?
Ja, doch, das sind halt auch ab und zu diese Regenbogenfahnen da, so hängen da halt viel und so. Also so richtig doll merken, dass man jetzt so ein, also es ist halt auch sehr schwulen Bezirk, also es ist so sehr, sehr, sehr schwul insgesamt so.
In San Francisco merkt man das deutlich. Das ist, okay. Das ist echt krass.
Das ist auch die schwulen Hochburg. Ne?
Das ist die schwulen Hochburg.
Das ist das Köln von...
aber in Berlin leben, dachte ich, prozentual mehr oder absolut?
Absolut bestimmt, also, aber nicht prozentual, glaube ich.
Vielleicht auch prozentual. Es ist nicht.
Also irgendwann hieß es, Berlin hätte Köln als schwulen Hochburg überholt.
Das kann
vor ein paar Jahren. Aber das kommt eben immer auf die Messung an. Ja, und was ist in Köln?
Wie viel Zentimeter?
San Francisco?
Da war das so, also das war auch ein paar Tage, da war jetzt ja auch Christopher Street, da war Pride Day oder ich weiß nicht, wie der heißt. Also so, wie heißt das? Wie heißt denn das?
Gay Pride.
Ja, Gay Pride, aber das ist der Tag. Es gibt einen richtigen Feiertag, der heißt aber nicht Pride, sondern der heißt irgendwie.
Christopher Street Day.
Nee, heißt nicht Christopher Street Day. Das ist, keine Ahnung, wie, also auf jeden Fall, aber so ein richtig quasi offizieller Schulenfeiertag. Und da waren dann auch dementsprechend, also man hat es nicht so auf der Straße gemerkt bei den Leuten, also
War das ein klassischer Schwulentag?
Also die Lesben werden immer vergessen.
Schwulen und Lesben.
Homo-Feiertag.
Genau, Homo, aber man hat halt, also die Schaufensterdekoration war dementsprechend auf den Feiertag vorbereitet. Und es gibt so offensichtlich, also erstmal sowieso ein ganzes Stadtviertel natürlich, wo sehr, sehr viele Schwule leben und wo das dann auch sehr, also wo dann die Häuser so dekoriert sind. Also es sind gar nicht so sehr die Menschen, sondern es sind mehr die Häuser. Und ich bin an einer... das war relativ zentral, downtown, bin ich an einem kompletten Wohnblock vorbeigegangen, wo irgendwie, so habe ich auch noch fotografiert, so Plakate dran hingen, so Renting with Pride oder Living with Pride und also so und draußen Schwulen fahren dann. Also es war ein ganzer Gebäudekomplex, der offensichtlich bevorzugt auf Schwulen und Lesben oder also entweder ausschließlich oder bevorzugt da lebten. Das kenne ich, habe ich so noch nirgendwo gesehen.
Ja, es gibt schon auch so schwule Reisen, habe ich irgendwo jetzt gelesen und gibt
bestimmt. Ja, das ist ja aber auch relativ nah. Also
ja, Homo-Reisen natürlich. Aber da wurde dann auch, weiß ich in Berlin auch nicht. Also
schwul-lesbische Wohnblöcke? Also wurde es dann auch so vom Hausbesitzer so beworben? Also das ist nicht nur inoffiziell so in Schöneberg, ja,
vielleicht
gibt es
ein Projekt halt, ein schwules Projekt einfach dann so.
Ja, quasi.
Oder ja, also so ein homosexuelles Projekt. Schwules Ausgrenzen für Lesben, ja.
Ja, klar.
Ja, und für Heteros.
Ja, genau.
Ja, für Heteros auch, aber wenn du Homo sagst, dann grenzt du Heteros genau. auch.
Ja, also ich fand, es gab da diesen, irgendwie, Harald Schmidt hatte mal diesen Witz gemacht, irgendwie als diese Grindr-App rauskam, irgendwie meinte er, es gibt diese App jetzt fürs Telefon, die dann immer vibriert, wenn ein Schwuler in der Nähe ist. Und die wollen das in Köln verbieten, weil sie Angst haben, dass der Kölner Dom einstürzen
kann. Ach, du hast jetzt 5 Minuten gewartet, um diesen Witz zu machen. Ne?
Ja, ich fand den tatsächlich so. Deswegen Köln und Hamburg.
Ja.
Na, ich mag das ja auch in Köln.
Ach ja, jetzt haben wir die Vorhaut schon hinter uns. Jetzt haben wir die Vorhaut schon hinter uns.
Vorhaut runter.
Dann lass uns jetzt über die Nachhaut reden.
Wir
können natürlich alle ins schwule Museum gehen am Mehringdamm. Mache ich nochmal Werbung. Gibt es hier in Berlin?
Wollen wir nochmal über die GEMA reden? Ich war auf der GEMA.
NSU oder GEMA? Also
das ist
welche?
Genau.
Welches Leid?
Wer war das nochmal? Ich glaube, Boff hatte einen schönen Dialog getwittert irgendwie. Wie? Sie wollen ihr Kind wirklich Adolf nennen? Und wenn es ein Mädchen wird?
Genau.
GEMA. Ja. GEMA hat irgendwie so ein Publicity-Problem auf so eine Art, oder? Ich meine, irgendwie so.
Ja, irgendwie, nein, die GEMA hat, glaube ich, wirklich ein Pressestellenproblem. Also, ich habe auch schon gedacht.
diese Pressetante, habt ihr den
Interview? Ja, das war so ein Interview in der Berliner Zeitung.
Wenn sie mich gut bezahlen, dann würde ich mich da versuchen zu bewerben. Aber ich bin natürlich keine Pressestellentante, aber die machen, glaube ich, seit Jahren echt schon viel falsch. Also,
die haben das ja.
Also, wem kann man denn das bitte auch vermitteln mit dieser Gebührenerhöhung? Also, das ist so, und die behaupten dann, ja, für Kleine wird es besser. Und dann gibt es dann so Auflistungen.
500.000.
Stimmt gar nicht.
In dem Interview haben sie, also dieses Interview in der Berliner Zeitung, was ja auch wirklich so klang, als ob die sich gleich an die Kehle gehen. Das Interview, die haben sich ja wirklich gegenseitig angegiftet.
Am Schluss so, ich werde ja auch bezahlt, damit ich mit Leuten wie Ihnen rede.
Genau, das ist.
Gott sei Dank werde ich bezahlt. Ja. Alter.
Und zwischen, ja, und,
oh, diese Frau, die. Oh, ja.
Und die hat ja wirklich, also da fand ich ja das schönste Argument. Ja, wo sind die denn, die Kleinen, denen es jetzt allen so viel besser geht? Ja, die haben das einfach bloß noch nicht gemerkt, dass sie jetzt weniger zahlen müssen. Ich meine, sollte da die GEMA nicht vielleicht mal so ein paar Beispielfälle raus? Also ja. Schlimm.
Ja, eben.
Nein, das ist so einer dieser Fälle, das ist so wie das Urheberrecht, das ist jetzt auch so diese GEMA, das ist plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit gezogen worden und wahrscheinlich war Pressesprecher bei der GEMA war so wie AIDS-Beratung bei der katholischen Kirche. Da ist nie jemand vorbeigegangen und plötzlich. Ja.
Wieso brauchen wir Pressearbeit? Wir sind doch die Guten.
Ja gut, aber da ist so
da
viel
hat sich auch
Geld
niemand
da.
Interessiert.
Weißt du, bei der GEMA ist so viel Geld da. Ja, okay, da wird sich vielleicht dann gleich morgen jemand bei mir melden und sagen, ja, wir wirtschaften ja total auf Oberlippe, Unterkante oder so. Nee, also deswegen können die sich ja mal vernünftige Presseleute leisten. Ich sag ja gar nicht, ich will das nicht besser vermitteln. Das ist ja gut für die Bewegung.
Das war ja auch.
So ist es jetzt. Also, sonst könnte man ja keine Erfolge erzielen. Aber es ist einfach erschreckend, wie das so ist. Das ist ja auch seit Jahren. Ich war vor einigen Jahren bei dieser Aktion mit Johannes Kreidler dabei, wie der irgendwie hunderttausende Musikschnipsel zu einem Stück gemacht hat und dann alle GEMA-Anmeldungen auf Papier da abgegeben hat mit einer großen Robbe.
Was ist daraus eigentlich dann geworden?
Kubikmeter, das weiß ich nicht, was daraus geworden ist, aber es war eine schöne Aktion. Da waren Mario Sixus war auch dabei bei der Pressekonferenz und das Schöne war eigentlich die Befragung der GEMA, die inhaltliche Befragung, wo man dann dann so Fragen gestellt hat und immer nur so Sachen zurückgekriegt hat, wo man dann gemerkt hat, ja, schade, so, dass ihr es nicht wirklich versuchen wollt.
Aber auf wie vielen Ebenen reitet sich die GEMA gerade in die Scheiße? Also ich probiere jetzt mal aufzuzählen. Mhm. Also das ist ja schon ein bisschen länger her mit YouTube, diese ganze Nummer, wo man ja noch sagen kann, okay,
das läuft. Das ist
naja, aktuell. Aber da muss man, also da...
Da hat sich auch YouTube ein bisschen doof.
Weiß ich jetzt also auch
man
nicht.
Weiß es also, ja nicht. Das
nein,
ist halt
aber
die Verhandlungen
da wird ja gesagt von Seiten der GEMA und auch von Seiten von anderen Leuten und das Argument finde ich gar nicht so falsch, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, da müsst ihr vielleicht gleich mal was zu sagen, dass in anderen Ländern mehrere Verwertungsgesellschaften sind und dass sich die GEMA nur so gut gegen YouTube wehren kann, weil sie eben Monopolistin ist und eben in anderen Ländern, dass sie sich da irgendwie einfach geeinigt haben und dass die GEMA sich eben in Deutschland wehrt gegen die niedrigen Tarife, die Google abdrücken.
Die GEMA will, hingegen ja? sagt...
nee, das sagt die GEMA.
Nee, die GEMA, also die GEMA sagt vor allem, dass
ich glaub, das
die Verwertungsgesellschaften werden dort von anderen Stellen betrieben als von den Künstlern selbst. Und die GEMA ist eben ein selbstverwaltetes Ding, wo halt tatsächlich selber Künstler im Vorstand, also es wird halt komplett von Künstlern selbst betrieben. Und deswegen lassen die sich nicht so schlecht abspeisen. Das ist deren Argument.
Ich glaube, selbst die Pressesprecherin der GEMA weiß, dass man das Wort Monopol nicht positiv besetzt ist.
Ja.
Also, dass das nicht gut ist zu sagen, wir haben ja ein Monopol und das ist toll. Also, das denkt die sich bestimmt öfters mal. Also, die haben, also YouTube, diese Nummer haben sie, dann haben sie jetzt hier die Preise für kleine Club, also für Clubbetreiber erhöht und sowas, ganz massiv. Dann haben sie diese Klage gegen die, was war das, Musikpiraten, weil die eine Creative Commons CD rausgebracht haben.
Das ist der neueste Clou, ne? Der neueste PR-Coup von denen.
Ja, da hat sich die GEMA gedacht, was können wir, wie. Also letztes Jahr, als wir die kleinen Kätzchen ersäuft haben, das hat noch nicht so eingeschlagen. Wie machen wir das jetzt richtig unbeliebt?
Letztes Jahr, als wir den Kindergärten verboten haben, den Kindergärten verboten haben.
Faktencheck von R. Stocken behauptet oder schreibt, die GEMA wird nur zu einem kleineren Teil von Künstlern betrieben. In der Mehrzahl sind Erben und Verwerter.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Wird hier gesagt. Sagt der Hörer, Herr Stockmann?
Also es gibt, du hast ein Mitspracherecht erstmal sowieso ab einer gewissen Umsatzzahl. Also du musst schon gut dabei sein, um überhaupt um überhaupt ein Stimmrecht zu haben. Ja. Und
um ordentliches Mitglied zu werden. Es gibt halt ordentliche Mitglieder und nicht ordentliche Mitglieder. Und die ordentlichen Mitglieder sind halt sozusagen privilegierte Mitglieder, die wirklich Stimmrecht haben. Und die haben, und da musst du einen bestimmten Umsatz gemacht haben. Oder sogar regelmäßig machen, damit du da überhaupt.
Genau, den musst du regelmäßig machen. Den musst du nicht einmal gemacht haben, sondern. Und nebenbei noch, das war das, was ich mal gehört habe, dass wenn du da bei diesen Versammlungen bist, musst du persönlich anwesend sein. Du kannst dieses Recht nicht übertragen auf andere. Das heißt, wenn du ein Künstler bist, der gerade noch was zu tun hat, vernünftig, dann bist du da, dann kannst du in der GEMA so wie, also dann hast du einfach nicht die Zeit, da hinzugehen. Also sitzen da nur die alten Säcke, die immer noch genug mit ihrem Dreck verdienen, aber auch die Zeit haben, weil sie nicht mehr auf Tournee gehen müssen und halt Erben und Konsorten.
Es ist ja wirklich interessant, dass eine Mindestzahl von Erben vorgeschrieben ist. Das ist ja quasi, also nicht quasi, sondern das ist ja eine Manifestierung dieser bescheuerten Urheberrechtslaufzeit nach dem Tod.
Ja, ja. Aber das ist eine Mindest, das ist interessant auf jeden Fall. Warum denn eine Mindestanzahl von Erben? Ich meine, will man die nicht eher draußen haben?
Ich würde die natürlich lieber draußen haben wollen, aber ja, also vielleicht können die Hörer uns ja sagen, warum.
Das haben die Erben wahrscheinlich durchgedrückt.
Wie das historisch gekommen ist, dass die davon mindestens 6 Erben sein müssen. Das haben sie wahrscheinlich in den Verhandlungen durchgedrückt, aber vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Vielleicht wissen sie es.
Ja, also auf jeden Fall hat die GEMA genau diese Clubgeschichte. Und dann war ich nämlich auf dieser Anti-GEMA-Veranstaltung, die dort gemacht wurde, in Berlin hier bei der Kulturbrauerei, weil dort irgendwie Franz Club oder so, hat die GEMA ihr Sommerfest gefeiert. Das war ganz lustig. Dann haben die tatsächlich dort eine riesengroße Demo, genau dort vor dem Franz Club auf der Straße, auf der Schönhauser
organisiert. Das habe ich gehört, als ich beim Yoga war. Habe ich im Hintergrund so gehört, wie da eine Demo abgelaufen ist.
Genau. Vor allem, es war halt weniger eine Demo.
Ich würde gerne drüber reden. Ich gehe mal kurz auf Klo.
Über Yoga?
Ja, ich würde über Yoga
reden. Achso, warte, jetzt muss ich hier.
Du mute mich.
Okay. So, jetzt
Also Yoga, also die GEMA.
Yoga, GEMA, wer soll das schon auseinanderhalten? Also
diese Demo war halt weniger eine Demo, sondern tatsächlich fast so wie ein Festival. Das war.
Warst du da?
Ja, ich war da.
Ah, cool.
Und da waren halt wirklich verschiedene Stände, so mit Boxen und so weiter und so fort. Halt ein großer Wagen mit großen Lautsprechern, wo dann halt die Reden geschwungen wurden. Und das war irgendwie auch ganz lustig, weil das war halt richtig Feierstimmung. Weil die Leute, die das halt organisiert haben, waren halt gar nicht so Netzleute. Das waren in erster Linie so Party-People. Also halt die ganzen Clubbetreiber, ja, die ganzen Berliner Clubbetreiber, die ja jetzt alle wirklich richtig ordentlich Schotter lassen sollen, irgendwie für die GEMA. Die haben das organisiert und dementsprechend haben sie auch ihr Publikum organisiert, die halt einfach so die ganzen Feierleute sind. So, die haben halt die ganze Zeit nur Party gemacht und die ganze Zeit irgendwie auf Techno rumgetanzt. Und dann war die Idee, dass die Veranstaltung der GEMA, also dieses
Sommerfest. War bestimmt nicht billig, so von rein GEMA-technisch, so eine Demo.
Ja, nee, das hat, die haben tatsächlich nur GEMA-freie Musik gespielt.
Ach, da, das also, müssen sie erstmal beweisen, dass die wirklich alle GEMA-frei
ja,
waren.
Ja, tatsächlich müssen sie das
beweisen. Ja, ja, ich weiß, das ist, ja, das ist.
Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall war da aber die Idee, dass halt diese dieser Franz-Club, wo da diese Feier von der GEMA stattfinden sollte, dort mussten halt die Busse, die mussten halt durch die Demo fahren.
Ja.
Das war echt ganz cool.
Ja.
Also, und ich stand dann tatsächlich auch dort, als dann halt, es kamen dann, glaube ich, insgesamt 5 Reisebusse, die dann halt die Leute dahin gekarrt haben. Und da überall saßen halt die GEMA-Leute drin. Und den hast du dann halt irgendwie, die haben das halt auch relativ friedlich, da sind keine Tomaten oder so geflogen, sondern da haben wir uns geeinigt, dass wir die beklatschen. Wir klatschen so, hey, jo, und jubeln denen zu und so, ne? Also, so ganz ironisch.
Es könnte, kann auch sein, dass die Ironie auf der anderen Seite der Autoscheibe nicht angekommen ist.
Doch, ich glaube, das ist angekommen. Doch, doch, auf jeden Fall. Und, das war dann halt so, das ist halt tatsächlich dieses in die Fresse lächeln sozusagen, was irgendwie da von Jella schön in unserem Podcast geprägt wurde. Auf jeden Fall dieses in die Fresse lächeln haben wir gemacht und das war sehr lustig, das hat gut funktioniert.
Wir können jetzt hier nochmal an der Stelle wirklich den Wikigeeks Podcast pluggen, die haben wohl dazu eine ganze Folge gemacht, schaffen wir vielleicht auch in die Shownotes aufzunehmen, hier den Link.
Ja.
Und Ralf hat
eine
noch ganze das
Folge
Wort
haben sie nicht gemacht, aber auf jeden Fall haben sie es ausführlich.
Zur GEMA in epischer Länge hier nachzuhören.
Ja, also das ist aber
ja,
auch andere Themen.
Die URL.
Also,
ja, die URL, nee, die packen wir einfach in die.
Genau.
Und es geht auch um, nur damit die Anregung ein bisschen größer ist, das zu hören, es geht auch um Nazis wohl.
Nee,
die GEMA-Nazis.
Nee,
Nazis,
Nazis
bei der GEMA.
Pass auf,
bei der
überall Nazis.
Überall.
Und
aber
bei der NSU.
Ich würde jetzt tatsächlich.
Bei der NSU? Ach, bei der NSU doch nun wirklich.
Überraschung.
Aber wo du jetzt gerade.
Freunde von der NSU.
Aber wo du jetzt gerade den Wikigeeks pluggst, dann können wir gleich weiter pluggen mit dem Pod-Pod. Das hatten wir beim letzten Mal nicht geschafft irgendwie.
Stimmt, Pod-Pod.
Das Projekt nämlich von den Wikigeeks, also unter anderem den Wikigeeks, wo sie.
Da schuldig Ralf auch noch eine Mail. Der hat mir nämlich dann.
Ja, mir auch. Ja, ja, klar.
Wir wollten nicht auch noch eine Mail?
Nee, ich habe das auch gekriegt.
Du hast die auch, ja, hast auch nicht drauf geantwortet.
Also, das Pod-Pod. Also, podpod.de.
Also,
P-O-D-P-O-T-T. Und DE, genau. Das ist eine schöne Seite. Es geht um Perlen des Podcasts. Und zwar wirklich kleine Ausschnitte aus Podcasts, aus deutschen Podcasts, die einfach wirklich so dieses gewisse Etwas, was Podcasts groß macht. Also diese Situationskomik, diese verwegenen Formulierungen, diese absurden Situationen.
Was auch hier im Wir müssen reden immer regelmäßig stattfindet.
Was auch hier im Wir müssen reden regelmäßig stattfindet. Also diese Perlen, ja,
ich glaube, das ist ein bisschen dadurch erfunden worden. Ich glaube, das ist, Ralf hat damit angefangen mit dem, und was sollen die Leute machen?
Genau, ja, genau.
Die müssen einfach mal klarkommen. Diesen
das war auf jeden Fall einer der frühen, bevor es diese Seite gab, genau. Hat irgendwie Ralf irgendwie.
Ich behaupte mal, das war so quasi einer der Ausgangspunkte.
Im Wikigeeks hat er tatsächlich einmal immer so, ja. So also eine von diesen Perlen kam von Wir müssen reden, und zwar mein, wo Max fragt, was sollen die Leute denn machen? Und ich sage, die sollen einfach mal klarkommen in ihrem Leben.
Genau.
Und auf jeden Fall, das kommt dann halt immer ab und zu mal so reingespielt, so ein bisschen so wie das Stefan Raab auch immer macht. Und jetzt gab es dann aber immer mehr Sachen auch von anderen Podcasts, von Wir für
auch
Alternativlos.
Auch von anderen Podcasts.
Von Alternativlos.
Von Alternativlos?
Und von so, ja, und von...
Welche Podcasts gibt noch?
Und von irgendwie Tim Pritlove, 1000 Sachen und so.
Ja, richtig.
Und auf jeden Fall... Auf jeden Fall.
Nein, es gibt noch
mehr.
Es gibt
mehr als 3 Podcasts.
Podcasts.
Es gibt so Podcasts. Ich meine, okay, die Hälfte davon ist von Tim Pritlove. Aber. Na, jedenfalls werden, ist das
ich
hier glaub, eine
die
Plattform?
Die Piraten haben allein 5 interne Podcasts.
Ist ja, intern halt, ne? Alles
naja, die Nähe, nein,
gemeinschaftliche Podcasts.
Es ist auf jeden Fall eine Plattform, bei der auch jeder aufgerufen ist, sich zu beteiligen. Der macht doch schon länger mit wem macht er nochmal?
Das macht er in Audio
mit
oder Video?
Martin Hase zusammen.
Mit
Martin Hase hatte er aber mal einen, das war diese Liedkultur hat er mal gemacht.
Nee, was er jetzt macht ist...
Oh, immer diese Leute, die sich selbst als Elite...
Jetzt mit Holgi macht er jetzt noch.
Nee, er macht alleine. Hour of Lauer.
Und Herr Urbach macht übrigens ganz neu, ganz frisch. Herr Urbach macht auch noch mit irgendjemandem zusammen. Also Stefan Urbach alias Tomate alias Herr Urbach macht jetzt mit irgendjemandem zusammen einen Podcast über Demokratietheorien. Das ist super interessant.
Das ist ja geil.
Ja.
Also es gibt sehr, sehr viele Podcasts, es werden immer mehr, es können gar nicht genug sein.
Genau.
Okay, alles klar, dann mache ich auch rein.
Genau, also genau. Es ist jetzt die Podcast-Plug-Ecke und bei PodPod, wenn ihr da tatsächlich tolle Sachen habt, dann schneidet sie raus, stellt sie dort hoch und feiert sie ab und
zahlt uns die GEMA-Gebühren. Genau.
Die Idee dahinter ist übrigens, das habe ich jetzt hab auch von den Wikigeeks gehört, geht es darum, irgendwie auch vor allem Podcast-externen Leuten irgendwie die Tolligkeit von Podcasts irgendwie nahe zu bringen, die eben keinen Bock haben, sich mal eben irgendwie 2 Stunden irgendwie irgendwas anzuhören oder 3 in unserem Fall und trotzdem irgendwie so einen Einstieg zu geben. So, hey, guck mal, hier so tolle Dinge passieren während Podcasts. Die magischen Momente, du weißt schon, Max.
Das ist ja auch schwer. Ich meine, es ist so,
aber man. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Podcast und einer Deutschlandradio-Gesprächsrunde?
Es ist nicht geskriptet, hallo? Achso, ja, okay, die sind auch nicht geskriptet, aber es ist viel freier, das Format. Also du bist nicht irgendwie, du hast keine Zeitbegrenzung. Du,
in Deutschlandradio sitzen die niemals irgendwie im Garten und labern einfach so vor sich hin.
Ja, genau. Also das ist halt irgendwie, ich war jetzt auch schon in vielen Radio-Talkrunden und es ist halt wirklich so, du musst halt dezidiert aufs Thema hin und
möglichst also es geschliffen. Gibt schreckliche Talkshows, aber ich glaube, es gibt auch welche, in denen man Möglichkeiten hat.
Nee, ich finde das.
Ich glaube, gerade diese komischen Deutschlandradio Dreisat, was weiß ich.
Du warst doch auch schon in ein paar Talkshows.
Also
das ist doch schon etwas anderes als hier, oder?
Die schlimmste Talkshow, in der ich war ZDF Login. Da würde ich jedem raten, auf keinen Fall hinzugehen. Eine schreckliche Sendung, ein schrecklicher Moderator, keinesfalls hingehen.
Ja, wir wollten warst eigentlich Milena schon? Bonse eigentlich einladen, die das mal ärgert.
Okay. Also, genau, Hart aber fair fand ich.
Was bei Hart aber fair?
Ja, wurde gut
bezahlt. Plom war aber auch schon mal bei Login und der hat sich nicht beschwert, soweit ich weiß.
Ja, der beschwert sich ja auch nicht so häufig. Der ist ja sachlicher und der regt sich dann nicht so auf während der Sendung.
So, du hast dich aber aufgeregt, oder was?
Schrecklich, schrecklich, ja. Weil
ich habe die Sendung gesehen,
doch. Die war furchtbar.
Da war auch irgendwie eine ganz...
Es ging um Familienpolitik, genau, und meine Gegnerin war so eine mit Abtreibung in Auschwitz und
Abtreibung in Auschwitz?
Ja, wirklich solche Vergleiche hat sie gemacht. Okay. Und die dann eben auch gegen Kinderpornografie ganz krasse Sachen geschrieben hat. Und ich bin natürlich auch gegen Kinderpornografie, aber eben so eine richtig ganz rechte Frau aus Bayern. Gegen das Internet hat sie angeschrieben in ihrem Blog mit einem furchtbaren Design. Ganz schreckliche Person. Auch Junge Freiheit assoziiert. Also eine ganz rechte katholische Frau aus Bayern. So. Mhm. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich absage, aber dann habe ich dann eben nicht mehr abgesagt und war in der Talkshow und am Ende, eigentlich war ich jetzt gar nicht so schlecht, aber am Ende waren dann sogar noch mehr Leute für die Ehe als am Anfang und das fand ich dann ganz verstörend und eigentlich war es aber gar nicht so schlecht. Aber
die beste
war trotzdem zum Kotzen da.
Die beste Talkshow-Erfahrung hier, also ich habe gar keine, aber die durftest ja du gemacht ja. haben mit diesem gigantischen...
Jedenfalls vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Honorar für 2,5 Sätze.
Jedenfalls vom Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, das müsste ich auch mal wieder verstärken. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch abgesagt, die Sendung mit Ponada, da haben die mich angefragt und da habe ich mir insgeheim gedacht, ihr Arschlöcher, macht doch mal was zu Syrien. Und geantwortet habe ich ihnen, die Piratenpartei finde ich strunzdumm, ich habe kein Interesse an so einer Talkshow teilzunehmen. Und bin dann...
Dann hast du aber, dann war da schon eine große Wortbildschere zwischen dem, was du gedacht hast und dem, was du geschrieben hast.
Dass ich die Piratenpartei strunzdumm finde?
Hast nee, du dass du Syrien, dass du lieber...
Syrien habe ich ihnen nicht geschrieben, aber im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich ihnen das auch geschrieben hätte, ja.
Kannst du immer
aber das war eher zynisch gemeint, weil mir schon klar ist, dass in deutschen Talkshows nicht jede Woche Syrien stattfinden kann. Und dass das den Zuseher auch langweilt und dass die Leute sich lieber informieren wollen über, sind wir jetzt die neue Burnout-Gesellschaft. Also
Tipp vom Profi, niemals irgendwas absagen, sondern absurd hohe Honorarforderungen stellen.
Nee. Ich habe ja auch was gegen diese deutsche Talkshow-Gesellschaft. Also ich habe da auch einen richtigen Widerwillen und ich mag das dann auch gerne, das in solchen E-Mails deutlich zu machen.
Okay.
Also ich finde das schlimm, was die ARD da machen. Ich finde, die ARD sollten sofort aufhören damit. Hm. Jeden Abend so eine entleerte Talkshow zu machen mit demselben Panel an 500 Leuten. Aber gut, das ist ja jetzt auch ein Argument, dass auch andere...
Ja,
also damit bin ich ja eher im Mainstream als jetzt, dass ich eine neue Idee habe, oder?
Gab's schon Günther Jauch? Gibt es so viele deutsche Talkshows im Fernsehen? Pro, Kontra-Meinung etc. pp.?
Was bitte?
Nein, so das Thema für die Sendung, zu viele Talkshows.
Ach so, eine Meta-Talkshow, die sich damit beschäftigt.
Nicht eine Meta-Talkshow, sondern so eine Sendung. Ich meine, es wäre ein gutes Thema für so eine Talkshow, ob es zu viele Talkshows gibt.
Ja, das kann man ja schon, bevor man die Sendung beginnt.
Talk auf allen Kanälen. Dann hast du so eine.
Dann gibt's also an der Uni haben wir ja nur darüber diskutiert. Ach nee, das waren ja Reality-Shows. Das wäre nochmal was anderes. Das waren ja keine
Politik-Talkshows. Ja, aber an der Uni, sowas muss man den Bürger nahebringen. Das geht nun mal nur durch Talkshows. Also musst du das Thema, ob es so viele Talkshows
nicht,
geben,
weil über
Talkshows.
Weil da überhaupt nicht richtig nachgefragt wird. Da gibt es offenbar irgendwie so ein Kontingent. Irgendwie, ja, auf jeden Fall wird 2 Minuten labern gelassen und dann reden die da ihr wirres Zeug oder eben nicht wirr, ihr gutes Argument, je nachdem. Aber wo ist denn der geistige Fortschritt?
Das ist in Podcasts viel besser, da wird 90 Minuten labern gelassen.
Klar, aber und da wird auch nicht nachgefragt, sondern es ist einfach so alles im
Das sollte jetzt so ein Tritt gegen die in den Unterleib von Alternativlos sein.
Ah ja, sehr gut.
Hast du den gehört?
Nein, aber ich trete immer gerne in den Unterleib von Alternativlos.
Ah, okay.
ja, was hast du denn zu dem Podcast zu sagen, den du nicht gehört hast? ja, also es war irgendwie...
Hast du ihn zu Ende gehört?
Ich habe ihn zu Ende gehört, ja.
Bei mir war irgendwie 2 Minuten vor Schluss die Datei kaputt oder irgendwie sowas. Ich habe die letzten 2 Minuten nicht mehr gehört. Wahrscheinlich haben die das total rumgerissen.
Ach so, Alternativlos habe ich das Transkript gelesen.
Ah,
mit
Döpfner.
Also genau, zumindest
Döpfner. Genau.
Ja, da habe ich eine andere Meinung als du, MS Pro. Ich finde das ganz großartig, dass die Döpfner haben. Und ich fand das auch total interessant, was Döpfner da gesagt hat. Und sowohl das große Hey, Kapitalismus ist geil Gerede von Döpfner, als auch diese ganzen Sachen zu Internet, die er da behauptet hat, zur Internetstrategie, fand ich interessant. Und ich fand schon, dass die Tatsache, dass die den da hatten und den einfach mal reden lassen haben, und es wurde ja auch ein bisschen nachgefragt, aber ich finde ganz ehrlich, es gibt auch einfach Interviewpartner, wo man dann einfach mit Druck jetzt auch nichts mehr machen kann oder wo einfach Druck jetzt nicht die richtige Lösung ist, sondern wo man eben versuchen kann, indem man einfach offene Fragen stellt, dass man da einfach versucht, dass man da die Leute einfach mal reden lässt und mal gucken, was die dann einfach sagen. Also ich habe
zum genau
Beispiel
das hat er sie leider nicht gemacht.
Doch, fand ich schon.
Es gab tatsächlich wirklich, Döpfner konnte relativ unwidersprochen seine Vorstellung von Leistungsschutzrecht dort einfach durchdrücken und erzählen, obwohl tatsächlich von dem eine riesengroße Schere zwischen dem, was Döpfner erzählt hat, und zwischen dem Gesetzesentwurf war. Und es gab keine kritischen Nachfragen dazu.
Ja gut, aber dann müsste
Döpfner konnte unwidersprochen erzählen, dass die Bild-Zeitung doch niemals Fakten fälscht und niemals irgendwie sich Geschichten ausdenkt, was halt einfach irgendwie 100-mal und 130.000 Mal bewiesen ist einfach. Und er durfte es einfach unhinterfragt in reinstellen.
Nein, aber ich fand das total gut. Man kann ihn doch jetzt festnageln darauf, dass er sagt, ja, die Blogger, die werden vom Leistungsschutzrecht profitieren, hat Döpfner gesagt. Und dann kann man Döpfner jetzt fragen, pass mal auf, Döpfner.
Das haben sie aber nicht getan. Genau das haben sie nicht getan. Er hat gesagt, die Blogger werden, er hat gesagt irgendwie, für Blogger werden sich komplett neue Geschäftsmodelle ergeben. Und dann haben die gesagt, ja.
Ja gut, aber dann muss man einfach dieses Transkript nochmal nehmen und die wichtigen Aussagen herausdestillieren und damit nochmal was machen. Na klar.
Also ich verstehe, wenn sie von der Situation überfordert waren, vielleicht ist das ja auch kurzfristig entstanden.
Ich weiß nicht, ob sie überfordert waren.
Ich habe keine Ahnung, unter welchen Bedingungen das entstanden ist, aber ich habe wirklich, genau wie MS Pro jetzt sagt, also sie haben sich ja ein bisschen damit, ja, wir hatten ja nur 90 Minuten und wobei dann hätte man einfach die Zahl der Themen begrenzen können, weil jetzt Döpfners Meinung zur Finanzpolitik in Griechenland interessiert mich jetzt nur so mittel. Also das ist ein Thema, was man meiner Meinung nach hätte problemlos rausstreichen können. Aber sie sind ihm voll auf den Leim gegangen. Also ich fand es gerade so wenn es um die Bild geht, also das war ja nicht mal so, dass er hat dann so irgendwie so, ja, die Bild ist halt Boulevard und die Bild, die arbeitet Themen mit großen Überschriften auf.
Aber ansonsten ist die Bild ja total
und da regen sich halt alle gerne drüber auf, aber das ist Boulevard, so muss das. Nee, es regt sich niemand darüber auf, dass die Bild große Überschriften macht, es regen sich darüber auf, dass die Bild gegen Persönlichkeitsrechte verstößt und Menschen fertig macht.
Man hätte sagen können, dass keine andere Zeitung mehr Beschwerden beim Presserat hat. Das Argument wurde gebracht.
Nichts gebracht.
Es wurde auch nicht gesagt, dass die Bild unstringent ist, so Gut, aber was ist schlimm, wenn eine Zeitung unstrengend
ist? Naja, es wurde aber das schlimm. Döpfner durfte sich darüber auslassen, wie groß und wichtig die Qualität ist und wie viele und wie wichtig ist es, dass Journalisten.
Die Bild hat ja jetzt auch wieder Preise gekriegt.
Und wie also wichtig ist es, dass Journalisten gut bezahlt wird und wenige Tage vorher wurden hat Springer die gesamte Computerbildredaktion entlassen, weil sie nicht zu schlechteren Konditionen arbeiten
also
wollte.
Also ich sehe das gut, voll.
Aber es gibt ja noch die CT.
Da hätte, also ja, die ist aber nicht bei Springer. Also da hätte man doch mal sagen können, Herr Döpfner, wo ist denn jetzt hier Ihre Sonntagsreden, da Ihre praktische Arbeit, wie geht das zusammen? Also da kann man doch wenigstens mal so vorsichtig, aber dass da so gar nichts kam und gerade so, das kommt im Transkript bestimmt nicht rüber oder vermutlich nicht rüber, das war dann so, wo ich mich dann wirklich fremdgeschämt habe für Fefe und für Fefe sich fremd zu schämen ist wirklich schwer. Also ich meine,
das ist so passiert mit dauernd, aber gut.
Nö, ich finde Fefe
gut. Also bei Fefe bin ich mittlerweile so abgestumpft, so alles klar, mach du mal. Aber das war in dem Moment, in dem er da so gesagt, also er hat da so dieses so.
Also wenn Fefe auf taz.de linkt, dann kommt aber der Traffic. Fefe
ja, ist schon wichtig. Ja, der hat viele Leser, das macht mir am meisten Angst.
Das sind doch nicht alles nur, also weiß ich nicht, ich lese das ja nicht. Also ich lese es nur ab und zu, wenn dann irgendwo ein wichtiger Link kommt, aber ich lese das einmal im halben Jahr, aber ich dachte, Fefe hat schon eine wichtige Rolle und Fefe ist schon auf unserer Seite, so.
Oh, ach, ich weiß nicht, ob
das ist natürlich eine tolle Kategorisierung, ob aber von ja, gut oder schlecht.
Einer von
auf unserer Seite.
Ja, würde ich schon
sag
sagen.
Nichts gegen Fefe, er ist auf unserer Seite.
Nein, das habe ich doch nicht gesagt, aber ich würde sagen, Fefe ist doch unsere Szene.
Ja.
Naja, also, nur ein bisschen.
Also ja.
Bereichen, also es gibt da viele Schnittmengen, das stimmt schon, in anderen Bereichen. Aber es ist...
Nee, sag mal, also du findest einfach, da wurde zu wenig nachgefragt.
Es wurde zu wenig nachgefragt und es wurde tatsächlich, also es gab dann irgendwann so, dass das eben, als sich Döpfner da gerade so ein bisschen über die Boulevardisierung der ganzen angeblichen Qualitätsmedien echauffierte, unwidersprochen. Nicht nur, dass es unwidersprochen blieb, sondern Fefe hat sogar noch in so einem mädchenhaften Kicherton so, hihi, ja, ich nenne den Spiegel ja schon seit Jahren nur noch das ehemalige Nachrichtenmedium. Und das war so richtig, und das kam mehrfach so diese Momente, wo man mitkriegte, wie sehr Fefe sich gebauchpinselt fühlte, dass er mit dem großen Döpfner reden kann. Und das war...
Also ich sag mal so, ich glaube, es ist Folgendes passiert. Halt es ist einfach, es ist halt Folgendes passiert. Also sie hatten
irgendwie...
Aber
war das nicht in dem Schirmacher-Podcast ähnlich?
Ja.
Also mir haben Leute berichtet, also ich habe den Schirmacher-Podcast nur
der
so
war
zu,
natürlich auch ziemlich
zu einer anschlagend. Stunde gehört.
Aber immerhin hat Schirmacher da ganz interessante Sachen erzählt. Und das ist halt einfach nicht passiert. Also im Grunde genommen...
Genau, also der mit Schirmacher war echt unterhaltsam, der Podcast. Das war einfach nur...
Also du hättest halt auch mit dem Schirmmacher hättest du Frank und Fefe halt relativ gut einfach ausblenden können. Das war eigentlich relativ egal, was die gesagt haben. Das war wirklich dann auch irgendwie Schirmmacher, der da einfach mit bestimmten Sachen geglänzt hat. Aber
das war auch das war auch ein gutes Gespräch, weil sie irgendwie auch so eine thematische Richtung hatten, in die das ging, wo man ja auch Schirmmacher jetzt, ich meine, Döpfner ist jetzt vielleicht auch ein ungeeigneter Kandidat, weil der ist kein Redakteur oder sowas, der ist kein Schöngeist, der ist einfach ein Mensch.
Doch, ein Schöngeist ist er, hat er ja auch gesagt, er kommt ja aus dieser ganzen Kultursgeschichte, er war, glaube ich, Kulturjournalist oder sowas.
Ja, das mag ja sein, okay, das kann ja...
Musikjournalist, genau.
Ich bin auch Kulturjournalist.
Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist einfach, ich glaube, sie haben sich da einfach ein bisschen zu übernommen. Ich glaube, sie haben irgendwie gedacht, okay, jetzt können wir hier den Döpfner kriegen und den grillen wir so richtig. Und wir sind ja hier die coolen Leute mit den vielen Wissen. Aus dem Internet. Und der Döpfner ist einfach, und das will ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich jetzt groß Frank und Fefe jetzt wirklich so richtig doll in die Schuhe schieben will. Ich glaube, es ist tatsächlich eher so, dass dieser Döpfner ein verdammt fucking krasser Profi ist.
Nein, das, also klar,
also das steht natürlich außer Frage. Er leitet ja eben nicht seit gestern irgendwie eines der größten Verlagshäuser Deutschlands. Aber er ist halt einfach so und da hat man einfach mal die richtige Diskrepanz zwischen halt einfach mal, ich bin ein Podcaster und mit einem echten Medienprofi halt einfach, glaube ich, einfach mal richtig zu spüren bekommen, ja.
Ja, und das, also das, wobei ich meine, wie viele Medienprofis angebliche vor Döpfner genauso einknicken, das ist ja.
Fats Feldhorn war.
Sagt, ja, vorher war auch mal.
Okay.
Ja. Und er ist einfach irgendwie, der Döpfner, der ist einfach Hausnummern und überlegen und der hat tatsächlich einfach es geschafft, diesen Podcast zu einer so krassen Plattform für sich zu machen, Also im Grunde genommen ist das könnte auch Springer selbst so veröffentlichen oder würden sie gerne so für selbst veröffentlichen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich einfach eine wirklich sehr, sehr gute Darstellung in ihrem Sinne.
Also ich habe
ja, aber was will man denn da machen? Okay, man hätte mehr nachfragen müssen. Man hätte dann sagen können, na gut, mit dem Leistungsschutzrecht ist es ja im Gesetz ganz anders vorgesehen und Blogger werden doch überhaupt nicht profitieren. Oder Herr Döpfner, erklären Sie bitte mal, wie Blogger profitieren können.
Ja.
Aber ich denke mir, man müsste jetzt einfach, wenn man sich jetzt megamäßig darüber aufregt, dann müsste man das Transkript nehmen und eben versuchen, da Aussagen von Döpfner herauszunehmen, die krass
sind. Aber die stehen so, also ehrlich gesagt, ich fand jetzt an dem, was Döpfner da gesagt hat, war keine Sekunde was Neues dran, weil er hat sich zu den eigentlichen Themen überhaupt nicht geäußert.
Ja.
Sondern hat immer am Thema vorbeigeredet.
Der hat seine Agenda durchgezogen.
Der hat seine Agenda durchgezogen. Er hat, ich meine, natürlich, also absolut richtig, der ist Medienvollprofi. Der hat so eine Situation schon 100 Mal gemacht. Der ist bestimmt auch sehr charmant und weiß der Teufel was und kann mit solchen Situationen umgehen und und auf der anderen Seite waren eben Fefe und Frank, die zwar jetzt durchaus intelligente Menschen sind, aber bis auf Fefe, aber
Boah, das ist gemeint.
Ja.
Auch so ein bisschen dissen muss man, sonst kriegt man ja keine Aufmerksamkeit.
Das muss schon ein bisschen sein. So, und das genau diesen Gedanken hatte ich auch, bis dann irgendwann mal zwischendurch, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mir sowas anhöre, denke ich so, was würde ich jetzt sagen?
Mhm.
Und sorry, da wäre ich an einigen Stellen, ohne mich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben.
Hätte mich, glaube ich, auch einfach besser vorbereitet.
Ja, also das wäre so ein Thema, da hätte ich mich auch mal mit, wer bist du eigentlich, Julia? Genau. wir bereiten uns ja immer auf unsere Gäste vor, das ist ja, wir kennen
uns ja. Ja, das ist schön, ja, aber wir kennen uns ja auch schon.
Wir machen uns natürlich immer mit unseren Gästen gemein, aber wir laden uns natürlich auch nur Leute ein, die wir auch irgendwie mögen, auf so eine Art.
Nee, also wenn bei mir hier irgendein Döpfner oder jemand mit seiner dann Denkrichtung sitzen würde, dann würde ich Kante geben.
Ja, auf jeden Fall, und dann würde ich mich auch Fakten mir anlesen. Der Witz ist halt irgendwie, ich würde mir jetzt wünschen, dass tatsächlich jetzt Bildblock oder Stefan Niggemeier oder halt jemand, der sich echt damit auskennt, der wirklich irgendwie einfach drin ist in der Materie, sich diesen Podcast nochmal nimmt, die einzelnen Aussagen von Döpfner nimmt und nochmal in Kontext setzt und nochmal sagt, passt mal auf Leute, hier, das stimmt nicht.
Aber da war ja nicht mal genug Futter da, um da wirklich zu sagen, da stimmt was nicht.
Ich glaube in diesem ganzen Podcast noch viel mehr, als was wir gesehen haben. Ja? Ja. Steckt da noch viel mehr Unwahrheit drin, als was wir gesehen haben. Und wenn das irgendwie
also wenn Stefan Niggemeier sich das anhört, der ist beim Hören explodiert.
Ja, ich glaube auch, ja. Und der sollte sich das nochmal anschauen und dann nochmal irgendwie einfach dezidiert die einzelnen Aussagen auseinandernehmen. Halt weil mal, das bräuchte es mal fest.
Eine schlechte journalistische Leistung von Frank und Fefe. Sagt ihr, das ist kritikwürdig und die sollen einpacken.
Nee, einpacken sollen sie nicht. Ich mag den Podcast, ich höre den immer gerne.
Oh. Okay, dann sollen sie sich nächstes Mal besser vorbereiten.
Genau.
Weil sie sich dieses Mal nicht gut vorbereitet
haben. Sie sollten auch ein bisschen, ja, ich glaube, die sollten einfach mal irgendwie ein bisschen realistischer ihr Können auch einschätzen. Weil das ist ja nicht schlimm irgendwie. Nee. Wir sind auch keine guten Journalisten. Ich glaube ja ganz ehrlich,
Darum laden wir uns ja nur so Luschen wie dich ein.
ganz ehrlich, Max, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich es besser gemacht hätte oder dass wir es besser hingekriegt hätten.
Nicht zwangsläufig.
Aber wir hätten uns, glaube ich, das auch einfach nicht zugetraut.
Na, man muss sich aber alles zutrauen, wenn man auf einem gewissen Niveau ist. Ich traue mich auch nichts abzulehnen, weil ich immer denke ich,
außer Günter Jauch.
Ja gut, okay, nein, aber journalistisch, also wenn von mir verlangt wird, gehen Sie dahin, Frau Seliger, machen Sie dies, dann mache ich das auch, dann sage ich nicht nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich denke irgendwie, ich denke es einfach so, ja gut, jetzt bist du irgendwie Mitte 30 und jetzt musst du alles schaffen, was von dir verlangt wird. Also deswegen.
Aber die sehen sich ja nicht als Journalisten.
Aber alternativlos ist doch ein journalistisches Produkt.
Das siehst du so. Ich weiß nicht, ob die das so unterschreiben würden.
Also was würdest du es denn sonst sehen? Was ist das denn? Ist das denn irgendwie Zeit vollfüllen oder was? Also ich dachte schon, dass
das eigentlich ist das, also wenn man es genau nimmt, also ich meine, sie werden sich nicht Journalisten nennen, aber natürlich ist ein Journalist.
Man kann es schon so einordnen, das stimmt schon, ja.
Das ist schon, das kommt definitiv hin. Ja, aber da sind wir jetzt hier bei Christoph, wie heißt er gleich? Der von Springer, dieser Chef-Dingsbums, der
Christoph
Chef,
Käse.
Christoph Käse, genau. Ach,
den habe ich jetzt kennengelernt übrigens.
Den hast du kennengelernt?
Mhm, ja. Ich war ja mit Christoph Käse und Till Kreuzer von iRides.
Ja.
War ich zusammen bei D-Radio Wissen und habe da mit denen getalkt über das Urheberrecht.
Ui.
Ich wollte eigentlich danach was noch was erzählen, weil wir haben eigentlich, anders war so ein Buch von...
Können wir da gleich danach. Ja, okay. Da gab es ja, jetzt auch diesen, dass eben Nigelmeier, Christoph Käse jetzt irgendwie mal, habt ihr ja wahrscheinlich auch gelesen, ja, auf seinem Blog hier, so irgendwo hat sich Christoph, ich glaube, Nigelmeier ist da durchaus hinterher, hat sich Brigitte Zypris bei Christoph Käse im Blog geäußert. Und hat nämlich gesagt, nee, also dieses ganze Leistungsschutzrecht, das lehnen wir als SPD ab, weil wir ja festgestellt haben, dass Google ja da durchaus schon weit entgegengekommen ist. Und dass wer nicht bei Google auftauchen will, taucht ja nicht auf, und eigentlich ist ja alles
doch so schön, die SPD als Google-Freundin.
Und dann hat, und das ja sozusagen der Hauptfeind war. Und dann hat Käse gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so, weil nicht auftauchen bei Google, das ist ja keine Option, aber so, dass sie sich alles aneignen, ist auch keine Option. Aber man hat ja keine Wahl, ob man nur die Überschrift drin haben will, aber das Snippet nicht.
Ja, genau. Ja.
Und also den anderes, weil das ist ja immer die Argumentation.
Kann Google nicht einfach neue Standards machen, wo man dann eben einfach irgendwie in den Quellcode schreibt, das will ich jetzt im Leistungsschutzrecht drin haben und das nicht?
Die gibt es bereits seit langem, und das hat dann Nigelmeier einfach aufgeschrieben. Also er hat gesagt, okay, Christoph Käse ist entweder doof oder oder verlogen.
80 Millionen Menschen in Deutschland können kein HTML.
Aber bei den Verlagen kann es vermutlich schon irgendwer. Schaffen es ja auch sonst, ihre SEO-Leute da überall für einzustellen. Und hat den dann einfach mal so wirklich so ausführlichst und wirklich auf 2,5 Seiten ausführlichst widerlegt, hat das extra vorher nochmal ausprobiert, hat Screenshots gezeigt, also ich würde sagen, das ist gerichtsfest. Also ich glaube, er wollte Christoph Käse mal als dumm beschimpfen und dafür dann auch und das aber gerichtsfest machen. Also das ist und das dürfte, also ich würde sagen, das ist ihm gelungen. Und dann hat dann Mario Sixtus nachgefragt, so bei Christoph Käse, so per Twitter, so kommt darauf jetzt irgendwie eine Antwort auf diesen Artikel? Ja. Und hat sich hier Christoph Käse, der jetzt keinen vernünftigen Twitter-Namen hat, sondern einfach immer nur überall, wo er nur ist, nur Christoph Käse heißt, darum müssen jetzt immer den ganzen Namen sagen. Käse, eigentlich war der Käse. Dieser Käse hat dann, hat dann gesagt, mit Nigelmeier, das ist ja inhaltlich, kann man, also wenn er mich nicht immer persönlich beleidigen würde, aber inhaltlich kann ich ja darauf problemlos eingehen. Dann hat er natürlich ein bisschen offensichtlich darauf gehofft, dass das jetzt einfach so, okay, dann gehen wir. Aber dann hat er dann angekündigt, bis 12 Uhr am nächsten Tag oder bis Mittag am nächsten Tag hat er einen Artikel fertig, wo er darauf eingeht, auf das Thema. Und dann kam auch dieser Artikel und ich habe mir den weitgehend durchgelesen. Er ist, also für jemand, der das Leistungsschutzrecht haben will, ist da wirklich erschreckend viel kopiert. Also ich würde sagen, dieser Artikel besteht zu 80% aus von anderen Leuten kopierten Inhalten. Mhm. Also er hat wirklich die halbe Google-Anleitung reinkopiert. Er hat von irgendwelchen HTML-Standard-Konsortien hat er die, also vom
B3. Das ist wirklich lustig.
Also wirklich
weil,
die gesamte Dokumentation.
Weil die sich ja beklagen, dass die Snippets und die Überschriften kopiert werden. Und er zitiert, also er geht wahrscheinlich Max groß über diese Zitatschranke hinaus und kopiert da einfach alles zusammen.
Macht er irgendwie
so ein Patchwork-Ding.
Macht da so ein kleines Patchwork-Ding, um davon abzutäuschen, dass er natürlich nicht reinschreibt, aber also er sagt dann so, ja, dass mit den Snippets das geht, aber das ist ja nun wirklich nicht weitreichend genug. Mhm. Weil das ist ja nur die Option, Snippets einblenden und dafür kein Geld kriegen oder Snippets ausblenden und dafür auch kein Geld kriegen. Das war die Kernaussage. Also er hat quasi in dieser ganzen Debatte dann wirklich in seinem Artikel, und es war viel Arbeit, sich bis zum Fleisch vorzuarbeiten, aber das bisschen Fleisch, was da war, war die Aussage, Google macht das, was wir von ihnen fordern, wofür wir jetzt dieses Leistungsschutzrecht wollen, machen sie schon lange, aber das reicht ja nicht.
Ja.
Und
aber vielleicht entspricht das einfach, vielleicht erfahren wir dadurch etwas über die Strategie, in dem Medienhaus vorarbeitet, also dass man irgendwie das eben jetzt als Argument sagt, dass man eben sagt, man will mehr aus irgendwelchen Gründen.
Ja, natürlich.
Weil Google natürlich immer noch der Böse ist aus Amerika, der da so kommt. Und ich habe ja auch ein bisschen meine Meinung geändert. Also ich habe natürlich da auch mal Ideologie kritisiert, dass ich gegen die ganzen Politiker, die immer nur auf so eine billige Art und Weise gegen Google hetzen und kein richtiges Argument haben. Da habe ich ja jetzt auch gelernt und sehe ja gut, Google und Facebook, natürlich machen die Geld mit Urheberrechtsverletzungen und Datenschutz. Verletzung.
Der E-Pirat fragt gerade, wo man das denn zu finden ist. Das ist bei presseschauder.de, nicht Presseschauer, sondern
Presseschauder. Aber es ist Presseschauder. Auch von Presseschauer, ne? Hm? Aber das ist auch von Presseschauer. Nee,
nein. Presseschauder ist von Christoph Käse.
Ach, das ist ja tatsächlich.
Ach, da gab es auch die Sache, wo Christoph Käse Presseschauer.
Also Daniel Schulz aller Presseschauer nervt Christoph Käse zum Urheberrecht wirklich jeden Tag 12 Mal. Ja, irgendwie
er nervt nicht nur ihn, damit halte ich mich da, weil er
mich nervt. Ja,
aber dafür
auch,
können aber wir doch einmal Presseschauer danken, dass er das macht.
Auf jeden Fall. Er ist der absolut der beste und hartnäckigste Lobbyist gegen das Leistungsschutzrecht. Und dieses ganze Eagle-Ding, das ist eigentlich dagegen ein Witz. Ja? Und tatsächlich hat Christoph Käse seinen Blog das genau deswegen sogenannten Presseschauder. weil er mittlerweile, glaube ich, echt tatsächlich mal ein Schauer irgendwie über seinen Rücken läuft.
Ein Schauder.
Ein Schauder über seinen Rücken läuft, wenn er Presseschauer liest.
Genau, das ist
aber sowas wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht, außer vielleicht Christoph Käse. Obwohl Christoph Käse echt nett ist, wenn man ihn so kennenlernt. Ja, aber egal.
Was hat er so für Hobbys? Was ist das für ein Mensch?
So genau kenne ich
ihn
nicht.
Was ist seine Lieblingsfarbe?
Ich weiß es nicht.
Wie ist seine Freundin?
Lieblingsfarbe? Ist braun.
Was macht er? Nee, der kommt doch aus dem Kulturbereich, war Musikjournalist, genau. Was hört er für Musik?
Ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe ihn nur, er ist sehr sympathisch,
Wir können ja mal Christoph Käse einladen.
Kein bisschen.
Ich meine, nachdem Alternativlos jetzt so mit mit Döpfner gescheitert ist, da können wir jetzt hier mit Käse.
Also,
können
mit allen scheitern.
Da können wir mit allen scheitern. Jetzt ab sofort ist alles harmlos.
Nee, also ich will jetzt überhaupt nicht seine Position kleinreden. Also die zum Leistungsschutzrecht, die ist ganz grauenhaft. Und ich glaube, ganz ehrlich, er sagt dort auch relativ oft bewusst die Unwahrheit.
Hier geben sich ja die Blasen die Hände sozusagen.
Und er kann diese Meinung auch nur deswegen, glaube ich, in der Öffentlichkeit vertreten, weil er unfassbar viel Geld dafür bekommt. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit Kai Biermann da mich gerade gestern drüber unterhalten, oder vorgestern drüber unterhalten, weil er hat tatsächlich unter Christoph Käse seinen Journalistenberuf gelernt.
Okay.
Ich glaube, damals bei der Financial Times oder so, war er sein Vorgesetzter und er hat ihn eingestellt und so weiter und so fort. Und er meint, er ist eigentlich ein ganz großartiger Journalist und er ist ganz enttäuscht, was jetzt so sozusagen, dass er jetzt da irgendwie, was er jetzt halt macht und dass er jetzt sozusagen auf die dunkle Seite gewechselt ist. Und er fragt sich bis heute, warum? Ja, also, weil auch als Journalist verdient man bei...
Unfassbar viel Geld.
Ja, wahrscheinlich unfassbar viel Geld, vermutlich, ja, das kann natürlich sein. Also das ist halt die eine Sache. Zu dem Käse.
Vielleicht macht es ja auch Spaß.
Ich meine, nochmal kurz zum Leistungsschutzrecht, weil das ist nämlich auch interessant.
Also führst du nicht manchmal auch so Diskussionen? Mhm. Du weißt, dass du auch eigentlich auf verlorenem Posten bist, aber ich bleibe jetzt auch in dieser Position, egal wie dämlich ich dabei dastehe.
Ich weiß, dass du sehr häufig da bist.
Also ich mache das ja durchaus manchmal. Das entwickelt sich nicht ganz so freiwillig, aber bei mir passiert das ja manchmal, dass ich so, du rennst in eine Diskussion rein und bist eigentlich wirklich, kannst. Oh yeah, mach mal bitte das Kabel ein bisschen an. Ne? So, und das Mikro noch ein bisschen höher. Mhm.
So.
Super, vielen Dank.
Bist eigentlich schlecht vorbereitet.
Was?
Oder was? Du rennst in eine Diskussion rein und?
Nee, ich komme in eine Situation, dass ich mich irgendwie auf eine komplett unhaltbare Position rein manövriert habe und beschließe jetzt aus irgendeinem Grund, dass das jetzt gerade Spaß macht, diese total unhaltbare Position vielleicht doch noch in irgendwas Gangbares zu drehen. Und vielleicht ist das ja Christoph Käses Antrieb. Er weiß eigentlich, dass er totalen Bullshit erzählt. Aber er will das Ding, also ich meine, guck mal, wenn du ein guter Rhetoriker bist, was ist für dich die große Herausforderung? Ist es für dich die große Herausforderung?
Die Masse überzeugen, die Masse zum Toben bringen, die Masse überzeugen, egal mit welchem Argument, mit guter Technik.
Ja, aber...
Aber wenn du kein gutes Argument hast, mit was anderem und einfach die Mehrheit oder die Begeisterung zuwinnen.
I see what you did there, aber ich glaube ehrlich nicht, weil also er ist, glaube ich, insgesamt überhaupt nicht jemand, der sich tatsächlich fundamental in was verrennt. Ja. Er wird auch nicht eifernd in der Diskussion. Ich habe ja mit ihm jetzt über Urheberrecht diskutiert. Das war übrigens, was ja ein bisschen anders gelagert ist und so. Da hat er halt einfach eine Position, die ich absolut nicht teile, aber die halt irgendwie rechtfertigbar ist aus so seiner...
Das Mikro bitte noch ein bisschen höher, weil das ist, du atmest gerade ganz schön da rein.
Aus seiner Sichtweise ist das durchaus rechtfertigbar, dass man das so sehen kann. Und er war eigentlich die ganze Zeit über auch immer... halt schon irgendwie bei seiner Position, aber nicht irgendwie in Form von, ich muss jetzt jedes Argument einfach bis zum Tode verteidigen, ist mir egal oder sowas. Also das ist nicht so sein Stil, glaube ich. Es ist wirklich, ich kann mir nicht anders erklären, es ist das Geld. Also es ist erst, er hat diesen Auftrag, das Leistungsschutzrecht zu lobbyieren für Springer. Das ist sein Ding, das ist halt, dafür kriegt er Geld. Wahrscheinlich glaubt er tatsächlich, ich kann mir gut vorstellen, dass er an die Notwendigkeit von professionellen Journalismus insgesamt glaubt. Das ist ja so eins seiner Hauptargumente. Und ich glaube, das nehme ich ihm ab, dass er sagt, irgendwie, wir brauchen Verlage, wir brauchen professionellen Journalismus. Und das ist dann aber dann sozusagen der zweite Schritt. Wir müssen ihn verteidigen mit was für Mitteln auch immer. Ja? Und unser Mittel der Wahl ist halt gerade das Leistungsschutzrecht. Und das müssen wir jetzt irgendwie durchdrücken, damit wir auch in Zukunft das gewährleisten können, auch wenn es total bekloppt ist.
Also du meinst, er handelt aus Überzeugung.
Ich glaube, also das ist, glaube ich, der Kern der Überzeugung, ist halt tatsächlich, wir müssen irgendwie die Verlage in die Zukunft retten, und er sieht diese Rettung, weiß ich nicht, wie sehr er jetzt wirklich tatsächlich daran glaubt, dass die Rettung die einzig wahre Rettung des Leistungsschutzrechts sein kann, aber das ist dann der Teil, wo er bezahlt wird.
So. Also so ein bisschen vielleicht auch der Zweck heiligt die Mittel?
Ja, genau.
Okay.
So sozusagen. Und dann sieht er sich tatsächlich sozusagen für sich moralisch rechtfertigbar auf einer moralisch rechtfertigbaren Seite, auch wenn er weiß, dass er teilweise Quatsch erzählt.
Meinst du, der weiß das dann?
Also ich glaube,
niemand
schon.
Erzählt ja gerne extra Quatsch.
Natürlich, aber wenn du viel Geld dafür bekommst,
wenn du viel
Geld dafür bekommst, dann kannst du auch mal Quatsch reden. Gerade dann, wenn du glaubst, dass du diesen Quatsch für die gute Sache erzählst.
Meinst du, dass man damit langfristig mit sich selbst eins sein kann?
Du, es gibt eine ganze Branche, die nennt sich Lobbyismus, die so funktioniert.
Pressesprecher.
Genau.
Ja, aber manchmal stehen die ja auch dahinter, was sie da so vertreten.
Und wenn du natürlich. Im Kern stehst du dahinter, aber halt dann nimmst du es in Kauf, dass bestimmte Dinge irgendwie nicht ganz so richtig gut.
Ja, das ist ja dasselbe in der Partei auch.
Aber funktioniert Politik auch.
Aber ich finde auch, dass es durchaus so sein kann, dass man, also ich meine, ich als Softwareentwickler, ich schreibe manchmal Code und ich glaube nicht an das Produkt, was ich nachher baue, das passiert, aber die eine technische Lösung, wie ich das gerade hingekriegt habe, ist trotzdem total geil.
Ja.
Und ich glaube, so ist es, kann es auch als Pressesprecher sein, dass man zwar hinter der ganzen Sache jetzt eigentlich nicht so wirklich steckt, aber wie ich diesem dämlichen Fauxpas heute den Arsch gerettet habe, das war mal eine geile Nummer. Und so kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass ich auch einen Christoph Käse da hinsetze und sage, eigentlich, aber ich habe es trotzdem durchgekriegt, obwohl es totaler Müll ist. Kann ich mir, ich meine, der ist danach, natürlich ist das auf Dauer, also finanziell wird sich das für den auszahlen. Wer fürs Leistungsschutzrecht guten Gewissens einstehen kann, der kann auch Zigaretten als gesundheitsfördernd verkaufen. Also das ist
sehr gut.
Der ist für jeden Posten.
Aber was mir gerade eingefallen ist, wollen wir nicht auch mal über ätzende Frauen reden? Aber mir ist jetzt auch gerade keine eingefallen. So. Aber nur der Geschlechtergerechtigkeit wegen. Also vielleicht können ja Leute mal ätzende Frauen in den Chat posten oder uns fallen welche ein, außer Alice Schwarzer.
Ich war gestern beim 60. Geburtstag des Bundeslandes Baden-Württemberg. In der Landesvertretung.
Wie lange kennt ihr euch schon?
Schreckliche Menschen dort.
Ich wurde nicht eingeladen.
Nee, du wurdest nicht eingeladen.
Nee, das Baden-Württemberg mag mich nicht.
Ich wäre auch nicht eingeladen worden. Ich bin nur über Kontakte da reingekommen.
Also okay.
Letztes Jahr war wohl das Essen fantastisch. Dieses Jahr war es sehr ging so.
Spätzle?
Maultaschen gab es unter anderem. Okay. Es gab auch, aber es war nicht alles, es war alles nicht so wirklich
ja,
doll, muss man sagen.
Baden-Württemberg ist ja mit Hessen das Bundesland, das ich am wenigsten mag.
Und du hättest danach wahrscheinlich jetzt, das war so, also das war teuer, glaube ich. Die Prominenz, also die politische, also ich habe noch nie so eine Veranstaltung erlebt mit so einer hohen politischen Prominenzdichte, aber auch, ich meine, hat Xavier Naidu gesungen am Ende. Also der hat da ein kleines Konzert.
Ich war letztens ja in seiner Heimatstadt und habe eine Twitter-Lesung.
Ist Mannheim in Baden-Württemberg?
Ich habe keine Ahnung. Ist das in Baden-Württemberg?
Ich glaube schon. Ja, ganz am Ende. Ganz am Anfang.
Der ist wohl aber nicht Schwaben. Es ist Baden. Das habe ich lernen müssen. Ich habe eine Twitter-Lesung jetzt gemacht.
Ja, stimmt, aber die war nicht so gut besucht, hast du geschrieben.
Die war nicht so gut besucht, aber die war trotzdem gut, von der Stimmung her hat gut geklappt, war schön.
Und also es war hier der Kretschmann?
Der
Merkel war
der da. Der immer gegen den Länderfinanzausgleich hetzt.
Genau, der hat auch ein bisschen gegen
hat
den...
Hat wieder
ja,
gegen
ja, den... Oh, klar,
so
natürlich.
Ein, ich sag das Wort jetzt nicht, aber ich ärgere wirklich, das ist wirklich... Also ich bin ja ausgetreten bei den Grünen, aber ich finde, das ist keine grüne Politik, so gegen den Länderfinanzausgleich zu
hetzen. Das ist nicht nachhaltig.
Da geht halt das Land vor der Partei, ne?
Ja, klar.
Ja, sonst wäre er ja auch nicht Ministerpräsident
aber
geworden.
Eben. Dann war... Merkel war da. Was ich daran das erstaunlich fand, ich glaube, ich habe die Frau vorher noch nie live gesehen, aber man kennt
sie klein? Viele Spitzenpolitiker sind ja sehr klein. Also Zensusula ist
nicht,
ja total
nicht,
klein.
Nee, sehr, sehr klein.
Schröder also, war klein auch.
Schröder ist klein, Fischer.
Fischer ist auch so klein, muss ich
ja,
gar nicht.
Ist
nee, also
ist, klein.
Sie ist so, sie ist ja ungefähr in demselben Alter wie meine und auch von der Statur her wie meine Tante und meine Mutter. Und tatsächlich hat also so insofern. Also
Sarkozy ist auch klein.
Alter, geschätzte
1,60
groß. Also jetzt keine.
Nee, das ist doch klein.
Naja, aber für in den 50er Jahren geboren ist das, glaube ich, eine normale Größe für eine Frau.
Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Aber die hat da relativ spontan, also ich sah nicht so aus, als ob da irgendwie jemand ihr eine Rede für geschrieben hat, hat die mal so einen launischen und hat dann auch auf den Länderfinanzausgleich, so dass der schon ganz gut ist. Und
na
und
gut,
das,
aber das kann ich auch und ich bin keine Spitzenpolitikerin.
Ja,
oh, du würdest da vorne stehen und sagen so, oh, das könnte ich auch, ey.
Ja, vielleicht stimmt das ja auch
warum
nicht.
Warum redet die hier? Ich will auch reden.
Nee, aber erzähl mal weiter, vielleicht hat sie ja was Tolles gesagt.
Nee, die hat nicht viel gesagt, die hat vielleicht 2 Minuten geredet, wenn es hochkommt.
Okay.
Also die hat dann, also es klang für mich auch so ein bisschen so, als ob sie durchaus, also so ja, ist ja ein Geburtstag und ist ja alles Laune, hier so, wir sind ja alles so zusammen und das soll ja alles auch ganz nett sein und natürlich sind hier so kleine Spitzen erlaubt, also es war so, aber so im Großen und Ganzen kann man schon ganz gut miteinander.
Ja,
also das war so sehr, was so sehr stark
rüberkam. Schwarz-Grün wird die Republik, hier ist sie es schon.
So ein bisschen klang das tatsächlich durch, so. Das war, wer war noch da? Dann so irgendwie alle bei den Grünen, die jetzt so langsam durchgefüttert werden müssen. Also Cem Özdemir hat mal wieder was Warmes gekriegt. Und
Ratzmann.
Boris
Palmer, war der auch da?
Den will ich nicht erkennen.
Ach so.
Auf jeden Fall hier, wie heißt er?
Du musst ihn irgendwie beschreiben, sonst kann ich ihn nicht.
Also Kurt Beck war auf jeden Fall, der saß da auch mit. Und die saßen wirklich an so einem kleinen Tisch mit so einer Tischdecke. Und der Einzige, der sich wirklich so richtig getraut hat zu essen, war wirklich Cem Özdemir. Und dann ist halt Merkel, musste dann irgendwann mal um den ganzen Tisch so drum rumrennen, als sie dann ihre kleine Rede halten mussten. Künast war da. Wer waren jetzt noch? Also Grüne waren wirklich, natürlich sehr, sehr viele da, klar.
Aber ich glaube ja nicht, dass Schwarz-Grün kommt. Aber wenn Schwarz-Grün kommt, dann wird es echt lustig für mich, weil ich schon viele Jahre darüber nachgedacht habe.
Und schon Strategien, Abwehrstrategien entwickelt hast?
Früher, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt kann ich mir das Spektakel dann ja ansehen, wie sich beide Parteien zerlegen. Das wird so witzig.
Nein, ich glaube auch nicht, dass die CDU, die haben jetzt, wenn sie Merkel los sind, dann haben die echt, dann werden
Hamburg.
Dann werden die erstmal so unglaublich konservativ wieder werden.
Mit Missfelder und so, ja.
Das wird, da werden die erstmal ihr ganzes jahrelang unterdrücktes, konservatives Potenzial wieder ausleben. Das wird noch lustig werden. Das wird, ja. Und,
egal.
Ja, aber wegen Frauen, die nerven, Merkel.
Merkel, ach, das ist interessant, ja. Die nervt ja, ihre Taktik ist ja eigentlich überhaupt nicht
überhaupt
zu nerven,
nicht aufzufallen.
Sondern
ja,
alles sozusagen in den Pragmatismus zu integrieren und irgendwie am 1. April hat die FAZ die FAZ gemacht, Merkel, ich freue mich. So, Merkel freut sich immer und ja, also dann wird dann über Klima geredet und dann wird dann über
Klima,
dies und das
ich freue
geredet
mich.
Und das fühlt sich alles total nett an. Das ist eigentlich, Merkel ist Flausch. Also Flausch, besseren Flausch als Merkel, das kann eigentlich keiner.
Ja, sie
das
nervt
stimmt.
nicht, also sie ist keine Nervfrau. Claudia Roth ist mehr, viel mehr eine Nervfrau, oder? Also das ist ja so der Inbegriff der Nervfrau eigentlich.
Inzwischen, die Grünen haben das dann aber auch zur Marke gemacht, die haben irgendwie wer nervt mehr als Claudia und so. Und ich bin ja ein großer Fan von Claudia Roth, also ich mochte die früher
ich
auch
Ich habe mal ein Doppelinterview mit dir und Claudia Roth gelesen.
In der Brigitte.
In der Brigitte, genau, das habe ich gelesen.
Ja.
Das habe ich gelesen, fand
das
ich gut.
Das finde ich gut, dass du es gelesen hast.
Ja.
Ja.
So bin ich nämlich.
Ja, also genau, die Brigitte dachte dann nämlich zuerst auch, dass ich die Brigitte total scheiße finde.
Es ging um Frauen in der Politik, nehme ich an.
Das ging eigentlich um die Grünen und wie geht es weiter mit den Grünen?
Und auch um Politik, auch so also Frauen in der Politik auch so.
Um
ne?
alles. Es ging auch um Frauen, Lebensentwürfe, also weil Claudia ja keine Kinder hat und ich habe dann gesagt, ja, ich will irgendwie Kinder kriegen und für Claudia ist das dann natürlich abgefahren, der Zug und dann haben wir wahrscheinlich auch was gesagt irgendwie zu Geschlechterrollen und Politik, das habe ich vergessen. Das war eine schöne Situation, aber Claudia hat echt viel geredet in dem Interview, also ich kam da mir so ein bisschen vor.
Medienprofi halt.
Ja, genau, also das kann sie echt, aber sie hält auch sehr gute Reden und mir fällt bei den Grünen ehrlich gesagt gerade niemand anderes ein, der sie ersetzen könnte, aber das wird schon irgendwann jemand kommen. Also sie ist ja jetzt schon sehr lange Parteivorsitzende. Aber ehrlich gesagt weiß ich einfach niemand, der es besser kann. Also sie hat wirklich auch ihre Qualitäten. Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt zu Claudia Roth steht. Also Claudia Roth ist ja häufig Opfer oder sagen wir Zielscheibe für so Hass. Also ja, weil die Leute einfach ihre überbordende, heulende Art.
Also ihre emotionale Art.
Genau. Aber wenn du mit Claudia Roth auf dem Marktplatz in Bayern bist, dann umarmt die jeden und die Leute finden das gut. Und das ist alles ernst gemeint. Das ist keine Inszenierung, sondern das ist echt so. Also sie hat sicherlich Schwächen irgendwie in Sozial- oder Wirtschaftspolitik, aber ansonsten ist sie echt auch eine fundierte Politikerin. Also ich finde, Claudia Roth ist ein gutes Beispiel, wie Medien sexistisch über Politikerinnen berichten. Also weil da wirklich sich dann auch immer aufgehangen wird an diesen ganzen emotionalen Sachen. Das muss auch nicht sein, aber da gab es jetzt...
Natürlich, das ist ja, Merkel hat das ja unglaublich gut hinbekommen, dass sie zwar eine Frau ist, aber sehr...
Das keiner weiß.
Aber dass ja. wirklich niemand so richtig glaubt.
Also da gab es ja einen Schweißfleck in Bayreuth.
Was nicht mal das Merkel, das war von der Titanic, das war doch immer...
Und der war ja ein Riesenskandal.
Das Merkel verhindern. Immer so,
ja.
Stimmt, und das war doch das einzige Mal, dass sie ein Kleid anhatte wahrscheinlich.
Ja, einmal in Oslo noch. Also hatte sie in Oslo, in der Oper, hatte sie mal was ganz Ausgeschnittenes an.
Ah.
Und das war dann auch wieder
stimmt,
Objekt
das,
der Berichterstattung.
Das war sofort, stimmt. Das
wo dann gesagt wurde, oh, die Merkel hat ja tolle Brüste. So. Und
dann also, auch die Sache mit Putin.
Das weiß ich
nicht. Ach nee, Bush war das.
Was also sie massiert hat,
Bush
ja.
sie von hinten so massiert
ja.
hat. Plötzlich.
Ja, aber das war irgendwie komisch eher für Bush, finde ich.
Ja, natürlich.
Aber sie wirkte aber sehr, sehr, sie wirkte so, was für ein Dead-Ding ist von
ja,
mir.
So, jetzt geht's aber, jetzt wird's ja richtig Bescheid.
Genau.
Nee, aber na klar, Merkel nervt, also dass Merkel so
nee, Merkel nervt
damit.
Aber nicht, also ich finde
tatsächlich. Nein, mich nervt sie
ja,
nicht
genau,
aktiv,
also,
so, ich
genau.
denke, so auch so ihre Kumpelin von der Leyen, ja.
Die nervt viel mehr.
Aber das stimmt, sie persönlich nervt eigentlich nicht. Man kriegt nur langsam mit, dass diese ganzen blöden anderen Arschgeigen drumherum, die nerven, dass die ja auch irgendwie was mit Merkel zu tun haben müssen.
Ja.
Und dass das ja auch mal alles, also dass man nicht nur immer, man ist die ganze Zeit nur mit den ganzen anderen Nervbratzen beschäftigt und dann kommt man gar nicht zu ihr. Das ist
genau.
eine Taktik.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, der Punkt ist ja der, ich glaube, ein Regierungschef wird immer dann abgewählt, wenn er halt anfängt zu nerven. Und Merkel schafft es halt einfach so im Hintergrund immer zu agieren, dass halt alle anderen auf die Nerven gehen, nun sie nicht.
Genau. Also immer nervt noch jemand gerade mehr
genau.
als sie.
Als es Merkel
der auch
angefangen hat, hat ein Freund von mir gesagt, die macht so lange wie Kohl.
Das halte ich für durchaus realistisch.
Ja.
16 Jahre, hat sie doch schon fast, oder?
Jetzt kommt ja erstmal wieder Schwarz-Rot.
Genau. Na, mal gucken.
Doch.
Meinst du, das schaffst du nochmal?
Ja, klar. Wer will denn jetzt regieren? Wer
vielleicht auch schon Rot-Schwarz.
Ja, aber gestern habe ich wieder die Zahlen gesehen, da im Fernsehen. Wie beliebt die Merkel ist und wem die Kompetenz zugetraut wird, die Krise zu lösen. CDU 41 und irgendwie SPD 16 oder 17. Also SPD wird
wow.
da überhaupt nicht zugetraut. Und die ganzen SPD-Kandidaten, die sind weit abgeschlagen hinter Merkel. Also natürlich ist es auch so, dass die Leute denken, ja, von den Schlechten ist Merkel dann noch die Beste. Aber erstens ist natürlich die Frage, ist Merkel da wirklich die Beste? Macht sie die beste Politik für den Euro? Also ich glaube ja nicht.
Das ist halt das Problem. Also
sie macht ganze
Euro-Geschichte.
Eine gute Politik so für Deutschland.
Denn,
wir haben es alle
doch,
total gut.
Das ist doch mal eine schöne Gretchenfrage.
Wenn wir alle in Spanien wohnen würden,
ja.
dann wären wir alle arbeitslos.
Ja.
Und dann wären wir alle junge, arbeitslose Leute und würden da rumsitzen, wahrscheinlich den ganzen Tag kiffen.
Ja.
Oder sonst was. Keine Ahnung, in leeren Immobilien. Nö.
Nee, wir würden nach Berlin ziehen.
Ja,
wie
eben,
die meisten Spanier
genau.
das halt auch echt tun.
Hast du,
ist ja wirklich so. Aber der Punkt ist, jetzt machen wir mal eine kurze Runde der Wahrheit, ja. Was ist eure Position zur Euro-Krise? Jetzt mal ganz ohne Scheiß.
In zwei Worten.
Ja, also meine Position zur Euro-Krise ist, dass es alles sehr schade ist. Wir waren kurz davor, so eine halbwegs lebendige EU zu haben mit so Volksabstimmungen und dass wir diese komische technokratische EU, die eigentlich nur aus so komischen Institutionen besteht, was ja eigentlich auch was Schönes Abgerüstetes ist, aber auf der anderen Seite eben keine Strahlkraft entwickeln kann, irgendwie so ein bisschen Europa-Idee hätten haben können. Und jetzt ist einfach die große Gefahr, dass alles zerfällt und dass der Norden sich vom Süden abkoppelt. Und das finde ich einfach total traurig zu sehen. Und
aber was ist jetzt deine Lösung?
Für mich persönlich wäre eine Geldentwertung am besten, weil ich kein Geld habe.
Okay, ja.
Und meine Lösung, weiß ich nicht. Also habe ich keine Idee. Also es werden sagen Leute, ja, da macht man jetzt irgendwie Inflation die nächsten 10 Jahre oder da macht man dies, macht man das.
Eurobonds, was ist deine Meinung, Eurobonds?
Ja, Eurobonds wird immer gesagt, dass das eine gute Sache ist, weil man da nicht mehr gegen den Gesamteuro eben nicht wetten kann, während man gegen nationalstaatliche Währungen wetten kann.
Aber offensichtlich, das wird man als nächstes wird so, man das auch gegen
aber
die
ob das
EU
wirklich
können.
Klappt, ob du nicht vielleicht dann doch gegen den Euro wetten kannst, das weiß ich nicht. Also da müsste man Wirtschaftswissenschaftler fragen, da bin ich überfragt. Aber
ich verstehe da einfach alles gar nicht mehr so. Also die unterschiedlichen Positionen, die es dort gibt, bis zu einem bestimmten Grad habe ich mir das mal angehört und habe dann irgendwie auch noch einen Überblick gehabt. Mittlerweile bin ich einfach komplett ausgestiegen kognitiv, weil ich einfach merke, so irgendwie scheint da keiner irgendwie einen konkreten Plan zu haben. Und selbst die Leute, die irgendwie einen Plan haben, die da haben dann irgendwie gleich den nächsten Montag wieder einen neuen. Und es werden irgendwie jeden Tag neue Konzepte konzipiert. Irgendwie die Krise geht nicht weg, sie verschiebt sich immer nur in andere Länder. Dann brennt es mal hier, dann brennt es mal dort, dann brennt es mal dort. Dann werden dort die Gelder hinverschoben und vielleicht doch nicht und dann irgendwie etc. Und mir ist das alles irgendwie zu Brainfuck mittlerweile, dass ich da irgendwie komplett mich ausgeklinkt habe.
Das bei dir? So geht's ja. So, ja. Also im Wesentlichen geht's. Also es sind die Summen.
Das ist auch so absurd.
Die so komplett absurd sind, dass ich.
Ja, 5 Billionen. Das ist 5-mal die deutsche Einheit. Also
das ist der aktuelle Stand. Also da kommt ja noch was. Also das sind mittlerweile so gigantische Mengen Geld, die wir da gedruckt haben oder nicht mal gedruckt haben, sondern einfach nur.
Die wir verhandeln.
Ob ja, aber auf der anderen Seite, diese ganzen Pakete, die sind dann auf der anderen Seite, wenn man das so mit den Bundeshaushalten vergleicht, ja dann auch wieder extrem klein.
5 Billionen ist auch mit dem Bundeshaushalt verglichen nicht mehr klein.
Nein, okay, aber trotzdem ist, also gestern irgendwie Panorama, nee, wie ist diese Sendung? Also irgendeine Sendung im ARD habe ich gestern gesehen oder vorgestern. Und da wurde dann gesagt, wenn man das genauer anguckt, dann schrumpft das auch alles zusammen. So, also was die EU da vergibt und dass die Leute, dass jetzt die Firmen investieren nur, weil dann irgendwie die Zinsen niedrig sind oder sonst was, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Also ich weiß auch nicht, wie das weggehen soll. Ich denke mir, na gut, dann muss man dann irgendwie wieder die Wirtschaft zum Wachsen bringen. So, aber
also ich glaube, das wird weggehen, indem man einfach das Geld massiv entwertet. Das ist so meine Vermutung.
Ja, für mich ist das ja gut.
Für uns beide ist das ja gut.
Wir haben ja kein Vermögen. Hast du Vermögen?
Nein, nicht wirklich. Also es ist, vielleicht sollte man sich schnell noch welches zulegen. Also
nee, eben nicht.
Ja doch, kein Bargeld, sondern irgendwas, was...
Immobilien.
Ja, Immobilien. Ja. Oder irgendwie.
Ja, mach doch mit hier in Berlin.
Ja, irgendwie noch...
Großer
noch,
Spaß.
Na, also ich glaube, jetzt noch schnell Schulden aufnehmen, die dann entwertet werden, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Das ist vielleicht nicht schlecht, ja.
Ja, aber mir gibt ja niemand Kredit.
Ja, siehst du noch schnell eine Position, such dir irgendeinen Job, dann kriegst du Kredit.
Das ich habe ja einen Job.
Ich würde sagen, Max nimmt für uns alle Schulden auf und wir leihen uns was vor bei Max.
Ihr macht dann so einen auf Griechenland.
Genau.
Jetzt weiß ich auch, was Merkel dagegen ist.
Machen wir so eine Kettenverschuldung, die dann bis...
bis er Lehmann geht.
bis er Lehmann. Noch so weiter und immer weiter und immer weiter bis Herr Lehmann.
Genau. Die Lehmann... Die
Lehmann Brothers.
Okay, die Folge heißt Herr Lehmann Brothers.
Herr Lehmann Brothers. Ja, genau, das ist super, ja.
Ja, okay, haben wir doch
keine Ahnung, also ich hoffe, dass nicht irgendwas kommt, was meine schwulen Freunde dann am Ende irgendwie ins KZ bringt.
Was?
Ansonsten bin ich offen für das, was jetzt kommt und bin jung und habe keine Krankheiten und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nichts.
Krieg kann kommen, alles super.
Krieg nicht, bitte. Aber sonst, also das ist ja auch die traurige Sache. Das wird ja auch immer gesagt, ja, Europa ist ein Garant für Frieden und so.
Das zerfällt schneller wieder, als man sich denkt, im Zweifelsfall.
Ja, das ist, die Panzer werden aufgefahren und dann kannst du noch die NSU retten. Nein.
Achso, nochmal über die NSU, ja.
Oh, ich wollte die Überleitung machen mit den Frauen, die noch nerven, Beate Schäpe.
Ich wollte sie ein bisschen trolliger gestalten. Also, das ist ja eine der Sachen, die jetzt auch nochmal irgendwie aufgepoppt sind, diese NSU-Geschichte. Mhm. Und die also immer wahnsinniger wird, ja. Also man hat halt immer schon gemerkt, okay, es gab irgendwie ein großes Versagen auf Seiten der Polizei, der Landespolizeibehörden, des BKA und des Verfassungsschutzes. Und es gab dann halt auch irgendwie, war relativ früh auch klar, dass irgendwie die NSU und diese ganzen rechte Szene halt tatsächlich ziemlich diesen ganzen Verfassungsschutzkram irgendwie ausnutzt, indem sie halt relativ bewusst dort irgendwie sich die Leuten als Informanten melden, um dann halt irgendwie die Kohle ranzuschaffen für die restlichen Leute dort und solche Sachen. Das hat man alles mitgekriegt und man dachte sich immer so, oh, peinlich irgendwie, wie dumm sind die eigentlich, diese ganzen Behörden. Aber mittlerweile sieht es ja tatsächlich so aus, als ob das gar nicht Dummheit war, sondern tatsächlich Berechnung. Hm. Dass die halt ganz aktiv mit den Rechten und diesen Heinis da kooperiert haben.
Ja.
Und
naja, das war ja schon immer die, sag ich mal so, die linke Kritik, dass das mit dem Verfassungsschutz und den V-Leuten jetzt nicht so optimal läuft. Und dann sind da irgendwelche Leute, von denen man denkt, dass sie ausgestiegen sind. Und die sind dann aber gar nicht ausgestiegen. Die machen dann gleichzeitig nur Propaganda. Das war ja schon das Problem.
Ja.
Im ersten NPD-Verbotsverfahren.
Ja.
Und gewiss ist es in der Polizei so und auch in den Geheimdienstbehörden, dass es da viele Leute gibt, die zumindest rechts und links gleichsetzen und die vielleicht auch nicht ganz so antirassistisch unterwegs sind wie wir. Sodass,
das ist eine sehr diplomatische
Formulierung.
Du warst mal in der Politik, das merkt man.
Nein, ich will jetzt einfach jetzt nicht so einen raushauen und ich fand auch diese ganzen Verfassungsschutz abschaffen Forderungen, die dann plötzlich in allen möglichen Blättern erhoben worden, auch
dann
sehr,
dann
sehr,
erhebe ich sie eben
sehr kurzfristig
hier.
Gedacht.
Genau. Verfassungsschutz und Urheberrecht. Und die GEMA.
So,
alles abschaffen.
Aber ich glaube schon, dass es da im Polizeiapparat gewisse Denkweisen gibt, die eben eine sachliche Ermittlung auch verhindern. Und das ist mir jetzt schon hart genug geklotzt, ehrlich gesagt.
Echt? Also ich meine...
Ja, ich glaube, Denkweisen haben doch ganz viel mit Denkweisen, der eigenen Sichtweise von Realität
ist schon
zu tun.
Denkweisen ist schon
wirklich,
richtig, aber da wird ganz aktiv Dinge vertuscht.
Ja, weil sie jetzt merken, dass es sonst Folgen hat. Ja, weil die eben nicht, weil die natürlich davon ausgehen, dass das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, richtig war. Und jetzt sind sie total erschüttert. Also ich sag's jetzt, also wie ich... Also wie ich in der FAZ war, da wurde auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir eine Hospitanz gemacht haben. Da wurde auch gesagt, ja, vielleicht müssen wir jetzt Denkweisen, die wir hatten, auch hinterfragen. Und
das kann ja meistens nie schaden.
Nee, klar, das schadet nie, seine eigenen Denkweisen zu hinterfragen. Aber ich glaube, in so einem großen Apparat ist das, dauert das alles ein bisschen länger. Und dann wird eben zur Verhinderung von Pain, wird dann einfach vernichtet. Also so einfach ist das.
Aber das mitkriegt das Moment mal. Also dass jetzt der Verfassungsschutz wenige Tage oder am Tag, nachdem rauskommt, dass dieser NSU da massenhaft Morde begangen hat, anfängt im großen Stil Akten zu vernichten. Also da müssen sich ja schon der Tatsache bewusst gewesen sein, dass der Skandal, dass sie Akten vernichten, nicht so groß ist, wie der Skandal gewesen wäre, wie wenn das rausgekommen wäre, was in den Akten drinne steht. Also und wenn ein Amt, was zur Aufklärung von Verbrechen anfängt, Ermittlungsakten über diese Verbrechen einfach so wahllos zu vernichten, ich meine, viel größerer Skandal ist aus unserer Perspektive eigentlich nicht mehr machbar.
Also,
was stand da drin in diesem
Also
Dreck?
Die Frau von der SPD behauptet ja, also Eva Högel, die da im Untersuchungsausschuss ist, habe ich gestern in den Nachrichten gesehen, die sagt, sie geht jetzt nicht von Vorsatz aus, sondern davon, dass da jemand eben Dienst nach Vorschrift gemacht hat oder so dieses, die Laufzeit der Akte ist abgelaufen, dann wird sie vernichtet. Das halte ich auch, also ich persönlich glaube das jetzt auch nicht, so blöd kann ein Mensch nicht sein, wenn dann gerade überall in den Medien NSU ist, dass man dann irgendwie Beate Schäpe-Akten vernichtet. So, das kann ich auch nicht glauben, aber wenn die das sagt, dann glaube ich ihr das erstmal, weil sie ja.
Du hast es gerade gesagt, kannst du nicht glauben.
Ja, ich kann es eigentlich nicht glauben, aber ich denke, ja gut, wenn die da in dem Untersuchungsausschuss ist, dann wird die ja jetzt keine Falschaussagen treffen. Oder warum soll die SPD denn den Verfassungsschutz stürzen, wenn
auch die CDU... Ich meine, das ist ihr persönlicher Eindruck. Also ich meine, das kann auch... das ist ja jetzt keine Parteilinie, die sie dann zwangsläufig gefahren hat, sondern sie hat gesagt, ach, ich fand ihn ganz nett und ich glaube denen, dass die das gemacht haben. Das ist ja ihre persönliche Meinung. Nee. Vielleicht ist ja auch gerade in der SPD der Glaube an den freien Bürger, der im Staatsdienst ist, noch so groß, dass aus ihrer Denkperspektive gar nicht denkbar möglich ist, das zu denken überhaupt. Aber ich würde sagen, also da gab es ja auch, was ist denn daraus eigentlich? Ich habe ein bisschen davon mitbekommen, dass jemand, ein Journalist per Twitter immer aus diesem Untersuchungsausschuss berichtet hat und dass es wohl darum ging, dass der der Verfassungsschutz eine Katzenliebhaberin anwerben wollte und Beate Zschäpe ist wohl Katzenliebhaberin, was sie mit dem Internet verbindet und das ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist. Also mich würde nochmal wirklich interessieren, was ist eigentlich bei dieser Befragung rausgekommen, was ist da bei diesem Untersuchungsausschuss, was passiert da noch? Weil offensichtlich, also sorry, das ist, bei einem Mord war ein Verfassungsschutzmensch im Raum.
Ja, das kann doch wohl
nicht wahr sein. Und hat es nicht mitbekommen angeblich. Ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der den Spitznamen Kleiner Adolf hat.
Ja. Ja, das spricht sehr für die These, die wir als politische Linke seit Jahren vertreten haben, dass der Verfassungsschutz im Kampf gegen rechts im Grunde nichts zutage führt, dass die Art und Weise, wie die Leute da irgendwie beschäftigt sind, dass die zu wenig kontrolliert ist, ob die Leute noch in der rechten Szene aktiv sind und dass sich beim Verfassungsschutz was ändern muss, bis hin zur Umstrukturierung oder Abschaffung, ja.
Das finde ich jetzt aber wirklich sehr diplomatisch ausgedrückt.
Also ja, gut, was soll ich denn dazu sagen? Abschaffung, Verfassungsschutz kann man eben schnell so in den Raum rufen, aber will man den wirklich abschaffen? Also hat er nicht
was spricht dagegen?
Was hat er denn Gutes getan?
Ja, gut, man
was
kann
hat
das
der
alles durch die.
Jemals für uns getan?
Ja.
Das wissen wir ja nun mal gerade nicht, weil ja die Terror.
Aber die Verfassung ist immer noch da. Ne? Also, das heißt, mit anderen Worten, wohl geschützt.
Also, wir kriegen zumindest die Fälle, also, wir haben jetzt zumindest einen sehr großartigen Fall, in dem er gnadenlos versagt hat, von dem wir erfahren haben.
Wir haben viele Fälle, in denen er gnadenlos versagt hat.
Viele Fälle, von denen er gnadenlos versagt hat. Ich kann mich jetzt nicht an einen Fall erinnern, wo der Verfassungsschutz dann, ich meine, das würden sie ja dann doch irgendwie mal durchstecken.
Das Polizei machen, wahrscheinlich. Das stimmt schon. Also, wahrscheinlich könnte man bestimmte, so besondere Polizei, aber dann hätte man einfach so besondere Polizeiabteilungen in den Ländern, die dann eben dieselben Aufgaben übernehmen. Also, ich kenne zum Beispiel.
Aber die nicht
also
so die
ich kenne zumindest
haben.
Einen Typen vom Verfassungsschutz NRW, der cool ist, der mal bei den Jungdemokraten war und der irgendwie die junge Freiheit auswertet. So, den kenne ich. Aber das ist das einzig Coole, was ich weiß, was der Verfassungsschutz macht. Sonst
ja, aber
weiß ich nichts,
um die junge Freiheit auszuwerten, da muss man nicht Geheimhaltungsstufe sowieso haben und nicht vorm Parlament aussagen müssen und ich darf jeden belügen und es ist meine bürgerliche meine Pflicht sogar, jeden zu belügen.
Also ich bin jetzt tatsächlich, ich bin auf dem Standpunkt, das habe ich auch so getötet, dass selbst wenn man der Meinung ist, dass der Verfassungsschutz eine grundsätzlich wichtige Sache ist und man ihn erhalten möchte, muss man diesen Verfassungsschutz, so wie wir ihn haben, zerschlagen, personell. Weil, sorry, die Verstrickungen, die dort zutage gekommen sind,
und
der Grad der Inkompetenz und die Kombination aus beidem.
Und wie ist das mit BKA?
Einfach,
soll das auch weg?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das, was dort zutage geführt worden, ist eigentlich nicht mehr tragbar für so einen Staat. Das ist absolut kontraproduktiv.
Ich habe mal so ein ARD-Radio-Feature gehört. Das ist ein großartiger Podcast. Das wird als Radio ausgestrahlt, aber es ist auch ein Podcast und da kann man echt schön lange alles nachhören. Da ging es um den BND und auch so, wie ist der BND eigentlich gegründet worden? Und der BND ist das ist kein Geheimnis, sondern er hat eine tiefbraune Tradition. Das sind alles ehemalige NSDAP-Leute, die dann danach wirklich zu den Amerikanern gegangen sind, also einer von denen, ich weiß dummerweise nicht den Namen, der gesagt hat, also zuerst natürlich, nein, wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen, der war bei der SS.
Nee,
wir
ist alle.
Wir haben zu wenig Bier gekauft.
Kiosk gehen.
Ich habe zu wenig Bier gekauft.
Oh je.
Vielleicht, ich kann gleich noch einen Wein aufmachen.
Wenn ja, das wäre eine gute Idee.
Dann
gibt es wieder diesen geilen
Wein? Es gibt den Papa-Wein. Ach, ich mache eine Flasche Papa-Wein.
Ah, sehr geil.
Also der Typ vom BND ging zu den Amerikanern, was ja erstmal
genau,
nichts Schlechtes
und hat den, ist. Ging zu den Amerikanern und hat gesagt, übrigens, ich war hier bei den Nazis, war ich ein hohes Tier und ich habe das und das gemacht und das und das gemacht. Und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder ich arbeite für euch oder ich arbeite gegen euch. Und dann haben die Amerikaner erstmal gesagt, nee, wir arbeiten nicht mit Nazis zusammen. Und dann haben sie sich zwei Wochen später anders überlegt und daraufhin wurde der BND gegründet.
Aber es gibt ja viele Institutionen in Deutschland, die aus der Nazi-Zeit
kommen. Genau.
Hier wies gerade der Dings da, hier Herr so und so, daraufhin, dass Ralf. Auch die GEMA irgendwie aus der Nazi-Zeit kommt.
Klar.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen steht hier in dem Buch. Habe ich
die GEMA ist aus Kapitel der Nazi-Zeit gelesen. Nie herausgekommen.
Das Ehegattensplitting ist auch eine Institution aus der Nazi-Zeit. Es kommt viel aus der
die
Nazi-Zeit.
Autobahn.
Die erste Autobahn wurde meistens von Adenauer zwischen Köln und Bonn gebaut, habe ich mal nachgelesen.
Ja.
Aber trotzdem kommt eben ganz, ganz viel, haben die Nazis uns gebracht. Und wir müssen eben das vielleicht mal ein bisschen öffentlicher machen. Und so wie eben Herr so und so hier im Chat oder sonst welche Leute, die eben solche Bücher schreiben. Und dann muss man sich eben fragen, wenn wir hier Institutionen haben, die aus der Nazi-Zeit kommen, können wir uns dazu vielleicht auch einige Gedanken machen und vielleicht auch Gedanken machen zur Abschaffung? Also zum Beispiel beim Ehegattensplitting. Was, wenn die Nazis das Ehegattensplitting wollten, was wollten die damit für eine Gesellschaft und was ist das, also wollen wir das wirklich?
Ja, klar. Also was für Familienbilder und so weiter und so fort hängt da dran. Ne?
Ja, genau, die deutsche Mutter.
Genau, und ja.
Aber genau, ich kenne mich jetzt mit dem BND nicht so gut aus. Also sollen wir das jetzt weiter diskutieren oder sollen wir einfach ein anderes Thema anschneiden? Was hast
ja,
du denn
ja, ich würde sagen, das ist jetzt durch, das Thema. Also wir können jetzt als nächstes mal gucken. Ich habe jetzt hier so ein Thema, das so ein bisschen schwammig ist. Beziehungsweise es gibt halt verschiedene, ich habe da verschiedene
Ansätze?
Neuigkeiten zusammen versammelt. Beispielsweise diese Facebook-Mail-Adressen-Geschichte,
ja.
Dieses Google Plus Events und dann gab es noch einen schönen Text von Leitmedium auf Golem über Social Networks und Datenschutz.
Mhm.
Und dann gibt es und diese Gründung von diesem neuen Social Network Zurka.
Ja. Ja, da habe ich alles, das Zurka habe ich nur so dezentral mitgekriegt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Und
ich auch nicht so
zu Facebook-Mail-Adressen bin ich ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, was da für negative Auswirkungen sind, aber ich bin generell nicht mehr so häufig auf Facebook, weil ich mir jetzt Debian installiert habe und meine Browser da einfach nicht mehr so gut funktionieren und ja, das führt dazu, dass ich einfach ungern auf Facebook bin und da
überfordert das dann.
Ja, das hakt immer alles, das ist ganz schlimm. Und Zurka soll ja
Chrome für Debian eigentlich?
Es gibt irgendwie so ein Chrome-Ding.
Chromium.
Gibt's genau,
Chromium
das gibt es.
Debian?
Irgend sowas gibt es. Und das kann ich mir dann auch noch installieren. Ich habe ja auch schon irgendwelche Browser da. Aber also vielleicht können wir irgendwie über Facebook grundsätzlich
hier.
Reden. Oder sonst
also,
wie.
Es gab jetzt einen großen Aufschrei und Christian Heller, unser gemeinsamer Freund Plom,
ja.
Hat jetzt tatsächlich seinen Facebook-Account gelöscht. Ja.
Ach echt?
Ja,
ach schön, das wusste ich noch nicht. Der ist nämlich im Grundsatz links, anders als Jakob Auchstein.
Anders als Jakob auch.
Ja.
Okay, guter Vergleich, ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt zustande kommt.
Der aber kommt egal. Dadurch zustande, dass die Kolumne von Augstein heißt, im Zweifel links.
Ach so, okay. Ja, aber was jetzt Christian Heller mit Augstein zu tun hat, das habe ich nicht
gesehen. Ja, Heller ist wirklich links, auch wenn man ihn immer für neoliberal hält.
Ja, ich weiß nicht, ob diese Klassifizierung auf ihn zutrifft. Jedenfalls, Christian hat jetzt tatsächlich sein Facebook-Profil gelöscht. Christian ist so ein bisschen der Protagonist, der Initiator der ganzen Post-Privacy-Debatte. Und wenn der sein Facebook-Profil löscht, dann ist das schon irgendwie etwas. Ne?
Warum hat er sein Facebook-Profil gelöscht?
Wegen dieser... Facebook hat die E-Mail-Adressen...
Ah, genau, auf das Thema würde ich jetzt auch gerade kommen. Cheers.
Hat die E-Mail-Adressen ausgetauscht. Mhm. Mal kurz was zum Wein sagen.
Das ist irgend so ein
leckerer Weißwein.
Dianas Vater, der in Rheinland-Pfalz, glaube ich, wohnt.
Ach, schön an der Mosel.
Im Hunsrück.
Ist sie nicht aus Saarland? Nee.
Die ist aus NRW,
sie ist im Saarland geboren, hat dann im Hunsrück gelebt. Dann sind sie nach Freiburg gezogen, hat da 2 Jahre gewohnt. So, dann war sie inzwischen Teenager. Dann nach Mainz, um da zu studieren. Dann nach Berlin im Wahlkampf gelandet. Und dann...
Bei den Grünen in Berlin?
Ja, na, im Bundestagswahlkampf.
Ach so.
Und dann irgendwann nach NRW, um da im Wahlkampf zu helfen gegangen. Also,
und der Wein kommt jetzt aus?
Der kommt irgendwo aus dem Hunsrück. So schöner, genau. schöner Wein vom Rhein.
Das ist sehr lecker.
Und der,
den haben wir schon mal mit Bosch irgendwie über Stunden lang irgendwie diesen eine ganze Kiste.
Wie Apfelsaft.
Eine Kiste weggesoffen.
Ich glaub, da haben wir 4 Flaschen oder sowas an dem Abend weggezogen. Oder oh. Also es war wirklich, das war nicht.
Das war echt ganz gut. Und der war echt lecker und man konnte nicht genug kriegen von. Mhm. Ja.
Ja,
aber
ja.
Wir wollten jetzt eigentlich über diese Geschichte von Facebook reden. Also Facebook hat Facebook hat ja vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht, so Pi mal Daumen, hat es eigene E-Mail-Adressen promoted. Das heißt also, jeder, der einen Facebook-Account hat, hat automatisch eine E-Mail-Adresse bekommen, die halt auch von Auto... Und
die Leute haben es ignoriert.
Und die Leute haben es ignoriert, genau. Hat auch irgendwie nicht so richtig gut funktioniert irgendwie, die wurden nicht so angenommen, weil die meisten Leute, die bei Facebook sind, hatten bereits eine E-Mail-Adresse und warum sollte man jetzt noch eine zweite haben? Und
du musst dich ja auch mit einer anmelden.
Genau, musst dich auch mit einer anmelden und so. Und jetzt jedenfalls kamen sie dann auf die Idee, um das ihre E-Mail-Adressen mal ein bisschen zu pushen, einfach hinterrücks, ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt, hinterrücks die offizielle E-Mail-Adresse, die man halt sozusagen angibt auf dem Profil als Kontaktinformation mit der E-Mail-Adresse von Facebook auszutauschen. Was ein wahnsinniger Fuck-up ist, weil die Leute haben das erstens überhaupt gar nicht gemerkt. Zweitens haben ganz viele Leute in ihren Smartphones die Funktion aktiviert, also zum Beispiel beim iPhone kann man das relativ einfach machen, irgendwie synchronisiere mein Adressbuch regelmäßig mit Facebook.
Ja, das machst du auch, ja?
Genau, das mache ich auch. Mhm. Und,
du gibst meine Daten zu Facebook?
Nee, deine Daten sind schon bei Facebook.
Meine Telefonnummer gibst du regelmäßig an Facebook?
Weiß ich nicht, ob das, ist das so?
Ja klar, im Zweifelsfall schon.
Im Zweifelsfall vielleicht schon.
wenn du dein
Adressbuch aber Facebook? Das machen alle, aber ja, trotzdem finde ich es scheiße.
Ich finde, Facebook sollte
dich... Ich lösche regelmäßig meine Telefonnummer bei Facebook wieder weg, weil die dann da plötzlich wieder erschienen ist.
Echt?
Ja.
Das ist ja abgefahren.
Ja.
Hey, wie auch immer, auf jeden Fall Facebook hat auf jeden Fall diese E-Mail-Adressen ausgetauscht und das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass plötzlich in den ganzen Smartphones in den Adressbüchereinträgen natürlich auch diese Facebook-E-Mail-Adresse dabei war.
Naja, und wenn man ja sein Adressbuch auf dem Smartphone mit seinem Desktop synchronisiert automatisch.
Genau, und das auch noch dann irgendwie, dann halt also sozusagen eine ganze Sync-Kette sozusagen und überall wurden plötzlich in allen Adressbüchern plötzlich diese ganzen Facebook-E-Mail-Adressen gepusht, von denen aber die ganzen Nutzer ja gar nicht wussten, dass die beziehungsweise nicht beachtet haben, dass da halt Nachrichten reinkommen. Und der Witz ist halt, dass Nachrichten, die eben nicht über die normalen Facebook-Messages kommen, also über die du über Facebook schreibst, sondern über diese E-Mail-Adresse, also an diese E-Mail-Adresse,
das heißt,
landen in einem speziellen Ordner. Und dieser Ordner ist halt irgendwie unter Messages Other. Und das ist ein Ordner, in den man einfach überhaupt nie reinschaut. Und das ist eigentlich auch der Sinn dieser ganzen Other-Geschichte, weil Facebook sagt, okay, was halt irgendwie, wer kein Facebook-Konto hat, der ist ja auch nicht wichtig. Oder was Facebook sich da denkt. Und so kam dann überhaupt dadurch Christian Heller auf die Idee, doch mal in seine Other-Box reinzuschauen und hups, da sah er dann plötzlich, dass er irgendwie relativ wichtige Anfragen irgendwie von vor einem Jahr oder so etwas halt gekriegt hatte irgendwie und die halt nie beantwortet hat, weil er einfach nicht gewusst hat, dass es so dieses Others-Box gibt und so weiter.
Und, das habe ich nicht mitbekommen.
Und dann hat er sich tierisch darüber aufgeregt und seine Argumentation ist jetzt nun folgende. Er hatte Facebook, er war nie ein großer Facebooker, aber er hat irgendwie Facebook sozusagen als Kanal offen gehalten, weil er irgendwie der Idee...
Weil er
Idee,
nicht ideologisch ist.
Weil er der Idee hinterher dingst, dass, also, dass halt ein zusätzlicher Kanal ja nicht schlecht ist, sondern eben positiv und, und das heißt also, es nimmt ihm nichts weg, also kann er auch dieses Facebook, auch wenn er es nicht mag, einfach sozusagen aufrechterhalten, weil eventuell kommt da irgendwas zusätzliche Kommunikation und zusätzliche Informationen zustande und dass es erstmal etwas Gutes ist. Jetzt aber durch diese Erkenntnis sieht er, dass halt plötzlich Kommunikation verhindert wird, dadurch, dass er Facebook betreibt, sozusagen ein Facebook-Konto betreibt und dass sozusagen seine ganze Intention hinter dem Facebook-Konto damit konterkariert und damit macht dieses Facebook-Konto einfach keinen Sinn mehr für ihn und jetzt macht das dicht. Mhm. Das war seine Argumentation.
Ich finde ja noch einen Punkt daran wesentlich interessanter. Also es ist bei Facebook ist es jetzt passiert, bei Google ist es auch passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die haben ja jetzt mit Google Plus diese neue Event-Funktion eingeführt. Ja. Dass man auf Google Plus jetzt plötzlich zu Events einladen kann und ohne dass man gefragt wird, man kann es abschalten, aber sie sagen es einem nicht und es ist wirklich gut versteckt. Wenn mich jemand auf Google Plus zu einem Event einlädt, und das kann jeder sein, und das haben im Anfang, haben das auch wirklich so, habe ich regelmäßig irgendwie Eventanfragen, so irgendwie von irgendeinem Düsseldorfer Musiker, der an seine 5000 engsten Freunde so eine Einladung geschickt hat, die steht dann automatisch in meinem Google-Kalender drin. Hm. Das ist, ich habe noch nicht mal gesehen, dass ich diese Einladung habe, da trägt Google die schon für mich in meinem Kalender ein. Hm. Und egal, was ich mache, egal, ob ich zusage oder nicht, sie wird nicht aus meinem Kalender gelöscht. Ich habe eine Terminerinnerung gekriegt von Nico.
Aber wenn du sie absagst, dann verschwindet sie auch nicht, oder was?
Okay. Ich habe eine Terminerinnerung gekriegt, weil Nico Lummer hier irgendwie seinen neuen Drecksdienst beworben hat.
Neuen Drecksdienst.
Ja, das ist jetzt ab sofort. Ja, das ist, also,
Jeder neue Dienst von Nico Lummer ist ein Drecksdienst.
Nee, das ist, weil er per Google Event Spam beworben ist, ist er jetzt ein neuer Drecksdienst. Und er wird pleite gehen und eingehen. Und,
Es gibt so ein geiles Video von Robert Scoble. Es gibt so ein geiles Video von Robert Scoble, abrantet über diesen Event. Weil ich meine, Robert Scoble, ne, der followt irgendwie 1 Milliarde Leute irgendwie
ihm followen.
Und sein gesamter Google-Kalender war auf einmal so batsch, einmal so komplett überflutet mit Milliarden
Terminen.
Mit fremden Terminen gefüllt. Und
das war so, glaube ich, echt so.
Also ich meine, das ist eine Dämlichkeit von Seiten Google nicht mehr zu überbieten, aber ich finde die Frage ganz spannend. Wir sind jetzt offensichtlich an dem Punkt, an dem zwei große Dienste, einer, der es sowieso noch nie drauf hatte mit Social, nämlich Google, und einer, der es eigentlich bisher immer doch ganz gut im Blut hatte, wie man mit Leuten umgeht, nämlich Facebook.
Ja, Facebook hat auch dauernd Shitstorms auf sich gezogen, wegen jedem Scheiß.
Aber sie wollten das doch so weit wie möglich ausweiten und gucken, wie weit können wir gehen. Das ist wie Schäuble mit dem Grundgesetz. Hat Facebook das auch versucht? Was können wir machen? Wie können wir unser Post-Privacy-Geschäftsmodell so weit wie möglich durchsetzen?
Aber jetzt ist der lustige Punkt erreicht, wo sie nicht, also so dieses, jetzt haben sie so dieses, wovor die ganze Zeit, sie haben dann deine Daten und können dann darauf zugreifen und Profile erstellen, um dir wer. Jetzt fangen sie an und basteln aktiv an deinen Daten rum, ohne dich vorher zu fragen. Also sie ändern deine E-Mail-Adresse in deinen Profilen öffentlich, ohne dich zu fragen. Sie tragen die Termine ein, ohne dir vorher Bescheid zu sagen. Und das ist jetzt, also ich meine, man kann jetzt darauf hoffen, dass sie jetzt beide, obwohl bei Facebook ging das ja wirklich so, oh ja, also so habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendjemand sich drüber aufgeregt hat. Also
im Grunde genommen ist es sozusagen so, Google und Facebook waren schon an dem Punkt, wo sie alle deine Daten hatten, kamen dann aber auf die Idee, eigentlich
wir können noch mehr Geld verdienen, wenn wir damit rumspielen.
Eigentlich hast du die falschen Daten.
Genau.
Wir geben dir jetzt die richtigen.
Ja. Exakt das haben sie getan. Also ich meine, sie haben beide, um ihren eigenen Dienst zu fördern, also das Schema ist ja wirklich relativ gut zu erkennen, Facebook seinen dreckigen E-Mail-Dienst, den keiner haben wollte, Google seinen scheiß Google Plus, was sie jedem aufdrücken wollen. Sie haben einen anderen gut funktionierenden Dienst genommen und haben darin Daten verändert, um dir dieses, ihrem anderen unbeliebten Dienst ein bisschen populärer zu machen.
Aber um das mal wieder ein bisschen runterzukochen, weil ich glaube ja tatsächlich, ich bin jetzt überhaupt Google Plus und so, ich bin da jetzt wirklich raus, ich habe da irgendwie seit 3 Monaten nichts mehr gemacht und so und ich gucke dann nur mal so echt ganz sporadisch rein. Jetzt wieder mit den Events habe ich da wieder ein bisschen noch wieder reingeguckt gehabt. Aber ich glaube tatsächlich, dass von der Grundkonzeption her dieses Google Events grundsätzlich erst einmal ziemlich gut gemacht ist.
Ja.
Also ich glaube, also diese Integration gleich mit dem Kalender natürlich. Dann hast du zum Beispiel so eine Sache, also es war praktisch zeitgleich mit unserer Twitter-Lesung wurde Google Events gelauncht. Und Skytail, den kennst du ja auch irgendwie, Tim Weber, der hat dann irgendwie dann halt gleich ein Event draus gemacht auf, der war auch bei der Lesung dann, und hat ein Event draus gemacht auf Google Plus. Und dann war es dann so, dass halt total einfach jeder, der halt irgendwie zu diesem Event irgendwie eingeladen war und Fotos hochgeladen hat, dann wurden automatisch diese Fotos sozusagen unter diesen Event gepackt und das hat sich dann alles schön aggregiert und so und das war dann
fand
schon,
ich auch eine tolle Idee. Fand
das,
ich wirklich eine tolle
also
Idee.
Das sind, glaube ich, echt schon ganz gute Ideen drin ausgebaut und so und ich glaube, dass sich dieses Event-Gelöte ist so rein technisch gesehen, glaube ich, schon wieder ganz gut gelöst.
Ich finde das extrem liebevoll gemacht.
Mhm.
Hast du dir die Einladung angeguckt? Ich habe da wirklich, also wenn man so eine Einladung schreibt, dann kann man sich da so Bilder aussuchen und wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, das sind gar keine Bilder, sondern es sind kleine Videos, die sich abspielen, die so wirklich so
ist echt schön,
schön dezent vor sich hinspielen und sowas. Also das ist echt liebevoll gemacht. Das ist, will ich gar nicht. Und mein erster Tweet zu dem Thema war, wow, diese Events sind ja wirklich schön geworden. Weil ich das eigentlich, und ich find auch so dieses Thema, solche Ereignisse da ein bisschen präsenter zu machen, ich finde die bei Facebook unglaublich schlecht gelöst, die
Events.
Ja,
das ist echt schlimm.
Und ich fand, Google hat da wesentlich mehr Arbeit geleistet. Aber das ändert nichts daran, wenn sie anfangen, hinter meinem Rücken Termine in meinem Kalender einzutragen. Und mir ist es passiert, dass plötzlich wirklich, also bei Drecks Nicoloma-Produkt, weil er das für den ganzen Tag eingestellt hat, habe ich dann und offensichtlich...
Hörst du das, Nicoloma? Hörst du das?
Und er hat auch eine Terminerinnerung eingestellt. Und ich hab da schon irgendwie geschlafen.
Das ist doch Trollerei.
Und plötzlich klingelt mitten in der Nacht mein Telefon.
Geil.
Um mich an diesen scheiß Dreckstermin zu erinnern, dass jetzt sein Drecksprodukt in einer neuen Version da ist und zu dem ich niemals wollte. Und ich wusste das schlicht und ergreifend nicht. Und das ist, sorry, das geht geil, nicht. Ja. Das muss, also das kann, also so. Aber offensichtlich ist Google dazu unfähig, zu erahnen, ein Gefühl dazu zu haben, wer Termine in meinen Kalender eintragen kann. Mhm. Wer weiß, wie lange sie noch das Gefühl dafür haben, wer meine Mails lesen darf oder Mails in meiner Inbox einsortieren darf.
Ja, oder einfach umschreibt.
Oder einfach umschreiben oder in meinem Adressbuch rumbastelt. Oder ich meine, Facebook, es klingt jetzt nach totalem Horror, aber Facebook bastelt ja in meinem Adressbuch rum.
Ja, haben sie.
Also
gemacht.
Ich bin
was,
auf der,
ich weiß aber nicht, ob sie das tatsächlich so sich überlegt, ob sie das halt. Ich glaube, das ist so eine typische
Kontrollverlust. Problem, sie denken nicht mehr nach.
Das ist eine typische Kontrollverlust-Situation. Also tatsächlich nicht mehr sozusagen die Komplexität dieser ganzen Sync-Ketten und so weiter und so fort, die es ja so gibt, halt überhaupt antizipieren zu können. Ja, also das,
wenn sie das nicht mehr können, dann sollen sie es halt lassen. Also
sollen sie halt dicht machen.
Also sollen sie halt dicht machen.
Nee, sie sollen einfach einen vernünftigen Dienst anbieten. Und wenn sie das Gefühl haben, Moment mal.
Ich habe übrigens meine E-Mail-Adresse wieder zurückgeändert.
Also Leitmedium sagt
das. Das ist relativ einfach.
Das ist relativ einfach, seine
E-Mail-Adresse bei Facebook auch wieder zurückzumachen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, ja, muss mal jemand recherchieren oder so, habe ich neuerdings auf jeden Fall wieder Ruhe vor Google Plus Events. Also ich kriege keine mehr rein.
Ja, ich auch. Ich habe nämlich keinen
Google Plus Account. Am Anfang hatte ich irgendwie plötzlich so 5 Stück oder sowas in meiner, also als das losging, hatte ich sofort so 5 Stück oder so und dachte mir sofort, oh Gott, das wird ja eine große Nervscheiße. Und aber jetzt wie schon lange kein Google Plus Event mehr gekriegt.
Also wir müssen nochmal kurz hier aus dem Chat vorlesen. Also Leitmedium sagt, die Google Termingeschichte ist doch ähnlich zur Facebook Others Sache. Das war einfach schlecht gemacht und wohl eher nicht geplant.
Genau, das ist das, was
ich
auch sagen
würde. Aber
das
haben wir ja eben auch schon gesagt.
Ja, genau, das würde ich auch sagen.
Gut. Ja, genau, aber das ist, ich meine, wenn ich nachts aufwache, weil Google Scheiße baut.
Ja, das geht nicht.
Das ist dann musst du
deinen Google-Account löschen.
Dann muss ich mich halt wirklich mal langsam auf die Suche nach einer Alternative machen. Und dann,
Eine Alternative zu Google.
Naja, ich meine, dieses...
Ja, du kannst dir so lauter dezentrale, schöne Programme installieren.
Nee, ich kann mir auch irgendwo zentral bei irgendeinem Provider, kann ich dem einfach 5 Euro im Monat dafür in die Hand drücken, dass der mir Mail und Kalender und Termine macht. Und irgendwie hier so einen Exchange-Server hinstellt, also gibt's ja, kann man ja alles anmieten und dann kriegt er dafür Geld und dann braucht er an mir kein Geld zu verdienen, wenn er immer irgendwelche neue Geschäftsmodelle und sich
kommen
aussucht.
Die Termine dann auch im guten Format rein?
Na, also so, dass es mit meinem Mac voll synchronisierbar ist.
Ja, weiß ich ja nicht, ja, ich benutze ja keinen Mac.
Ich glaube, das geht alles, also...
Es geht vielleicht auch mit Linux, ne?
Das ist, also dieses Exchange...
Linux geht grundsätzlich erstmal gar nie irgendetwas.
Nee, mit Linux geht natürlich grundsätzlich erstmal alles.
Es geht prinzipiell alles, bis man irgendwie...
Wenn man alle aufgegeben hat und dann feststellt, dass... Wieso geht doch? Kannst du doch selber schreiben, das Programm?
Wieso? Der Code ist doch offen, genau, du kannst doch selbst genau, dazu schreiben.
Natürlich, wenn dir eine Funktion fehlt, was redest du hier? Kannst du auch schreiben?
Ja.
das ist halt Erlehmann-Ideologie.
Ja, das ist diese Diskussion, die wir vorhin hatten über diese Hackbarkeit und geschlossene Systeme und sowas. Das war halt, das habe ich jetzt neulich schon.
Das ist jetzt übrigens nicht auf dem Podcast drauf, deswegen genau. Weiß keiner der
Hörer. Weiß keiner,
was wir gesprochen
ich
haben.
Ich hab mir diese Keynote angeguckt zu diesem Nexus Q-Ding von Google. Also
auf welcher Veranstaltung denn?
Na, die Google I.O., also die große Google-Konferenz, auf der sie jetzt ihre ganzen neuen Highlights vorgeführt haben. Mhm. Lustigerweise im selben Gebäude, in dem 2 Wochen vorher Apple die jährliche Entwicklerzeremonie abgetragen hat, auf der ich zufälligerweise auch war. Überhaupt nicht zufälligerweise. Auf der ich auch war. Dann eben 2 Wochen später war Google. Man muss sagen, bei Google gab es mehr Geschenke. Also da sind die Entwickler mit wesentlich mehr Spielzeug
Was gibt es denn da so für Geschenke?
Also bei Apple gibt es eine Jacke.
Immerhin, ja. Aber also war das so eine schöne Jacke oder eher aus Öl, so aus Plastik?
Nee, die ist jetzt nicht die schönste, die ich jemals besessen habe, aber sie ist. Man brauchte auch eine Jacke, weil draußen war es Hölle heiß. Du rennst so im T-Shirt rein und dann in amerikanische vollklimatisierte Räume und du fängst innerhalb von 5 Minuten an zu frösteln.
Was ist das für eine Jacke aus Stoff?
Na so schwarzer, keine Ahnung, was
so,
das für Stoff
ja.
ist.
Und was gab es bei Google? Also wenn es bei Apple schon eine Jacke gab?
Na bei Google, bei Google gab es ein Telefon und ein Tablet.
Wow.
Für jeden.
Vielleicht. Würde ich mich da auch mal anmelden.
Ja, es kostet halt auch bei Google ein Schweinegeld.
Ach nee.
Also es kostet, wenn man nachher Tablet und Telefon wieder versteigert bei eBay, dann hat man wahrscheinlich mehr Kohle gemacht, als man rausgeschmissen hat vorher.
Und was hat der Typ in der Keynote erzählt?
Die haben diverse Sachen. Also sie haben Leute aus Zeppelin springen lassen.
Aber Zeppelin ist ja auch so ein Nazi-Ding, ne?
Stimmt, das hätte man jetzt...
Habe ich irgendwo mal gelesen bei Twitter oder so, das kam mal nur so schnell vorbei, der Gedanke. Aber
ach so, naja, die haben das schon alles nett gemeint. Das ist,
also die haben Leute aus dem Zeppelin abspringen lassen und dann...
Um ihre tolle neue Brille zu zeigen. Die hatten diese, diese Computerbrille da mit Kamera drin und...
Alles ist um uns.
Genau, wo man die ganze Zeit sein... Eine der wenigen Industrien, die sich dafür interessieren könnte, ist offensichtlich die Pornoindustrie.
Echt? Ach so, weil die, warum?
Du hast die ganze Zeit eine Brille auf, in der eine Kamera drin ist. Also ich meine, so First-Person-Action ist doch das, worauf die Pornoindustrie,
Das stimmt, das heißt, vor allen Dingen kannst du es dann auch noch geschlechtergerecht gestalten, dass beide Leute eine Brille anziehen und dass du dann eben jeweils dir das Richtige anschalten kannst.
Also ohne dir jetzt die Illusion nehmen zu wollen, ich glaube, am Anfang ist nur genug Geld für die Männerbrille da.
Ja, genau. Das
beziehungsweise
ich auch.
Für die eine von den beiden.
Ja, dann kommen wir ja jetzt auch schon zum Malte Weldings Artikel. Denn es ist ja nun mal
nein,
so.
Nein, ich leite doch die ganze Zeit hier auf diese. Und dann haben die ein kleines Gerät vorgestellt, mit dem man Musik abspielen kann, bla 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 bla. Nexus Q heißt das und das ist so eine kleine runde Kugel. Und das ist eigentlich ganz hübsch, aber ist halt. Es ist halt ein reines Google-Produkt und es ist ein Google-Produkt, mit dem du andere Google-Produkte konsumieren sollst. Hm. Und wenn Apple sowas machen würde und sowas haben sie wirklich noch nicht gemacht, dann würde ein Aufschrei rumgehen. Weil du kannst über ein Apple TV, ja, das ist alles nur Apple-Ökosystem und alles ganz furchtbar.
Ich hasse Apple.
Aber wenn du ein... Wenn
ich
du,
hasse Apple.
Wenn du auf deinem iPhone irgendeine App drauf hast und die kann Videos abspielen, dann kann die auch Videos auf dem Apple TV abspielen. Und das geht bei diesem Google-Ding nicht. Also obwohl Google ja immer so furchtbar offen und Android und alles ganz toll und weiß der Teufel was. Aber du kannst auf dieser kleinen Kugel kannst du nur bei Google gekaufte Musik abspielen und nur bei Google gekaufte Videos abspielen. Und du kannst, egal was, also selbst wenn du auf deinem Google-Telefon ein MP3 von jemand anders hast.
Hier ist gleich Golem, da gab es schon Pornoindustrie, zeigt Interesse. Hast du den Artikel gelesen?
Nee.
Wir hatten zuerst die Idee, aber danach...
Okay. Gut, okay, erzähl weiter über die Google-Brille.
So. Und, über die Kugeln erzähle ich ja gerade. Und in dieser ganzen Keynote haben sie, als sie das vorgestellt haben, hat dann eben einer der Vortragenden gesagt, ja, und hinten haben wir noch einen USB-Anschluss für die Hackability, weil dann kann man nämlich ein eigenes Betriebssystem da drauf packen.
Das ist so richtig Pseudo, das ist ja richtig
ja, total
geil.
Pseudo.
Das ist ja so, wie wir vorhin geredet haben. Wir haben ja vorhin geredet, können wir ja nochmal kurz rekapitulieren.
Genau.
Das MS Pro, das Argument brachte, es ist total toll, wenn einer einen Apple-Chip umlötet und das ins Internet stellt Und Marx hat eben eher gesagt, na gut, das macht ja keiner nach und höchstens 20 Leute. Also und das bringt irgendwie gesellschaftsverändernd eigentlich gar nichts. Dieses Right to Tinker oder Freedom to Tinker, das
also ich,
hat
ich
ja
find,
keinen, keinen Sinn im Grunde.
Ich find es gut, wenn jemand Geräte hackt und ich finde das toll, wenn jemand das macht und ich habe da allen Respekt vor. Aber zu glauben, dass wenn man so ein Gerät hacken kann, Das ist kein skalierbarer Effekt. Die Leute da draußen wissen nicht, wie man Geräte hackt. Und sie werden es auch niemals lernen.
Skalierbar ist er. Eskaliert halt nur nicht.
Eskaliert nicht, weil der Leidensdruck, das sagst du dann halt,
ja,
der Leidensdruck ist nicht
ja,
groß
genug.
Ja,
aber genau die Skalierbarkeit kann man ja auch an der Intelligenz der Menschen festmachen. Und wenn man gleich schon sieht, dass die Leute das nicht tun werden, dann kann man
alle
auch sagen,
doof außer Mutti.
Es ist nicht skalierbar, weil die Leute zu doof sind.
Ja, das glaube ich nicht.
Oder zu faul.
Ja, ich glaube, er ist eher zu faul. Es ist eher zu faul. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das faul, aber
das
tatsächlich
doof ein. Und faul meine ich aber gleich.
Nein, aber das faul ist tatsächlich ein Parameter, der proportional zum Leidensdruck steht. Das heißt also mit anderen Worten, diese Faulheit wird überwunden. Ich habe zum Beispiel mein Telefon noch nie eins meiner iPhones gejailbreakt. Und zwar, weil tatsächlich ich in
Angst.
Dem momentan, nein, nee, überhaupt nicht, Angst, überhaupt nicht, das hat damit nichts zu tun. Auch technisch und so bin ich fit genug, das zu machen, das traue ich mir durchaus zu. Es war tatsächlich bisher einfach noch nicht wirklich die Notwendigkeit da. Ich weiß, es ist ein geschlossenes System, aber bisher hat mir dieses geschlossene System noch nichts verwehrt, was ich begehrt hätte. Ja? Mhm. Und solange das der Fall ist, sehe ich auch keinen Grund darin. Dennoch finde ich ganz, ganz wesentlich wichtig und ganz, ganz gut und wahnsinnig wichtig, dass es dort Leute gibt, die Hacks machen und die das Jailbreaken ermöglichen. Denn ich kann mir vorstellen, dass erstens diese Situation kommen kann, dass Apple irgendwie Dinge tut, wo ich dann tatsächlich sage, okay, jetzt reicht's mir, jetzt brauche ich irgendwie hier ein bisschen meiner Freiheit und
aber
das geht mir zu weit.
Aber Steve Jobs ist doch tot.
Ja,
es wird doch nicht mehr schlimmer.
Naja, das weiß ich nicht, ob das nur Steve Jobs sein muss. Also und zweitens, ich glaube auch, dass es Apple davon abhält, allzu doll die Leidensdruckschraube aufzudrehen, ganz genau, weil sie wissen, dass, wenn sie das tun, immer mehr Leute ihr Telefon jailbreaken werden. Das heißt, das ist so ein bisschen wie die Abschreckungspolitik beim Kalten Krieg. Die Möglichkeit eines Nuklearschlags hat zu Frieden und auch zu Prosperität geführt, weil tatsächlich einfach sozusagen ein Systemfeind da war. Und wenn dieser Systemfeind weg wäre, würde, glaube ich, auch Apple ganz anders mit seinen Kunden hantieren.
Also ich glaube, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Apple in ihrer Kalkulation, die haben noch nie gesagt, oh, das Feature machen wir jetzt nicht, weil dann fangen die Leute an zu jailbreaken. Ich glaube, das Wort Jailbreak findet in der Apple-Welt nicht statt.
Aber bei DRM hatten wir vorhin auch schon gesagt, da hat es doch was gebracht.
Nein, bei DRM ist es im Augenblick zumindest noch ein anderer Effekt, weil da ist es halt so dieses, machen DRM auf und dann baut jemand ein Programm, zuerst irgendein hässliches Kommandozeilenprogramm, mit dem man irgendwie ein DRM knacken kann und dann macht irgendjemand ein schönes Programm dazu, wo man nur die Datei reinziehen muss und schon ist da das DRM weg und alles ist gut. Das ist halt, das fehlt bei diesem ganzen System. Also es ist so bei diesem, ich sehe das, also ich meine, wenn man jetzt so bei Android, da gibt es ja auch die Möglichkeit, also so, das ist ja das theoretisch offene System. Das ist ja das System, Telefonsystem.
Sehr theoretisch offen.
Was Open Source ist, dass sich jeder runterladen kann und jeder kann es sich installieren und kann beliebig dran rumbasteln. In der Praxis rennen die Leute mit Telefonen rum, die von ihren Providern vorne und hinten beschnitten sind und die auf einem, ja, auf einem technischen Stand sind, komplett ohne Notwendigkeit, der wahrscheinlich mindestens 2 Jahre alt ist. Und sie haben kein neues Betriebssystem und sie haben kein vernünftiges Telefon und das nimmt sich bei Apple und Google im Zweifelsfall nicht die Bohne. Und das ist auch dieses Gefühl, was ich bei diesem Nexus Q habe. Da ist halt dieser USB-Anschluss dran und das kann Google problemlos machen, weil sie wissen, ja, das stellt hier 500 Entwickler, stellt das, die damit hacken wollen, stellt das ruhig und die können da drauf installieren, was sie wollen und kriegen das dahin, dass der auch ihr Pandora-Radio abspielt. Und aber den Rest der Leute, die sind doch, die haben doch.
Aber also, eigentlich ist das doch schon dreist, dass man extra da einen Zugang anbietet, damit, hey Leute, hackt das jetzt mal. Das ist ja eigentlich wie transparentes Trollen.
Na, was heißt, nicht damit sie hacken, sondern damit sie Ruhe geben. Vielleicht.
Na wieso, aber das Ruhe geben bedeutet doch, pass mal auf, ihr habt ja jetzt
doch
eine Möglichkeit. Genau. Und
mach doch.
Und ansonsten müssen sie es irgendwie aufbohren und die richtigen Kabel finden.
Ansonsten müssten sie da irgendwie Platinen anlöten, was sie wahrscheinlich auch hinkriegen würden und so. Und ich
Aber in der Praxis, also ich meine, ich merke das ja bei mir. Also ich habe einfach nicht mehr die Zeit oder die Lust, mich abends hinzusetzen und mein Telefon zu jailbreaken oder da ein alternatives Betriebssystem drauf zu installieren oder mit irgendeiner Linux-Distribution rumzuhantieren. Ich klappe den Computer auf und ich will, dass der einfach funktioniert. Und ja. Darum bin ich auch bereit, mit bestimmten Einschränkungen zu leben. Und das weiß Google doch auch. Die wissen doch, wenn sie da so ein Konsumprodukt hinstellen,
Ich stimme dir ja zu. Also ich stimme dir ehrlich gesagt zu. Allerdings würde ich immer sagen, es braucht immer wieder spektakuläre Hacks und man weiß vorher nicht, welches der spektakuläre Hack sein wird.
Spektakuläre Hacks sind Opium fürs Volk.
Oh, ja, das ist gut. Klar, spektakuläre Hacks sind oder die Hoffnung auf spektakuläre Hacks, die eben die Konzerne beeinflussen, das ist Reformismus, ja.
Ja, okay.
Okay, dann werfen wir das dem CCC jetzt mal vor. Gut, das finde ich gut.
Das ist gut. Spektakuläre
Hacks. Aber was wäre denn die Alternative zu spektakulären Hacks? Die Alternative wäre eine wirkliche Strategie, mit der man irgendwelche Hardwares dann eben doch radikal durchhackt oder was?
Also
was? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass das eben total sinnlos ist, Hardware zu hacken. Was ist denn das Richtige zu tun aus dem Bereich der digitalen Intelligenz? Was muss man denn tun, um das System zu überwinden?
Also ich glaube, man muss zusehen, dass man die Leute da erreicht, wo sie sind und dass man sich
abholen.
Naja, also quasi. Also wir leben in einer Zeit, also es ist ja nicht so, dass die Zahl der Leute, die volle Kontrolle über ihren Computer haben, ist wahrscheinlich im Laufe der Jahre nicht gesunken.
Also ist dein Ziel auch die volle Kontrolle über den Computer?
Nein, ist es nicht. Okay. Also es ist einfach, es haben heute unglaublich viel mehr Leute einen Computer als vor 15, 20 Jahren. Und diese Leute und die Motivation, einen Computer zu besitzen, ist eine komplett andere, vielleicht sogar gegenteilige von der, die es vor 10, 20 Jahren waren. Vor 10, 20 Jahren hat man einen Computer besessen, weil man etwas Neues haben wollte, weil man etwas zum Experimentieren haben wollte, weil man neue Welten entdecken wollte. Also aus einem Forscherdrang heraus hat man einen Computer besessen. Heute ist ein Computer ein Bequemlichkeitsprodukt. Ich habe einen Computer, weil ich E-Mail schreiben möchte, weil alle meine Freunde auch. Also eigentlich ist es ja, das ist, glaube ich, auch so das Problem für den CCC, warum sie mit dieser aktuellen Zeit, obwohl sie so komplett durchdrungen ist von Computern, damit trotzdem nicht klarkommen. Weil die Hoffnung war, dass in dem Moment, in dem alle Leute Computer waren, alle Leute einen Forscherdrang entwickeln.
Also du meinst, dass der CCC, sagen wir, wenn jetzt Wachstum möglich wäre, dass er damit überfordert wäre. Also zum Beispiel der CCC,
nein.
Ich weiß nicht, geht jetzt irgendwie nach Hamburg mit dem Kongress und so und könnte größer werden und könnte viel mehr irgendwie noch machen.
Ich meine das jetzt gar nicht wirklich auf den CCC bezogen. Ich meine einfach, Computer haben ihren Zweck total verändert und sie sprechen eine komplett andere Bevölkerungsgruppe an. Und diese Hoffnung, dass wir alle zu Forschern werden, weil wir Computer haben, weil vor 20 Jahren alle, die einen Computer hatten, Forscher waren, die hat sich einfach nicht erfüllt und die wird sich auch nicht erfüllen. Das ist einfach eine Realität, mit der man sich abfinden muss. Vielleicht dachten die ersten Autofahrer auch, wenn alle Menschen Auto haben, dann werden sie in unbekannte Länder fahren und was machen sie? Sie fahren zum Aldi und höchstens zurück und dann auch noch auf Arbeit und wieder zurück und sie machen überhaupt keine spannende Sachen mit den Autos. Vielleicht ist das genauso eine gleiche Enttäuschung, dass das Revolutionäre fällt weg und ich fürchte,
der Automobilist
die Leute wollen ja auch die Möglichkeiten, die mit diesen, also diese Kommunikationsmöglichkeiten, die durch diese massenhaften Computer wollen sie auch alle nutzen und ich glaube, die einzige Chance, überhaupt da was zu bewegen, ist zu sagen, okay, jetzt haben sie diese Computer, egal ob sie gejailbroken sind oder nicht, also auch wenn sie in geschlossenen Systemen sind, sie können trotzdem immer noch alle im Netz surfen. Und packt gute Inhalte ins Netz. Und die sie dann zu lesen kriegen. Oder wie auch immer. Das ist die einzige Chance, die man hat. Ob man jetzt einen Computer hacken kann, also ob das ein Einzelner kann oder nicht, ist.
Aber gibt es denn noch irgendwelche Perspektiven für eine individuelle Befreiung durch Computer oder Internet? Oder forderst du jetzt eigentlich nur, oder nur ist das falsche Wort, aber forderst du jetzt einfach, dass die Leute unsere Inhalte konsumieren, die wir ins Netz stellen, nein, weil sie recht selber, haben.
Nein, sie sollen, na Quatsch, um Himmels Willen, sie sollen auch eigene Inhalte ins Netz stellen. Macht Podcasts, Leute. Ich meine, was wir können, das könnt ihr schon lange. Also das ist ja, das ist
schwer. Macht mehr Apple-Podcasts.
Macht mehr. Genau. Und flattert uns mehr. Genau. Oh, du hast dir gerade, jetzt ist wieder aus, dein Kleid brannte gerade.
Oh gut.
Nee, aber ich bin tatsächlich nicht bereit. Ich bin nicht bereit, die emanzipatorische Frage vom Computer jetzt zu entkoppeln. Du hast natürlich in gewissem Maße recht mit dem, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein zweischneidiger Prozess ist. Dass zwar durchaus halt dadurch, dass Computerei oder Computerisierung sozusagen Mainstream geworden ist, die Leute das Freiheitspotenzial des Computers nicht mehr in dem Maße auszuschöpfen bereit sind, wie es zum Beispiel die ersten Hacker getan haben oder wie es vielleicht sogar wir getan haben, aber dass trotzdem es dort noch Freiheitspotenzial gibt, das ausgeschöpft wird. Und ich glaube, ich finde, und da bin ich ganz bei dir, glaube ich, Ubiquität sozusagen, ja, von Computering. So. Mhm. Auch dadurch, dass es sozusagen in Devices ausgelagert wird, die nicht mehr in erster Linie als Computer erkennbar sind, wie das iPad, wie das Telefon, wie das Smartphone und so weiter und so fort. Aber plötzlich sind halt viel, viel mehr Leute mit Rechenpower ausgestattet, die es vorher nicht waren. Mhm. Und sind ans Internet angeschlossen, wo sie es vorher nicht waren. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Fortschritt an Freiheit passiert, definitiv, ja, ja, auf der einen Seite. Und das kann man erstmal gut finden.
Potenziell zumindest.
Ein Fortschritt an Individualität.
Und auch vielleicht ein Fortschritt an Individualität. Und das muss man erstmal gutieren.
Was ist denn Freiheit? Also, das ist.
Freiheit, ja, okay, das ist natürlich ein schwieriger Begriff. Musst du den Wem müssen reden Podcast mit Antje Schupp hören, haben wir alle Freiheitsbegriffe einmal durchdefiniert. Nee, aber da haben wir das einfach abschließend behandelt.
Das ist Freiheit, ist ruhig.
Freiheit haben wir durch. Das können wir nicht schon wieder mit anfangen. Nee, aber auf jeden Fall, aber durchaus so eine gewisse emanzipatorisches Potenzial, dass wenn man immer wieder sieht an politischen Bewegungen, die auch international überall Fuß fassen und auch sich am Internet kristallisieren, auf die eine oder andere Art. Und das ist erstmal etwas Gutes und das ist etwas Schönes. Die andere Sache ist aber die, dass diese neuen Möglichkeiten der Vernetzung und des Computerings und so weiter und so fort, die sich dort bilden, zwar durchaus eine zunehmend ernstzunehmende Opposition zu den bisherigen Machtzentren der Welt geworden ist, aber andererseits bildet es, und das darf man nicht vergessen, neue Machtzentren aus. Total. Und das ist ja der momentane Diskurs, den wir führen. Wir reden über Facebook und über Google, über Apple und so weiter und so fort, durchaus
und,
als...
Und staatliche Dienste in überall, die können auch mit Computern.
Genau.
Also ich bin zwar zweifelnd, ob das BKA das wirklich kann, ob die schon Textauswertung können oder ob die noch bei der Rasterfahndung stehen geblieben sind. Aber ich bin optimistisch, dass sie das innerhalb der nächsten 5 Jahre lernen.
Nee, aber ich wollte jetzt immer noch mal auf diesen Diskurs nochmal zurückkommen. Weil das ist ein Diskurs, der wird geführt, der wird teilweise hysterisch geführt, der wird meines Wissens, also wie ich das einschätze, teilweise falsch geführt. Aber die grundsätzliche Beobachtung, dass diese Konzerne einen zusätzlichen Machtgewinn bekommen, dadurch, dass ihre Infrastrukturen dafür notwendig sind, dass andere Leute Politik machen können, Kampagnen machen können, dass andere Leute dadurch kommunizieren und so weiter und so fort. Dieser Machtgewinn, der ist einfach da. Den kann man erstmal nicht wegleugnen. Und ich sehe auch durchaus, dass er eine gewisse Gefahr bedeutet. Ich würde jetzt nicht mit in diese ganze Jammerei einsteigen. Oh Gott, Google hat uns schon alle unterdrückt und Apple und so weiter und so fort. Also dieses ganze Hysterische, da würde ich auch sehr vorsichtig. Ich sehe halt irgendwie, dass halt die Lebenszyklen von Social Networks relativ kurz sind, dass diese ganzen Internetfirmen eine extrem schnelllebige Phase durchmachen, dass immer wieder neue Konkurrenten kommt und dass der Markt dort auch immer und die Volatilität des Marktes auch mal wieder unterschätzt wird. Das heißt, man kann das alles relativieren und ich tue das auch und ich versuche das immer so ein bisschen auf den Boden zu halten. Aber dennoch sieht man.
Michi probiert was auf den Boden zu halten.
Aber dennoch sieht man dort Machtkonzentrationen und die sind gefährlich. Und sie werden so lange gefährlich sein, wie tatsächlich diese Unternehmen von den Infrastrukturen, die sie bereitstellen, die absolute Kontrolle haben. Und das ist ja der Fall. Facebook hat eine extrem krasse, absolute Kontrolle über alles, was in Facebook passiert.
Mhm. Ja, Google hat eine Datensilo.
Genau.
Nicht durchsuchbar für den Nutzer, aber nur für Facebook.
Genau.
Problematisch.
Und das sieht man bei Twitter auch so, das sieht man irgendwie bei Google, das sieht man und das sieht man überall dort. Das sieht man natürlich auch bei Apple, die eine, vor allem auch gerade dadurch ihr Geschäftsmodell ja auch behalten haben, dass sie von den einzelnen Diensten wie der Musik und Filmkonsum bis hin zu den Geräten sozusagen eine vertikale Integration fahren, die halt eine relativ starre Infrastruktur liefert, wo zwar alles relativ komfortabel einklickmäßig zu machen ist, aber andererseits natürlich es darauf basiert, dass diese Kette nicht unterbrochen werden darf. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Machtkonzentration dieser einzelnen Konzerne proportional dazu steigt, wie sie tatsächlich ihre Infrastruktur unter Kontrolle zu haben. Und deswegen halte ich es für grundsätzlich eine der wichtigsten politischen Handlungen heutzutage, das Hacken. Denn das Hacken ist immer, die Möglichkeit oder ist das Aufzeigen der Möglichkeit, wie die Leute, wie diese Konzerne,
wie das System zu erschüttern ist.
Ja, und wie diese Infrastruktur nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Das heißt also, man muss immer dafür sorgen, Google, Facebook und Apple daran zu erinnern, dass ihre Infrastruktur eben nicht unter Kontrolle ist. Dass man im Zweifelsfall doch mal das Einfallstor findet. Dass man im Zweifelsfall ihre Geräte auch anders nutzen kann, als sie es vorgesehen haben. Und daran muss man sie, glaube ich, permanent erinnern. Sonst kann man diese neue Macht, die sich da momentan aufbauscht, nicht wirkungsvoll bekämpfen.
Schön gesagt. Also ich sehe es trotzdem ein bisschen anders. Ich sage jetzt einfach nochmal kurz so, also ich glaube, der Kampf ums Endgerät ist weitgehend verloren. Oder was heißt verloren? Also er wäre zu gewinnen, aber es würde einfach unglaublich viel Zeit und Energie kosten und weiß der Teufel was. Und man muss lieber darauf achten, dass die Server unter unserer Kontrolle bleiben. Also natürlich nicht die Facebook-Server, die gehören uns halt nicht. Und da hast du absolut recht. Aber Facebook zum Beispiel hat ja keine Kontrolle über das Endgerät und hat trotzdem eine riesen Kontrolle über uns und kann mal eben unsere E-Mail-Adressen in unserem Adressbuch auswechseln. Weil wir
deswegen,
sie halt
liebes Anonymous, hacke Facebook und tue den Dump bitte sofort auf meine Dropbox. So.
Okay. Zeit wird's.
Ja.
Aber sozusagen, also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kontrolle behält über die Server, oder zumindest über seine eigenen Server und über die Leitungen dazwischen, weil egal wie verschlossen das Endgerät ist, Webseiten anzeigen können sie doch alle. Und ich glaube, dass man mit einer guten Webseite zehnmal, tausendmal so viel verändern kann wie mit einem Hack bei irgendwie einem Endgerät. Also ich immer Einschränkung auf Endgerät. Immer die Einschränkung auf Endgerät. Mit Hacks auf irgendwelchen Servern können gigantisch viel bringen, das wissen wir ja alle, spätestens seit WikiLeaks etc. pp. Aber so Endgeräte aufmachen ist schön, ist ein tolles Hobby, aber wenn man das
durch,
macht, aber wenn man das macht, um die Welt zu verändern, dann investiert eure Zeit lieber an anderen Orten. Da ist die Zeit
dann
besser gelegt.
Dann baut lieber Brunnen in Afghanistan.
Genau, geht raus und baut Brunnen in Afghanistan.
Nee, macht lieber ein Kickstarter-Projekt und macht dafür ein geiles Video, um Brunnenbau in Afghanistan zu finanzieren.
Okay.
Wir haben jetzt noch einen Punkt auf der Agenda. Nee, eigentlich zwei, aber ich würde sagen, die machen wir nicht mehr alle. Aber ist die Frage, wollen wir jetzt nochmal diese Schönheitsdebatte machen?
Die Schönheitsdebatte von Malte?
Genau.
Oder was wäre die Alternative?
Und dann habe ich noch als zweiten Punkt noch die Bücher, die ich gelesen habe.
Also ich finde, die Schönheitsdebatte von Malte kann man ziemlich schnell abkürzen, aber ich weiß jetzt nicht, wie
ich habe sie nicht gelesen. Zum Thema Schönheit bin ich wirklich gelesen.
Nee, wir machen das, weil es von dir ein Thema ist.
Also meiner
Ansicht
nach hat Malte da einen Kategoriefehler begangen.
Sag doch erstmal,
also
fang von vorne an.
Malte Welding, ein guter Autor, den ich sehr schätze.
Der auch schon mal hier Gast war.
Der auch hier
Gast war. Damit hast du jetzt schon mal, dadurch, dass du gesagt hast, dass du Malte gut findest, hast du schon einen Shitstorm gegen dich ausgelöst.
Du hast schon ungefähr die Hälfte der Hörer jetzt verloren.
Ja. Und Malte war ja schon
selber
mal hier
schuld.
Und das ist auch der einzige WMR-Podcast, den ich überhaupt gehört habe.
Echt?
Ja.
Nur der mit Malte?
Nur der mit Walte.
Und, der mit Walte. Walter.
Nee, ich finde Malte gut, weil er sich Gedanken macht zu Beziehungen und zu Geschlechterfragen. Und natürlich bringt er das vor auf eine äußerst, ja, konventionelle Art und Weise. Und ich denke mir, dass man Beziehungen auch anders organisieren könnte und dass man eben nicht dann jetzt die Ehe propagieren muss. Aber das ist Maltes Ding. Und ich finde den Gedanken von Malte total gut, dass er sagt, er will was gegen Einsamkeit tun. Und ich glaube auch, wenn man da die Gender-Perspektive anlegt, dann sieht man auch, dass Männer sehr viel häufiger unter Einsamkeit leiden und dass er natürlich aus seiner eigenen Perspektive als Mann dann eben auch dagegen stärker angeht, während Frauen wie ich stärker gegen die Unterdrückung in patriarchal geprägten Beziehungen angehen und gegen die Ehe und gegen bescheuerte Beziehungen, in denen die Frau unentgeltlich irgendwelche Arbeiten macht. Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall hat Malte Welding in der FAZ einen Artikel geschrieben zum Thema Schönheitswahn, was auch ziemlich toll ist, wenn sich Männer mal damit beschäftigen. Und Malte hat gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese ganze Fashion-Industrie und H&M und so, dass das viel stärker normiert als die Pornoindustrie oder die Pornos, die wir im Internet sehen können. Und die Pornos im Internet, der Artikel ging um Schönheit und es wurde eben gesagt, dass die Schönheit von H&M und der Fashionindustrie normiert ist und dass in Internetpornos eben die Vielfalt von Schönheit deutlich wird und dass da jeder das bekommen kann, was er persönlich schön findet. So, und dazu würde ich ganz einfach sagen, zu dieser These, pass mal auf, Malte, das ist das Charakterelement des Internets, dass du da Nischen hast und du wirst natürlich im Bereich Pornografie, wenn du suchst, auch individuelle, diverse Schönheit finden, aber das, was dir auf YouPorn und eben auch auf anderen Portalen, die alternativer sind, angeboten wird auf der Startseite, ist doch äußerst auch typisch pornomäßig normiert und da hast du jetzt nicht so vielfältige Schönheit. Bei YouPorn hast du sogar blonde Babes auf der Startseite und deine These ist falsch, Malte, sondern die These wäre richtig, wenn du sagen würdest, das Internet ermöglicht eben Nischenvorlieben, das Internet ermöglicht, die individuelle Schönheit zu genießen und vielleicht ermöglicht auch einfach die Liebesbeziehungen, individuell Schönheit zu genießen. Aber es ist nicht das Wesensmerkmal von Pornografie, so wie sie heutzutage an die Wirklichkeit tritt, Schönheit zu zeigen. Denn die Pornoindustrie ist doch sehr stark einfach trotzdem immer noch, trotz dass es alternative Pornografie gibt, vom männlichen Blick geprägt, vom klassischen Blick geprägt. Und da kriegst du trotzdem irgendwie klassische Schönheit serviert. Und du kriegst nicht bei YouPorn auf der Startseite jetzt eine dicke, sondern...
Doch, die habe ich ganz oft.
Ganz oft? Nee, ja, ja, also doch, ich habe jetzt... Ich habe wirklich auch häufig Pornoseiten besucht.
Aber YouPorn ist voll mit
dicken Pornos. Also jetzt wirklich Pornos. Nur mal
ausgeschlossen. Ja, YouPorn ist vielleicht voll mit dicken und alten, aber nur wenn du fat and old in die Suchfunktion eingibst.
Bei den recent Videos. Bei den
Moment
recent
mal, ich gehe jetzt hier mal auf.
Geh mal auf YouPorn.
Wir machen das mal live.
Wir machen jetzt mal den Live-Test. So, Enter, Alter...
Was ist das hier? Wo bin ich jetzt
wir
hier gelandet?
18,
ich kenne das überhaupt
einfach auf
nicht.
Enter. Nee, geh auf das Grüne.
Moment, ich bin
einfach mit Mauskarte.
Das ist ein Grün, ja.
So, Dicke, sind hier irgendwo Dicke?
So, also alle hier sieht man, da, ich muss auch irgendwie einen Blick darauf werfen können.
Ja, ja, ja.
Also man sieht Frauen als Hauptdarstellerinnen auf der Startseite hauptsächlich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Frauen in der Pornoindustrie besser bezahlt werden und was wahrscheinlich eben auch daran liegt, dass Pornos immer noch hauptsächlich für Männer gemacht werden.
Die Hauptkonsumenten sind,
also
glaube ich, immer noch
hier
Männer.
Hier könnt euch jetzt diese Startseite ansehen. Ich sage, das ist für Männer gemacht.
Das ist jetzt aber eher, das glaube ich auch.
Das ist deutlich
für Das glaube ich auch.
Ja.
Obwohl ich echt tatsächlich sehr, sehr viele Frauen kenne, die YouPorn regelmäßig ansurfen.
Ja, aber es gibt auch Suchbegriffe, die bei YouPorn keine Ergebnisse bringen. Und also YouPorn ist jetzt schon kein alternatives Pornoportal, kann man
sagen. Das wollte ich jetzt auch nicht
sagen. Was sind denn alternative Pornoportale?
Also ich kenne ehrlich gesagt keine, aber ich weiß, dass es welche gibt und dass Freunde von mir solche auch besuchen. Also ich kenne ansonsten nur...
She-Males. Also She-Males ist jetzt nicht das klassische Frauenbild.
Nee, She-Male ist wahrscheinlich, genau, das ist so cross.
Das haben wir schon mal jetzt hier so, also als auf jeden Fall eine Standardabweichung. Hier, da, guck mal hier. Diese.
Big Ass, na gut, das also ist ja aber total...
Das ist, und du musst halt sehen, das ist ja immer chronologisch, das heißt also, das war auch auf jeden Fall auf der Startseite.
Oh, du kein Flash.
Ach doch, immer hat er, mit Click-to-Flash. Jetzt gucken wir uns mal diesen dicken sicher. Porno an.
Oh, ich habe noch nie einen dicken Porno gesehen.
Echt?
Nö,
ich mach mal hier kurz Ton aus.
Nee, mach mal Ton an. Das ist ja sonst, so. Gar, nicht, das ist ja sonst gar kein...
Ich weiß jetzt gar nicht,
ja, ob... Ja, aber sticken, stöhnen dicke anders? Ich glaube, wir haben das jetzt...
Hm? Warum ist der Ton aus?
Ich habe jetzt keine Ahnung, warum jetzt der Ton aus ist. Achso, weil ich habe keine Ahnung.
Ja, das sieht ganz normal wie jeder andere Porno aus. Nein, nicht wobei ganz. Ich überrascht bin, dass es gleich mit Sex...
Also der Typ ist relativ dünn und sie ist echt... sie ist der Michelin-Mann.
Ja, die ist wirklich der Michelin-Mann.
Die Michelin-Frau.
Aber ansonsten sind das ja genau dieselben Stellungen, die man dann eben auch so kennt aus Pornografie. So erst so, dann wackelt er da so mit seinem Schwanz rum an der Klitoris irgendwie.
Ich meine, das sieht man, ne? Also selbst wenn, also das ist ja das Krasse, weil YouPorn ist ja nun absolut, da hast du absolut recht. YouPorn ist absolut kein Nischenportal. Es ist ein absolutes Mainstream-Portal. Und selbst auf einem Mainstream-Portal hast du es wirklich regelmäßig, wirklich, wirklich, wirklich echt. Aber das ist doch
genau derselbe Sex, der einem da sonst auch gezeigt wird.
Ja, welchen willst du denn sehen?
Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja alles immer dasselbe.
Ja, natürlich ist das alles dasselbe.
Sex, aber Sex machst ist du im Endeffekt immer dasselbe.
Ja, ich meine, ich weiß ja nicht.
Ja, aber warum, was ist denn, also die Forderung ist einfach, dass man die Körper austauscht, ja?
Die Körper? Mit welche Körper denn?
Ja, die Körper der Leute, wurde ja gerade gesagt, dass dann irgendwie mehr Dicke im Porno mitspielen sollen.
Ja, okay, also es gibt auf jeden Fall dicke Pornos für dicke Leute, die auf dicke stehen, und sogar bei einem Mainstream-Portal wie YouPorn hast du halt immer mal wieder ein Video, das halt genau diesen.
Ja, aber die meisten Leute gehen ja dann auf YouPorn, die gehen ja nicht woanders hin. Das ist ja dasselbe Argument wie mit dem Hardware-Hacken. So, Hardware-Hacken ist möglich,
ist wie dicke
aber
Porno.
Es macht keiner. Und bei Pornografie ist es dann so, alternativer Porno ist möglich, aber es guckt sich keiner an. Ja gut, und da werden dann gleich bei Twitter 100
wir
Millionen Leute sagen,
angeguckt.
Pass mal auf.
Aber ich werde es nie wieder angucken.
Ich glaube ich auch nicht.
Ja, pass mal auf, es gibt es ja so. Aber also ihr habt doch gerade die Startseite gesehen, da wurden noch...
Also
musst du
schon
Linie,
auf Seite 3 vorblättern.
Also muss in erster Linie jetzt schon eher klassische Pornografie uns präsentiert worden.
Das stimmt.
Und ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass Pornografie jetzt überhaupt kein positives Potenzial hat. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass ich sage, Pornografie soll verboten werden. Das ist ja total beknackt. Also ich bin in erster Linie der Meinung, dass Pornografie...
Ich kann auch eine Flasche Wein aufmachen, ja.
Meinungsfreiheit ist und sonst eigentlich gar nichts, weil mir einfach der Anlass, es zu verbieten, nicht argumentiert wird. Also
obwohl, lohnt sich das noch?
Ja, nee, ich glaube, lass uns mal danach gehen.
Ja, nee, okay.
Aber was ich jetzt, das stimmt, aber es ist, man hat immerhin die Wahl. Also es ist ja, wenn man sozusagen mit einem...
Aber bei Klamotten hast du auch die Wahl.
Du hast bei Klamotten die Wahl.
Du hast nur bei Fashion-Werbung nicht die Wahl.
Genau.
Natürlich werden die alle normiert. Das stimmt ja. Da hat Malte ja recht. Das ist ja schlimm mit Photoshop.
Und wenn, so. wenn du günstige Kleidung kaufen willst, also wenn du nicht bereit bist, also obwohl es gibt wahrscheinlich auch saugünstige Kleidung.
Für Frauen schon. Ich weiß nicht, wie das für Männer ist. Mein Mitbewohner sagt immer... Es sei für Männer extrem viel schwieriger, billig geile Klamotten zu kaufen. Ich gehe immer in die Bergmannstraße.
Ich probiere es gar nicht.
Und kaufe da irgendwas für 2 Euro oder so. Und Levi's Jeans für 3.
Okay.
Ja. Ich finde die Bergmannstraße übrigens schlimmer als Prenzlauer Berg.
Ja, das kann man schon sagen. Also wir wollten auch mal eine Demonstration in der Bergmannstraße machen, nur aus Spaß, für Gentrification, weil das für uns der richtige Ort...
Mehr Gentrifikation für alle.
...erschien, die Bergmannstraße. Ja, die Bergmannstraße hat schon ganz schreckliche Punkte und da gibt es auch keine guten Cafés mehr kaum. Also und Ja, aber ich wohne da gerne. Also ich wohne gern da, wo Touristen sind. Also ich finde es
Darf man fragen, wo du, oder würdest du
ich wohne,
sagen?
Ich wohne am Mehringdamm und dann ist die Bergmannstraße total nah.
Ja. Also, ja, ja.
Da sind voll viele Touristen und ich finde das total gut, im Touristengebiet zu wohnen.
Ich saß ja früher immer bei Spreeblick im Büro in der Willibald-Alexe-Straße.
Das ist dann noch ein bisschen weiter vom Berg, oder?
Das ist genau, so ein bisschen den Berg hoch, da direkt an der Ecke. Und da sind, also wir saßen so in einer Kurve drin, gegenüber war irgendein Büro von der Titanic, aber nur irgendein
Abrechnungsbüro. Und die Jungle World sitzt doch da auch irgendwo in der Bergmannstraße.
Kann durchaus sein. Aber auf jeden Fall hat man wirklich regelmäßig irgendwelche Touristenbusse gesehen, die nicht um die Kurve gekommen sind und die dann so dreimal vor und zurück.
Ja, da gab es ja auch so eine krasse Kampagne von den Kreuzberger Grünen gegen Touristen. Da gab es ja auch einen Streit, dass man dann sagt, die einen haben dann gesagt, ja, hier, Touristen
raus. Hast du eigentlich den YouPorn-Link in den Chat gepostet?
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
Ich weiß nicht, packen wir besser noch in die Shownotes rein, damit ich die Leute auch das sagen. Auch verstehen.
Nee, klar, da müssen noch
Also hier sagt jemand, warum redet ihr von alternativen Porns, wenn ihr die nicht kennt? Pass mal auf, du Idiot. Mir wurde mal alternativer Porn...
Das beschimpft doch nicht immer unsere Hörer.
Nein, ich kann die Hörer schon jetzt mal ein bisschen beschimpfen. Mir wurde alternativer Porn empfohlen, kink.com. Das erschien mir genauso wie YouPorn oder wie X-Videos kommen.
X-Hamster.
So, aber also jetzt, nichts Neues.
Also jetzt
und
muss man
meine
sagen.
These ist, lieber Hörer, dass man ganz viel alternativen Porn haben kann, aber wenn auf der Startseite eben dieses blondierte, hier, ich fick dich in den Arsch, so und so und vorher hast du mir einen geblasen, eben angepriesen wird, dass keiner den alternativen Porn anklickt. Eben nur so perverse Säue wie du, Steffle.
Ja, aber Hentai ist jetzt auch nicht wirklich alternativ. Also auf jeden Fall ist YouPorn voller Hentai. Ja.
Was ist Hentai?
Hentai ist diese
japanischen
Manga.
Ja, dann mach doch bitte, liebe Hörerinnen und
aber
Hörer.
Aber Suicide Girls, muss man ja mal sagen, ist jetzt, dass die irgendwann mal alternativ, also ich meine, sie stehen
liebe
schon,
Hörerinnen
sie
und
stehen
Hörer,
schon bei der Wikipedia
Pet.
Drin unter alternative Pornografie. Das ist
nicht auf dieses große Poster an Potsdamer Platz gesehen. Die alternative Pornoseite.
Ich weiß noch, dass die ewig lange von Boing Boing beworben worden sind. Okay. Ja, ja, also das quasi. Und dann kam irgendwann mal das Gerücht auf, dass die ja ihre Models, also ihre Darstellerinnen und Darsteller, genauso schlecht behandeln wie der ganze Rest auch.
Haben die überhaupt, die haben eigenen Content, oder was?
Suicide Girl massenhaft.
Okay.
Die haben das alles selber produziert und bla bla bla, weiß der Teufel was. Ich weiß nicht, wie das bei YouPorn, ich habe keine Ahnung, ob YouPorn
ja, aber wie
Produktion
geht's denn dann vielleicht in Zukunft? Vielleicht haben wir eben alle so Google-Brillen an.
Und machen unsere eigenen Pornos.
Und machen sowas und schalten das eben nur frei für unsere Freunde oder sowas. Kann ja sein. Also das oder aber auf der anderen Seite ist es ja nicht wichtig, dass man die Person dann kennt, wenn man sich ein Porno ansieht, sondern man sieht es ja eigentlich nur so irgendwie random an oder andere Leute suchen vielleicht.
Also ich bin meistens eigentlich auch ganz glücklich drüber, wenn ich die Person nicht, also ich habe jetzt noch nie ein Porno
glücklich.
Gesehen mit einer Person, die ich kannte, vielleicht wäre es ja auch total toll, aber
das echt nicht.
Ja gut,
ich habe da dauernd irgendwie diesen
Facebook-Effekt. Nein, aber was ich meinte, wenn man dieses alternative Porn radikal skaliert,
ja.
Dann kommt man ja dahin, dass man sagt, man hat irgendwie alles nur in seiner eigenen Community, oder?
Aber geht das nicht... Ist es nicht einfach
aber das
so
ist doch Fatlife eigentlich. Ja? Ich meine,
oder
da
was ist alternativer Porn überhaupt?
Fatlife ist doch genau das. Also du
ja,
hast
das
da
ist
halt
genau
irgendwie,
das.
Da hast du genau halt diese ganzen Leute, die dort halt wirklich einfach Spaß daran haben, irgendwie sich in zwar immer sehr, sehr, sehr BDSM und kinkigen Positionen und etc. irgendwie darzustellen. Halt vor allem in Fotos, aber dann auch in Filmen. Und das ist halt wirklich, wirklich echter Amateur-Porn, so, ne? Den man so auf YouPorn halt immer nur gefaked findet, sozusagen, ja. Und das ist dann, das könnte man durchaus alternativ nennen. Und dann finde ich noch, dass.
Aber das ist
genau,
in der Gemeinschaft.
Und genau das hat übrigens vor 2 Jahren war das, glaube ich, auf dem, während des CCC-Kongress gab es ja so eine Alternativgeschichte in der Seabase, die, und wo der Johannes Grenzfurtner von Monochrom hat dann einen Vortrag gehalten. Über, der war halt irgendwie bei dieser Los Angeles Ars Electronica, also wie Ars Electronica, dieses
Los Angeles, ja.
Dieses Festival in Linz zur Medienkunst gibt es dieses Ars Electronica, also halt, irgendwie Ars.
Ach so, Ars.
Ja?
Ach so,
Winston Smith, Halt's Maul.
Naja.
So, Weiter.
Winston Smith ist übrigens auch bei den Grünen, soweit ich weiß. Und ich habe ihn und
ja, das ist so ein bescheuertes Basismitglied bestimmt. So, weiter geht's.
Also, Ars Electronica, jedenfalls hat er dann einen Vortrag gehalten, wo er die.
Dafür muss man hier schon im Live-Chat drin sein. Also, so wer das nachher im Podcast hört, keine Chance, beschimpft zu werden von Julia Seliger. Nee. Dann müsst ihr schon hier im Chat ein bisschen rumpöbeln, um beschimpft zu werden.
Ja, sonst geht's nicht.
Auf jeden Fall.
Aber hier kommt nichts mehr. Erzähl es einfach zu Ende. Ja, ich kaufe neuen Wein und ich kaufe neue Blättchen und dann rauchen wir noch ein bisschen, dann gehe ich nach Hause.
Er hat dort einen Vortrag gehalten, wo er genau diese Forderung aufstellt. Hey Leute, demokratisiert den Porno, nehmt euch die Kamera mit ins Bett und dann machen wir irgendwie die große alternative Porno-Community.
Geil, Johannes Grenzfurt,
und zwar gegen diese ganzen Klischees, gegen diese ganzen blondierten Abzieh-Girls, sondern halt irgendwie echte Menschen mit echtem Sex, ja. So, das war so sein Statement. Das fand ich irgendwie sehr sympathisch.
Ja.
Und irgendwie auch Post-Privacy.
Ja, total, total. Das habe ich Jeff Jarvis ja auch gefragt, ob wir uns jetzt alle beim Sex filmen wollen.
Und was hat er gesagt?
Nee, der meinte, es sei nicht der Kern seiner These.
Aber
wenigstens ein interessanter Randbereich, oder?
Er kann ja auch nicht mehr auf so eine Art, ne? Also
wegen Prostata? Weißt du nicht, du kannst ja noch Finger reinstecken.
Hat er doch drüber geschrieben.
Das ist ja wieder so eine schwanzfixierte Sichtweise von Sex. Aber vielleicht sollten wir jetzt über ein anderes Thema reden.
Soll ich nochmal ganz kurz diese Bücher, die ich gelesen habe, nochmal rezensieren? Also ich habe auf Carter habe ich rezensiert, der...
Der Aquädukt.
Nee, wisst ihr was, ich bin zu betrunken. Lass uns einfach diese Sendung beenden. Und
Porno ist auch ein guter Punkt.
Genau, Porno ist ein guter Punkt.
Und Hörerbeschimpfung. Ich meine, wie kann eine Sendung besser enden?
Auf jeden
Hörerin
Fall.
Hörerinnen und Hörer.
Ja, stimmt, wer weiß, vielleicht waren ja auch Hörerinnen dabei.
Genau. Hörerinnen. Aber guck mal, die Uhr von deinem Computer ist seit Minuten auf 0 Uhr. Das geht alles nicht weiter, aber es ist gar nicht 0 Uhr. Ne?
Es ist gar nicht 0 Uhr.
Das ist 23.13
Uhr. 13 Uhr.
Das ist nur
hier. Wir müssen nicht genau 3 Stunden wieder voll und dann
gerade so genervt und denke, oh Gott, wir haben jetzt viel zu lange schon gemacht, es ist schon 0 Uhr, aber es ist ja gar nicht 0 Uhr.
Stimmt, das dachte ich auch nicht. Das ist nur die Batterieanzeige, wie lange es noch dauert, bis der Akku vollgeladen ist. Wieso zeigt er mir solche dämlichen Informationen an?
Nee, aber haben wir jetzt wirklich alles Wichtige durch? Ja. Also wir haben natürlich, ich schreibe vielleicht auch irgendwann ein Buch, bla bla, kauft es irgendwann, was weiß ich. Genau. Und so, das muss man doch hier auch machen, wenn man hier zu Gast ist.
Nee, klar, das wird jetzt die Verkäufe im Jahr 2013 extrem in die Höhe schnellen lassen.
Ja. Du wirst ein Buch verkaufen 2014.
Wahrscheinlich. Genau. Und du hast gelesen, was hast du gelesen? Nee, wir beenden
ich
das
habe,
jetzt.
Ich zähle einfach nur mal kurz auf, was ich gelesen habe. No Copyright von dem Smears und jemand
Fand's
anderes.
Fandst du nicht so doll, ne?
Es ist eigentlich schlecht gemacht. Es ist aber im Grunde genommen die These, die ich ja auch vertreten habe, schafft das Urheberrecht ab und deswegen muss ich natürlich irgendwie mich damit beschäftigen. Und ich war eben genau zu diesem Copyright-Buch auch bei Deutschlandradio Wissen, das kann man sich anhören, mit Christoph Käse und Till Kreuzer. Und das war eigentlich ganz gute Diskussion und da haben wir das nochmal irgendwie alles mal durchgelabert.
Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dir und diesen Leuten, die da so polemisch mal No Copyright gefordert haben?
Der Unterschied ist, dass der Smears so tut, als ob er eine Lösung hätte für die Probleme, die sich daraus ergeben und ich das nicht behaupte. Und ich glaube ganz ehrlich, dass seine Problemlösungsansätze, die er dort unterbreitet, völlig fehllaufen und da ist mir eigentlich jeder mit mir einig und zwar durchaus von der Urheberrechtsseite als auch von der Urheberrechtskritischen Seite, dass da seine Konzepte nicht ausgereift sind. Und ich bin jemand, der halt tatsächlich sagt, ja, Copyright abschaffen oder Urheberrecht abschaffen und ich weiß, dass es Probleme gibt und ich sage, es lohnt sich trotzdem, weil die Probleme, die wir mit dem Urheberrecht haben, größer sind als die Probleme, die wir ohne das Urheberrecht haben. Ohne jetzt irgendwie den Leuten in den Augen wischen zu wollen, dass damit alle Probleme gelöst sind und dass es dann keine Probleme mehr gibt, sondern ich sage, dann haben wir neue Probleme, aber die sind weit weniger wichtig und weit weniger schlimm als die, die wir jetzt haben. Das ist so meine Position. Okay. Seine Position sind halt irgendwie, ja, wir müssen mit Kartellrecht und Wettbewerbsrecht werden wir dann die Konzerne zerschlagen und dann bla. Und das ist alles irgendwie Quatsch. Halte ich für Quatsch und nicht stringent die Argumentation. Aber das kann man nochmal. Dann habe ich ein zweites Buch gelesen von Professor Perksen und Frau Detel, seine Mitarbeiterin. Er ist der derjenige, der das Institut für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen leitet. Und er hatte mich mal eingeladen zu einem Vortrag, wo ich über den Kontrollverlust geredet habe. Und dann hat er ein Buch geschrieben über Skandale in der Internetzeit. Alter, und dieses Buch über Skandale ist jetzt rausgekommen. Er hat es mir eine frühe Alpha-Version dafür geschickt und dann haben wir uns getroffen und haben wir auch nochmal kritisiert. Das heißt, also ich bin relativ involviert in diesem Buch. Ich werde dort auch rauf und runter zitiert mit meiner Kontrollverlustthese und deswegen habe ich das natürlich gelesen. Ich habe es dann für Kater rezensiert, kann man nachlesen. Ich finde das Buch insgesamt eine sehr, sehr gelungene Sache. Ich bin aber tatsächlich mit seiner eigenen, er hat dann eine eigene Kontrollverlustthese dort aufgestellt oder eine eigene Kontrollverlusttheorie, ist ein bisschen vielleicht übertrieben, weil es relativ kurz gefasst ist auch. Ich bin damit nicht ganz einverstanden, das alles habe ich aber bei Carter alles niedergeschrieben, das kann man sich nochmal anschauen, wenn man denn Lust hat. Dann noch ein drittes Buch, das habe ich tatsächlich noch gar nicht fertig gelesen, das ist relativ neu, Unter Piraten.
Oh.
Heißt das von Christoph Bieber über die Piratenpartei. Christoph Bieber ist Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg. Auch bei ihm habe ich an einen Vortrag gehalten über die Plattformneutralität. Und ich habe in diesem Buch tatsächlich einen Text untergebracht. Das ist eine Textsammlung von verschiedenen Leuten. Und ich habe dort einen Text untergebracht, das politische Denken des der Piraten. Den gibt es als Blog-Eintrag und da habe ich eine Extended Version sozusagen draus gemacht, die ich dort in dem Buch drin habe. Und jetzt lese ich halt auch die anderen Texte von dem Buch und es wird am 16. Juli wird es eine Podiumsdiskussion hier in Berlin geben. Daten stehen bei mir im Blog. Werde ich mit dem Leonard Dobusch von der Digitalen Gesellschaft, der dort auch einen Text drin hat, und Christoph Bieber und ich glaube Christoph Bieber ist auch dabei und einer Moderatorin zusammen werden wir auf einem Podium sitzen und über das Buch diskutieren und über die Piraten diskutieren und ich glaube, das wird vielleicht ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch ganz gelungen, das Buch. So, das sind die drei Bücher, die habe ich jetzt einfach mal geplackt, ohne sie jetzt wirklich zu rezensieren, aber dann haben wir es mal so.
Ich habe auch ein Buch gelesen.
Ja?
Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe das erste Kapitel gelesen. Das erste Kapitel, das sage ich jetzt gleich, womit das endet. Das Buch heißt Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, Legalisierung von Drogen. Und das wurde mir von Maximilian Plehner, der beim Deutschen Handverband arbeitet, einem Lobbyverband für die Legalisierung von Cannabis, als neues Standardwerk angepriesen. Das kann man natürlich, wie ihr mir schon im Vorgespräch gesagt habt, wo wir eben gegessen haben, nicht so sagen, wenn das Buch noch nicht so häufig verkauft wurde. Aber aufgrund der Tatsache, wer da so mitgeschrieben hat, kann man schon davon ausgehen, dass das ganz interessant ist. Da machen alle relevanten Akteure aus der Drogenpolitik der letzten Jahre mit. Und es ist auch ganz gut zu lesen. Also ich habe jetzt den ersten Aspekt zu Geschichte der Drogenpolitik schon gelesen und habe dann so sinnvolle Sachen erfahren, wie dass Kokain irgendwie damals irgendwann nur 80 Cent das Gramm kostete. Und kann man auf jeden Fall lesen, auch wenn das Geschichtskapitel die Unterzeile trägt, was mich etwas verunsicherte. Dieser Artikel stellt auch schließlich die Meinung des Autors dar, aber so ist das vielleicht in der Drogenpolitik. Und kauft es euch, Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, Legalisierung von Drogen oder setzt euch zumindest für eine Legalisierung ein. Denn das ist der einzige Weg gegen die Prohibition, die gescheitert ist. Nieder mit der Single Convention on Narcotic Drugs. So, jetzt bin ich aber echt
besoffen. So, jetzt haben wir es auch irgendwie durch und jetzt verabschieden wir uns ganz
Prohibition
herzlich.
Prohibition soll sterben.
Wir bedanken uns bei Julia Seliger, Erlias Zeitrafferin, für dieses wundervolle Gespräch und dann bis zum nächsten Mal. Ach ja, genau. Ein Hinweis nochmal. Wir haben dieses Hörertreffen. Das
und Hörerinnen.
Hörerinnen.
Stimmt, Hörerinnen haben sich beschwert nach der letzten Sendung, dass sie nicht ernst genommen worden sind.
Eben, das geht nicht. Und auch wenn man Malte Welding zitiert, dann kann man trotzdem antisexistisch sein.
Also, wir haben das Hörerinnen-Treffen.
Das klingt jetzt aber auch gleich wieder doof. Man muss irgendwie das so.
Am 21. Juli um 16 Uhr. Bitte kommt alle. Wir würden uns für euch freuen. Es gibt einen.
Wir würden uns für euch freuen.
Würden euch ganz herzlich gratulieren dazu, dass ihr es schafft. Weil es wird, glaube ich, ganz grandios. Es ist um 16 Uhr im Görlitzer Park in Kreuzberg in Berlin.
Wir werden uns ja zu Tode langweilen, aber ihr werdet euch.
Genau. In Berlin, bringt Fleisch, bringt Bier mit. Wir haben kein Geld und LSD für Zeitrafferin.
Nein.
Und
LSD in Görli Park. Das ist wie das berühmte
Eulen nach Athen.
Wobei auch Fleisch in den Girlie
tragen ist. Ihr braucht kein LSD mit in den Girlie zu bringen. Das gibt's alles dort. Das gibt's alles dort. Freihaus. Das ist alles kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Aber kommt einfach dahin. Wir würden uns freuen und werden mit euch feiern und mit euch diskutieren über die Themen, die wir hier besprechen.
Am 17. Juli?
Es gibt ein Facebook-Event. Diesen Facebook-Event werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dort könnt ihr euch mit eurer falschen E-Mail-Adresse anmelden.
Was? Am 21. Juli.
21. Juli.
Aber schon nachmittags. 16 Uhr war das, ne?
Genau. Aber das ist ein Samstag.
Da habe ich schon drauf geachtet, dass hier müsste.
Sonntag ist nämlich die Nation Samstag. Of Gondwana und so.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Also, manche Leute haben schon abgesagt, weil sie dort sind.
Ja, ja, mit Recht.
Bist du da auch?
Ja.
Ach, das ist ja doof. Ja. Also dann könnt ihr das LSD braucht ihr jetzt nicht für Zeitrafferin kaufen. Sie ist auf der Nation of Gondwana oder sowas.
Ja.
Ja. Na gut, aber für die restlichen Leute, die lieber Podcast statt Musik hören, kommen ja zu uns, ne?
Genau.
Podcast statt Musik.
Mega Musik. Podcast not Rhythms.
Genau.
Ah Mist, ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten.
Göttingen.
Jetzt aber.
Hart, ey. Göttingen,
ja, genau.
Die
hier,
Ralf
Stockmann,
die
suchen noch eine Göttingen-Delegation auf die Beine zu stellen.
Mit dem Bolzenschneider zuschlagen und so.
Schlaft schön.
Die sind nett.
Gute Nacht.
Genau, schlaft
schön. Göttingen-Theorie-Basis.
Tschüss.
Tschüss.